drücke ich nur Rekord. So, und jetzt habe ich Rekord gedrückt und damit ist es Hallo zur ersten offiziellen Blablabla. Blablabla. Hallo Rob.
Hallo Max.
Hallo Ulrich.
Hallo Max, hallo Rob.
Hallo Ulrich, was machst du denn hier?
Na, ich habe mich mal hier auf die Couch gesetzt, um aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Du sitzt schon im Nähkästchen.
Ich springe Woher sozusagen aus dem Nähkästchen raus.
Jetzt bin ich irgendwie ganz raus.
Naja, nicht mit Gästen gerechnet, ne? Nee.
Doch, ich schon so ein bisschen. Ulrich ist mein Chef.
Oh, ja. Ich dachte, wir reden nicht drüber.
Wieso?
Nein, wir müssen ja mal erklären, warum du hier bist.
Ach so, genau.
Ja, ansonsten hätte mich, also ansonsten hättest du niemals hergeduft.
Genau, ich bin Max Kollege.
Kollege nennt man das jetzt.
Herr Kollege.
Und ich war mal Robs Kollege.
Das kann man so stehen lassen, ja.
Und auch, ich war auch Robs Chef. Naja.
Aber kein direkter Widerspruch.
Unser aller Chef.
Unser aller Chef.
Ja, und du hast, erzähl doch mal so ein bisschen über dich.
Woher kennen wir uns denn zum Beispiel? Frisch doch mal mein Gedächtnis auf.
Rob, wenn ich dir mal auf die Sprünge helfen kann. Ich habe mit Rob circa 10 Jahre lang an der Soundcloud iPhone App geschraubt.
Ich war 14 damals, ich erinnere mich gut.
Nee, wie Max schon gesagt hat, wir arbeiten in der gleichen Firma, und die zufälligerweise zum Teil mir gehört.
Und so ein Zufall aber auch.
Habe ich geschickt gemacht. Mit der gleichen Firma Next Big Thing heißt die, wisst ihr ja alle. Und liked die auch alle auf Facebook.
Wenn die keiner schreibt.
Kann die keiner schreiben. Steht dann aber in den Shownotes, ne?
Ja, klar, selbstverständlich.
Schleichwerbung, Hummel, Hummel, Maus, Maus. Nee, darum geht's ja gar nicht. In der gleichen Rolle habe ich dann auch mal die Ehre gehabt, mit Rob zusammenzuarbeiten an besagter Soundcloud-App.
Also die Soundcloud-iPhone-App, ne?
Die Soundcloud-iPhone-App, genau.
Und iPad.
Und iPad. Und alles rundrum herum.
8-Bit-Integration.
GarageBand-Integration.
GarageBand-Integration.
Desktop-App.
Habt ihr die gebaut, die GarageBand-Integration?
Wir haben mit den Leuten von Apple geredet.
Und die haben nicht zugehört.
Und haben es dann trotzdem anders gemacht. Aber nee, das ist schon, meine Codezeilen sind in GarageBand.
Du bist jetzt der Zweite, den ich kenne, dessen Zeil der Code für GarageBand geschrieben hat.
Wer noch?
Hier Roddy von MobileMax, der hat bei, wie heißen die Apple aufgekauft hat.
Ach hier, eMagic.
Nee, eMagic, ich weiß nicht mehr, wie
die. Die sind nicht eMagic, die Logic gemacht haben und dann von Apple gekauft wurden?
Genau, Logic. Genau. Und da hat er mitgebaut und dann sind die halt aufgekauft worden von Apple und dann hat er auch bei Apple gearbeitet. Und hat da unter anderem die virtuelle Tastatur und GarageBand gebaut. Das ist so sein Werk.
Virtuelle Tastatur, ist das schon Skeuomorphism?
Oh Gott. Oh Gott, das böse Wort.
Das S-Wort. Das sagen wir doch hier nicht.
Das Wort mit dem vergessenen O. Aber das schreiben wir für euch nochmal in die Shownotes, damit ihr wisst, wie das geschrieben wird.
Ja, ich krieg das hin. Ich hatte genug Latein.
Was heißt das denn?
Skios ist das Objekt.
Genau, so eine Hülle.
Auch wenn es übrigens griechisch, ja, nicht das hier.
Ja, also kann man, wenn man...
Und Morph ist die
Form.
Die Form.
Die Morphologie und so weiter und so fort.
Ja. Also Objektform oder wie? Objekt geformt.
Quasi.
Objektorientiert sozusagen.
Nicht orientiert.
Also ich konsultiere gerne nochmal Wikipedia. Aber
ich war ja jetzt vor 2 Wochen beim Frontend User Group Meeting, wo es eine 3-stündige Diskussion darum gab, ob jetzt flach oder skeuomorph oder modern oder wie heißt das? Metro-Style.
Ja.
Was das heißt ja nicht mehr Metro.
Ach ja, was weiß ich. Google, Android.
Android hat doch gar kein Design, oder?
Na, aber Google macht doch dieses Flache auch in den iOS.
Das ist so mittelflach. Also Windows ist ganz flach.
Ja.
Google ist so mittelflach und Apple ist halt Leder und Reißverschlüsse und Schnürsenkel und so.
Bitte ziehen Sie hier und dann geht das Menü auf.
Aber ich bin ja, glaube ich, der einzige Mensch, der noch lebt, der Skeuomorphismus nicht total doof findet. Also
es hat ja auch seine Daseinsberechtigung.
Ja.
Es ist ja assoziationsfördernd, sag ich mal.
Aber
ja.
Wenn man jetzt auf dem Mac zum nächsten Kalenderblatt blättern möchte und dann kommt erstmal so ein 3D-Blatt und reißt sich vom Monitor ab.
Ja, das ist des Guten zu viel. Aber ja, so genau. dieses
Ich habe einfach keine Zeit für Skeuomorphism.
Ich will hier. Nee, aber so dieses Windows-Look, ziehe von dieser unsichtbaren Ecke auf dem Bildschirm und dieses Quadrat ist ein Button und dieses Quadrat ist kein Button und das finde ich ist zu wenig des Ganzen. Also es ist so irgendwie.
Das stimmt.
Und dieses gerne vorgebrachte Argument von wegen, das iPhone ist so extrem reduziert, aber die Software ist trotzdem so aufgeblasen.
Ja, ich sag das zusammen. Das liegt an den ganzen Typografie-Nerds. Die sagen jetzt alle hier Metro ist so Typo und deswegen so geil und irgendwie in 3 Jahren haben wir Interfaces, die für Kaffee-Nerds gemacht sind und dann riechen die alle nach Kaffee verschieden.
Da freue ich mich schon drauf.
Das wird schön.
Denke ich dann auch nochmal wieder zur Upfront, wenn sie das durchdiskutieren.
Genau.
Ist das jetzt Mokka oder ist das ein Espresso-Interface?
Java.
Und dann in...
Oh nein.
Achtung, jetzt kommt die erste gelungene Überleitung heute und dann kommt in 6 Jahren das Homebrew-Bier-Interface für die Leute, die...
Stimmt.
...vom Kaffee, vom Typotrend zum Kaffeetrend zum selbstgebrauten Biertrend gewechselt haben.
Ich bin ja ein großer Homebrew-Freund. Muss ich sagen.
Auf der Konsole?
Auf der Konsole, aber auch im echten Leben.
Ach, schön.
Und der Ulrich hat uns heute was ganz Feines mitgebracht.
Ich hab ein Bier gebraut und habe 3 Flaschen mitgebracht, damit jeder von uns eine davon trinken muss.
Sehr gut.
Ich hoffe, die schmeckt.
Ja, selbstgebrautes Bier. Das ist jetzt auch kein World's First, muss man leider sagen, in so einem Podcast.
Nö. Aber bei dir, hattest du schon mal ein selbstgebrautes Bier im Podcast?
In dem hier noch nicht.
Na dann, Weltpremiere. Für diesen. Such dir mal eine Kappe aus, rot, blau oder
weiß. Gibt es da irgendeinen Unterschied?
Kann ich die rote haben?
Du kannst die rote haben. Nee, das ist einfach, was wir hier gleich trinken werden, was ich jetzt aufmache. Ich versuche das mal im Mikro zu machen.
Oh.
Das war echt
sehr gut.
Studioqualität.
Ja. Das können die Leute gleich mal absamplen zu Hause.
Ja. War ich leise? Habe ich geatmet dabei? Ich mach's einfach noch zweimal. Das ist ein Bier, das habe ich.
Bitte mitschneiden.
Achtung jetzt, kleinen Moment. Jetzt. Das Bier ist auf. Das ist ein Bier, das habe ich gebraut für.
Vielen Dank.
Für meinen Vater zu Weihnachten.
Das ist eine kleine Flasche.
Das ist eine kleine Flasche. Zusammen mit. Die teuren Flaschen waren auch klein.
Ja, es ist.
Dazu später
mehr. Dazu später mehr. Habe ich mit meinem Freund Peter gebraut, der kennt sich da wesentlich besser aus als ich. Das ist für meinen Vater zu Weihnachten. Das Rezept kommt aus dem Weißen Haus. Das ist das White House Honey Ale. Das wurde irgendwann mal.
Nee, das kommt aus dem Weißen Haus.
Das kommt aus. Ja, das. Die Geschichte ist die. Das Weiße Haus hat Bienen und die Bienen machen Honig.
Ja.
Und die brauen manchmal Bier mit dem Honig. Die haben Honey Ale und Honey Porter. Und dann gab es irgendwann letztes Jahr so eine E-Petition, wo das Volk demandet hat, dass bitte das Rezept public gemacht werden soll.
Als Teil vom Freedom
of the People of the United States oder was? Ja, we the people of the United States demand ale to the chief. Und dann haben die, hat das Weiße Haus in ihrem Blog, ich habe hier auch schon, ich habe mich nicht vorbereitet, den
Link. Ein Fuchs, der Ulrich.
Den Link, ich schmeiß den Link gerade mal in die Shownotes.
Vorbildlich.
Haben die das Rezept open sourced, mehr oder weniger. Sofern man ein Bild, wo man den Text nicht rauscopy-pasten kann, open source nennen kann. Und das habe ich jetzt mit meinem Freund Peter nachgebraut. Mit Honig von meinem Vater, der ja auch Imker ist. Und da schließt sich der Kreis zum Weihnachtsgeschenk. Und das war jetzt lange genug in der Flasche. Flaschengärung hat eine dunkle Farbe, sehr malzig, nicht sehr gehopft, nur leicht gehopft, wenig Bitternote. Hat dafür, dass es ein Homebrew in der Flasche gegärt ist, einen schönen Sprudel.
Prost.
Prost, ja.
Ich habe ja mal eine ganz naive Frage. Wie kriegt man denn zu Hause die überhaupt, also du hast so einen ganz normalen Verschluss drauf. Wie kriegt man den zu?
Man hat so eine Verkorkmaschine, also einfach so ein Gerät, wo du so links und rechts einen Hebel hast.
Oh, schmeckt gut.
Danke.
Das ist lecker.
Du setzt das Ding oben drauf und machst so klack und dann drückst du es einfach dran. Das ist einfach so eine Kronkorkmaschine.
Wie hat die Wohnung danach gestunken, nachdem du es gemacht hattest? Und
nicht viel. Also geht ein bisschen. Also es stinkt ja auch nicht, es riecht ja lecker.
Das ist immer eine Frage der Interpretation, oder?
Genau.
Das erinnert mich schon so ein bisschen an ein IPA.
Das ist auf jeden Fall ein Ale. Ne? Also Ale ist so ein eigentlich mit wenig Kohlensäure obergäriges Bier. Mhm. Und ja, genau. Und das ist halt mit Honig und mit wenig Hopfen. Es gibt, also normalerweise schmecken IPAs also wesentlich hopfiger. Mhm. Und manchmal geht das sogar so weit, dass du halt so Noten von Grapefruit hast und das sind so die mir am liebsten schmecken. Genau. Und das mit diesem Rot, Blau und Weiß, was wir hatten mit dem Kronkorken, das lag einfach daran, dass, weil das ja das White House Honey Ale ist, haben wir in dem Kasten eine Stars and Stripes Fahne nachgebaut. Ich habe auch ein Instagram-Foto vorbereitet, was ich da gleich noch mit reinschmeiße.
Ich wollte schon fragen. Ach, darum tatsächlich, ich wollte einen blöden Witz machen, ob das eine Bedeutung hat mit dem Weißbrot.
Ja, Stars and Stripes.
Menschenskinder.
Oh, say, can't you see, wie schön der Kasten noch geworden ist.
Ah, es ist lecker.
Amber Waves of Ale.
Amber Wave.
Ich muss mich hier immer selber retweeten. Ich habe nämlich vergessen, der Grund, warum wir, also ich hoffe, dass der Grund, warum wir keine Hörer haben, ist, weil ich vergessen habe, die URL zu twittern.
Das sagen sie immer.
Ja, das ist, habe ich mein letztes Mal auch schon behauptet.
Nee, aber es ist wirklich lecker. Also.
Ah. Ja, und jetzt das andere Bier, habe ich vorhin dann...
wir haben ja Traffic im IRC-Channel.
Mensch.
Habe ich vorhin Ulrich gefragt, welches Bier er denn gern hätte und...
ich werde schon gar nicht
mehr gefragt. Merp 6. Ja. Wie, du hast schon gar nicht mehr
gefragt. Du hast eine Mate.
Die habe ich mir selber gekauft, ja. Vielen Dank. Nein.
Ach so, ich.
Hört man mich eigentlich hier rülpsen über den Mikrofon?
Ständig.
Selbstverständlich. Und nur wir hören deinen Bauch. Ah. Und dann habe ich gefragt, so, hey, welches Bier hättest du denn gerne? Hab jetzt so gedacht, jetzt kommt so, dass du... Dich habe ich letztes Mal auch gefragt.
Ja, beim letzten Mal.
Ja, ich habe dich halt vorher nicht gesehen. Und... ja, und dann kam irgendwie so, ja, so ein Brooklyn-Lager. Wie heißt das genau, das Bier?
Das ist einfach ein Brooklyn-Lager.
Ah, okay.
Lager. Also Brooklyn Brewery heißt die Brauerei und die haben...
Wo ist die denn?
In Brooklyn, New York. USA. Und die haben auch verschiedene, das ist jetzt eine Lager-Variante, weil das auch ein sehr leckeres Lager ist, werdet ihr ja gleich noch merken. Lager, untergäriges Bier. Ne? Jetzt frag mich doch mal, was der Unterschied ist. Ich habe mich doch extra vorbereitet.
Mir brennt es unter den Nägeln. Was ist denn der Unterschied, ja, zwischen einem obergärigen und einem untergärigen Bier?
Untergäriges brennt unter den Nägeln.
Der Max guckt doch richtig interessiert, dem nehme ich das ab.
Ne, ich finde das wirklich, ich wollte gerade fragen. Hast du jetzt so vorher also reingeschossen?
Ich sollte vielleicht euch auch ein bisschen Zeit lassen zum Fragen. Ne? Ihr habt das ja vielleicht alle schon mitbekommen, ich bin ja sehr aufgeregt.
Ich wusste, dass Ulrich so ein Alleinunterhalter wird. Dass man könnte dich ja auch alleine
hinsetzen. Der geborene Chef.
Würde also wieder ein 4-Stunden-Podcast.
Und das wäre so ein 4-Stunden-Podcast, dann könntest du ruhig vor dich hindrehen. Was ist der Unterschied?
Ein Lager, ne? Ist normalerweise wie ein Pilsener auch so ein untergäriges Bier. Und das liegt an der Hefe, wie die Hefe arbeitet. Also zum Beispiel bei dem Ale jetzt, das ist ein obergäriges Bier. Da arbeitet die Hefe bei so Zimmertemperatur. Also so 18 bis 25 Grad vielleicht.
Okay.
Und bei einem untergärigen Bier braucht die Hefe niedrigere Temperatur, so um die 8, 9 Grad. Und deswegen braucht man dafür normalerweise eine Kühlkammer, wenn man das selber brauen will. Also untergäriges Bier braut man normalerweise nicht zu Hause.
Sondern im Kühlschrank.
Und woher kommt...
Oder man kann ja vielleicht im Kühlschrank, ja, das habe ich ne.
Und woher kommt ober- und untergärig?
Das ist liegt an der Temperatur, wie die Hefe, bei was für Temperaturen die arbeitet.
Also oben
von höherer Temperatur, unter von niedriger Temperatur.
Ich hätte immer gedacht, vielleicht setzt sich da was ab irgendwie.
Oder absetzen tut sich das am Ende eh. Also
okay.
Am Ende von dem ganzen Brauvorgang. Also du hast das dann in so einem Gäreimer und hast dann die Hefe da drin und dann bildet sich da so ein Haufen Schmutz und die Hefe isst den ganzen Zucker und kackt Alkohol und CO2 raus. Und dann stirbt die Hefe, wenn die total satt ist, setzt sich dann am Boden ab. Und das musst du gucken, dass du davon nicht so viel in die Flasche reinkriegst. Genau, aber du hast immer so noch ein bisschen Hefe, hast du immer noch in dem Bier drin, also in der Flüssigkeit. Und bevor du es in eine Flasche tust, machst du noch mal ein bisschen Zucker ran oder also, ja, so eine Zuckerlösung oder in dem Fall bei dem Honey Ale haben wir da Honig genommen für. Und dann kriegt die Hefe noch mal was zu essen und produziert in der Flasche die Kohlensäure. That's the trick.
Und hast du mit dem Bierbrauen angefangen, weil du ein Hipster bist oder weil du das Bier tatsächlich so magst?
In San Francisco braut jeder, weißt du?
In San Francisco braut zum einen jeder, aber ich habe hauptsächlich...
Oder hast du mal in San Francisco gelebt?
Nee, aber ich war...
Du warst öfters mal da.
Zwei bis zehnmal da. aber ich habe ja, wie gesagt, den Freund Peter, der kommt aus Kanada und der braut leidenschaftlich schon und dem habe ich dann einfach mal mit geholfen und ich habe ja auch nie selber, also wir brauen ja auch nicht zu Hause, wir haben bis jetzt mal bei meinem Kumpel Peter da gebraut und der hat mich dafür so ein bisschen begeistert, auch für diese ganze Craft-Beer-Kultur etc. pp.
Das ist echt gerade, du warst ja auch am Wochenende bei Andreas Borg, ne?
Genau, Burg.
Burg. Na, ich dachte Borg. Ja, nee, Burg ist.
Und Borg ist sind die.
Ja, das waren die aus Enterprise.
Die mit dem viereckigen Autos.
Was? ja, der Trekkie revoltiert gerade. Viereckig.
Quadratisch. Nee.
Raumschiffe. Würfel. Das waren keine Autos, das waren Raumschiffe.
Etc. pp. Nee, ja. Genau, ich hab ja bei ihm in seinem Crowdfunding Unterfangen, da hab ich ja investiert.
Wie viel hast du da reingesteckt? Hast du den ganzen Kasten geholt oder?
Ich glaube, ich habe 100 Euro reingesteckt und ich weiß
gar nicht.
Ich mach mal hier die Geste.
Ja, ja. Wir haben Ulrich macht gerade die Geld-Wegwerf-Geste.
Ja.
Fenster auf, Geld raus.
Offensichtlich sollte ich mal Gehalt nachverhandeln oder so. Ja.
Naja, wir wollten noch nicht drüber. Warte, bis wir durch die restlichen Biere sind.
Ja, habe ich bezahlt.
Ja. Genau, und ich weiß gar nicht, was ich dafür bekomme, da muss ich nochmal nachschauen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt am Samstag war das eine Flasche von seinem selbst nachgebrauten Berliner Weiße bekommen. Wir waren noch im Steakhouse und haben ganz viel gequatscht. Die ganzen Alpha-Investoren bei ihm.
Alpha-Investoren? Ja, was ist denn Alpha-Investoren?
Keine Ahnung, die eingeladen wurden zur Brauereieröffnung. Also die genug reingelegt.
Ach so, man musste einfach, okay.
Man musste einfach genug Geld bezahlen, dann wurde man auch eingeladen.
Das ach so, ich als hier Kleininvestor mit nur, ich glaube, 15 oder 20 Euro, für die ich eine Flasche kriege. Ich fall damit gar nicht sozusagen,
Ich konnte im Steakhouse Steak essen, Bier trinken und dann habe ich eine Führung bekommen in seiner Brauerei.
Musst du das selbst bezahlen oder hat er dich eingeladen, was dann sozusagen?
Zum Steakhouse hat er alle eingeladen, die da.
Oh mein Gott.
Ja.
Krass.
Der bleibt ja war
auch nicht mehr so viel. War auch eine sehr nette Runde. Also war so die Hälfte war so CCC-Leute. Ich habe mich auch nicht mit weniger als der Hälfte Leute unterhalten. Und die andere Hälfte war dann aber auch wirklich angereist, so aus dem ganzen Bundesgebiet. Und gleich habe ich mich gleich mit einem Thüringer connected. Schönen Gruß hier, wenn der zuhört. Ich habe natürlich auch jedem erzählt, dass ich heute Stargast bin hier bei dir und bei euch.
Yeah.
Dankeschön. Bei dir, Rob, im Podcast.
Ja, ich weiß eben, wer hier den Flatter-Account hat.
Wir können das auch gerne 50-50 machen oder deinen da reinbinden. Das ist kein Problem.
Wir können ja erstmal versuchen, das Bier davon zu bezahlen.
Ja, das stimmt. Wenn das so sein
muss, da muss aber auch was geflattert werden.
Genau.
Bis wir das Bier wieder flattert
mal bitte. Das ist nämlich, wie gesagt, ich habe dann so Ulrich gefragt, ja, was wünscht ihr für ein Bier? Brooklyn Lager, so zu Galeria Kaufhof gegangen. Dann hat Ulrich schon so, ich bezahle das auch. Komm, hier, so weit komme ich noch.
Ich hab's angeboten.
Ja. Und das hättest du machen sollen, nachdem er auf den Preis geguckt hat.
Und dann stehen wir so an der Kasse und ich dachte, naja, so kostet ein teures Bier, kostet vielleicht 6 Euro. Nee, 20 Euro für 6 kleine 0,3er Flaschen.
Genießen. Jetzt stehen die nicht mal im Kühlschrank und nehmen hier Raumtemperatur an. Ne?
Sollen wir die noch ein bisschen in den Kühlschrank stellen?
Ich weiß es nicht. Wir können die auch einfach trinken.
Wir könnten die auch trinken. Aber erstmal muss ich ja dein Bier lernen. Ja, so viel Bier.
Schmeckt's noch?
Ja, also cool. Ich bin wirklich Respekt.
Ja.
Wie viele User hat so die Soundcloud-App eigentlich? Wie viele nutzen die regelmäßig?
Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Das kann man gar nicht in Zahlen ausdrücken, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, hast du eine...
Darf man das? Also viele.
Ich glaube schon.
Also ich könnte bestimmt was sagen, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also es geht nicht so...
Ich würde mal sagen, mehr als alle deine Podcasts zusammen.
Ja, das ist ja nur...
auch früher. Ja, aber keine Ahnung, also... Die Zahlen, von denen habe ich mich...
Das ist ja auch immer alles sehr relativ. Also zählt man jetzt Downloads, zählt man jetzt Leute, die...
Also ich habe irgendwann mal was von 2 Millionen oder sowas gehört. Das war so eine Zahl, die ist auch schon ein bisschen länger her. Also einfach nur jetzt mal so eine...
Mindestens, ja. Also da sind wir downloadmäßig schon drüber gewesen.
Das sind schon viele Leute, oder? Das sind so... Und die nutzen das ja auch teilweise.
So viele Leute kenne ich persönlich nicht, nee. Also es ist schon...
Oh.
Ist schon einiges. Aber wenn du jetzt andere Sachen anguckst, also...
Naja, wie viele Entwickler gibt es auf diesem Planeten, die wirklich Software schreiben, die auch von vielen Leuten benutzt wird?
Ja,
ich meine, so die meisten Leute sitzen dann irgendwelcher so Unternehmensinterner und wenn da mal 100 Leute drauf konnten und nicht sofort kotzen, dann sind die glücklich. Also es ist ja...
ja, es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Was war so das Schlimmste, was passiert ist, so nach dem Livegang?
Crashes.
Ja, okay,
Crashes.
Ist ja relativ
viel mehr kann ja nicht passieren. Also ich bin ja froh, dass ich in keinem Gewerbe arbeite, wo Leute zu Schaden kommen können, weil ich irgendwie zu blöd bin, meinen Job richtig zu machen.
Irgendwelche Leute, die auf dem Weg zur Arbeit plötzlich tot umfallen, weil die Soundcloud-App abgestürzt ist und ja, sie keine Musik mehr hören können und darum durchdrehen und Amok laufen.
Leider noch entfernt, ja.
Leider. Nee, aber ja, ich meine, hätte ja, kann ja sein, dass da irgendwie mal so ein lustiger lustiger Fehler auftritt, dass immer keine Ahnung.
Na, die Klassiker sind ja die, du hast irgendwie ein neues Betriebssystem und benutzt irgendeine Methode, die es in einem alten Betriebssystem noch nicht gibt. Und dann crasht das einfach mal bei allen Leuten, die noch iOS 5 haben, etc. pp.
Ja, das habe ich bei Screenfeeder geschafft.
Ja, das passiert auch regelmäßig.
Also. Ja. Das ist das Tooling auch nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde, um sowas zu erkennen. Ja, tatsächlich. Ja. Also auf Java geht's da mit so Annotations, glaube ich, alles ein bisschen besser.
Oh, der feine Herr, wie toll ist hier auf Java?
Nein, wie geht das denn auf Java? Ich glaube, da kannst du dann irgendwelche Annotations, also ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, da kannst du halt mit irgendwelchen Annotations dann sagen, bla, sicher, dass der Compiler halt sicherstellen soll, dass dieser CodePath halt auch
existiert. Ja, du musst existiert. Ja, was du halt faktisch machen musst, ist, du musst halt irgendwie eine vernünftige Testsuite haben und die auf allen unterstützten Betriebssystemvarianten durchlaufen lassen.
Richtig.
Und das braucht halt Zeit, wenn du irgendwie Integrationstests machst, etc.
Richtig.
Sind wir schon wieder hier mitten im Fach.
Ja, schlimm. Wir können auch wieder über Bier reden, das ist alles...
Nee, ich hab jetzt genug gefährliches Halbwissen
ausgeschüttet. Ja, das ist gefährliches Halbwissen, muss hier definitiv noch mehr kommen.
Ich arbeite dran.
Ich bin jetzt auch gerade irgendwie so, ich bin jetzt auch so durch Bier und so ein bisschen in so... Bierlaune eher so. Ich habe irgendwie schön. So Themen, habe ich
hab's gar nicht dabei.
Was ja auch wieder 18. Was auch noch so eine Sache 20. ist, wo wir gerade von so Annotations reden, für so verschiedene Codepaths. Du hast ja natürlich auch das umgekehrte Problem, dass du, sagen wir mal, iOS 4 unterstützt und da halt irgendeine Sonderbehandlung halt machst für ein Feature, das es in iOS 4 nicht gibt und irgendwann droppst du den Support. Und da haben wir jetzt angefangen, uns so ein Makro zu schreiben. Da hast du ja irgendwie, es gibt ja einmal so ein Makro, das guckt, was das Minimum Deployment Target ist. Und da können wir uns halt dran schreiben, so von wegen erinnere mich, wenn ich das Minimum Deployment Target auf 5 setze, dann kann ich den ganzen Schwachsinn hier nämlich löschen. Ja. So eine Geschichte.
Also dann so als deprecated markieren oder
genau, du kannst
so
ja,
note to self, note genau, to future me.
Einfach so eine Warning dann ausgeben, wenn halt dieses Makro ausgeführt wird. Kann ich nur empfehlen.
Das ist gar nicht dumm. Das ja. ist
Dankeschön.
Habt ihr das jetzt angefangen einzuführen oder hast du jetzt festgestellt, dass es toll ist, wo du jetzt
ich habe das mal laut in den Raum geworfen und andere Leute haben das dann gemacht.
Ach so, jetzt bist du Chef, oder was? Ja.
Dieses Machtvakuum, das Ulrich hinterlassen hat, ja, muss ja gefüllt werden.
Ich weiß, glaube ich, auch, wer es war.
Wer es ausgeführt hat?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass John da sofort Feuer und Flamme dafür war.
Ja, John hat es ausgeführt.
Ja, das ist auch seine Baustelle. Der macht ja gerne so Makros.
Makros bauen, das ist was so die bösen magischen Techniken, die so die schwarze Magie des...
Na, die schwarze Magie fängt da an, wo die Runtime anfängt. Also
wenn du irgendwo einen Code aufmachst und der Syntax halt in Xcode macht den komplett braun, was halt auf Makros hindeutet, dann hast du vielleicht ein Problem. Aber hier und da mal so ein kleines Makro, das schadet schon nicht.
Ja, natürlich, das ist also...
Mut zum Makro. Das soll das Credo für heute sein. Schreib gleich mal in die Shownotes damit.
Mut zum Makro.
Hier, 20:25 Uhr. Da könnt ihr eure Uhr danach synchronisieren. Mut zum Makro.
Ah.
Wer relativiert denn dann die ganzen Uhrzeiten eigentlich?
Das muss ich dann wohl hoffentlich machen, also vermutlich machen. Das ist ja, ich will ja immer noch mal so eine Erweiterung für dieses Etherpad schreiben. Also ich habe angefangen, eine Erweiterung für Etherpad zu schreiben, die dann um so einen kleinen Audioplayer da oben rechts einbaut, mit dem man erstmal so Shownotes überhaupt nachtragen kann. Da gibt es dann so einen Button, den man anklicken kann und dann trägt er die aktuelle Zeit, also dann wirklich die Playzeit ein. Das ist soweit eigentlich sogar schon ganz fertig. Das Einzige, woran es scheitert, ist, dass ich mir noch keine Idee habe, wie ich die URL vernünftig kodiere, die das MP3 haben soll, was ich da oben reinpacke oder beziehungsweise das Audio-File, sodass da im Augenblick noch eine Datei hardcodiert drin ist und das fällt mir noch nicht so richtig ein. Und dann will ich ja noch was machen, dass man, und dann kann man auch so, wird nicht nur die Zeit eingebaut, sondern wenn man dann draufklickt, also sie wird dann auch verlinkt, die jeweilige Zeit, dann kannst du draufklicken und dann springt er auch direkt wieder zu der Stelle. Also hat man so richtig so Kapitelmarken und so ein kleines Werkzeug, mit dem man das dann machen kann. Und ja, und das mit dieser absoluten Uhrzeit, das will ich auch gerne nochmal machen. Also
ja, da könnte man schon einiges machen.
Ja,
ist es auch wieder in PHP geschrieben, nehme ich an.
Das ist schlimmer. Das ist JavaScript. Das ist du hast diesen Code nicht gesehen. Rob guckt gerade skeptisch.
Rob ist ja ein großer JavaScript-Verfechter.
Ich finde JavaScript ja auch prinzipiell okay. Ich war jahrelang also alle mal JavaScript. Aber das ist so eine Callback-Hölle. Das ist wirklich unerträglich. Das geht
ja ganz schnell.
Und das ist, ich habe da, wenn ich
Es gibt hier so ein Etherpad-Timer hat gerade, oder Piratenpad-Timer.
Hat der E-Pirat.
Hat gerade der E-Pirat, hallo E-Pirat,
Das ist natürlich praktisch.
In IRC reingeschmissen.
Den E-Pirat. Ah. Ja, genau sowas wollte ich dann mal gucken, wie das aussieht.
Tja.
Ah, Create a Timer. Achso.
Ich habe jetzt keine Zeit, mir das anzugucken. Das ist ja.
Ah, schick, schick, schick. Ja, wir haben leider gar keine Zeit dafür. Das ist alles
ganz. Wir müssen das nochmal in so einer Offline, wir können da nochmal einen Offline-Podcast machen, den wir nie online stellen, und dann probieren wir das alles mal aus und trinken noch viel mehr Bier.
Und den verkaufen wir dann als Bonus-Feature auf unserer DVD.
Ach, stimmt.
Ja.
Blu-ray.
Blu-ray. Apropos Blu-ray.
Wie viel Audio kriegt man auf so eine Blu-ray?
Ich habe jetzt
in CD-Qualität.
Ich gehe ja gerne mal zur Sneak Preview. Und bevorzugt auch im Kolosseum, weil im Kolosseum gewinne ich immer beim Quiz. Ist ganz gut. Ich bin jahrelang immer im Friedrichshain gegangen. Aber beim Kolosseum habe ich dann irgendwie dreimal hintereinander irgendeinen Scheiß gewonnen.
Was gibt's denn für ein Quiz?
Da gibt's halt immer so ein Quiz irgendwie mit einem Filmzitat oder irgendeiner Frage.
Ach, und du hast einfach Filmahnung.
Nö, aber dafür reicht's.
Okay.
Also, ich hatte halt Glück einfach mal. Also, die eine Frage war dann irgendwie, wie hieß der Frontmann von Till Lindemann? Von Rammstein, sorry. Der heißt Till Lindemann. Till Lindemann. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich Freikarten gewonnen. Da wollte ich eigentlich Django gucken. Django war aber schon voll und dann haben wir notgedrungen gesagt, na gut, nehmen wir den teuersten Film, den sie haben. Und das war der Hobbit in HFR und hast du nicht gesehen. Und ich hatte ja viel gehört von diesem HFR, das ist ja High Frame Rate. Mhm. Der Film läuft mit 48 Frames pro Sekunde. Und dann sind halt am Anfang kommen ja immer diese Logos reingeflogen. So irgendwie Metro Goldwyn Mayer und irgendwelche Produktionsfirmen. Und die waren auch schon in HFR. Mhm. Und noch nicht mal eine Sekunde in den Film habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das nur aushalten? Weil dieser Look, das ist halt wirklich wie so eine schlechte Sitcom.
Hattest du auch das Gefühl, dass diese Bilbo Beutling am Anfang irgendwie so ein Zeitraffer läuft?
Ja, auf überbrennt. Das wird man nicht los. Und das ist ja eigentlich nicht.
Aber so. Ich hab mich dann über den Film dran gewöhnt.
Was mir halt auch aufgefallen ist, gerade deshalb komme ich da, weil wir über Blu-rays gesprochen haben, vor dem Film kam halt so Trailer für irgendwie Avatar, kann man jetzt zu Hause in 3D gucken.
Ja. Yeah.
Und die Trailer waren natürlich auch in 3D. Aber ich fand die Qualität von dem 3D von den 24 Frames pro Sekunde Trailern verglichen mit dem 48 Frames pro Sekunde Film war absoluter Unterschied. Also ich fand es wesentlich schärfer, auch gerade
48 oder 24?
48. Ja. Also ich würde fast sagen, ich würde immer nur noch 3D-Filme in 48 Frames pro Sekunde gucken.
Das ist auch irgendwie heller, ne? Die bringen da mehr Lumen durch.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, bei so 3D-Filmen, wenn so die Kamera irgendwie horizontal schwenkt oder irgendwie horizontale Bewegung ist, dass es irgendwie so ein bisschen, naja, so flackert oder so. Ich kann es wirklich beschreiben, aber das ist halt nicht so, irgendwas stimmte da immer nicht. Und das war jetzt halt weg. Und wenn man sich halt an dieses Zeitraffer-Modus Ding gewöhnt hat, was sicherlich geht.
Also ich würde es wieder tun.
Ich würde es wieder tun. Ja, auf alle Fälle. Das ist einfach nur Gewöhnung, glaube ich. Und für die 3D-Qualität fand ich das auf alle Fälle.
Ich habe ja so, ja, 48 Bilder, ich habe das für so homöopathischen Scheiß gehalten. So irgendwelche Leute bilden also sich da was ein.
Also sieht auf alle Fälle anders aus.
Ja, klar. Das ist also.
Also es macht auf alle Fälle Unterschied. Also
sagt ja wirklich jeder, der das sagt, also sieht. Das ist ja, du bist ja wirklich nicht der Erste. Und ich habe den immer noch nicht gesehen, den Film. Ich will mir den unbedingt nochmal angucken, aber.
Wollen wir mal hier zu Tode spoilern?
Naja. Am Ende fällt Gollum in den Vulkan. Das haben wir alle schon vor 5 Jahren gesehen. Aber der Film ist halt jetzt auch leider, also ich will jetzt niemanden irgendwie die Stimmung vermiesen, aber der war jetzt nicht so Hammer. Der war ganz schön, aber halt auch, der hat auf alle Fälle seine Längen. Also das hätte
man hätte vor Weihnachten sehen müssen, dann hätte es besser gepasst. Jetzt im neuen Jahr hat man ein besseres verdient.
Der Film ist einfach so 2012.
Ja, total.
Okay.
Nee, aber es ist ja so Weihnachten, ne? Da muss man auch manchmal Weihnachten, so wenn man besinnlich ist. Und jetzt im Januar ist man ja nicht mehr so besinnlich, dann ist man ja Sturm und Drang, da will man ja das Jahr erobern.
Da muss man Django gucken. Ja, das muss ich auch noch gucken. Das Einzige, was ich gesehen habe so in letzter Zeit, war hier Life of Pi.
Ein schöner Film. Den habe ich noch auf der Liste.
Den will ich gar nicht sehen.
Aber was ich sehr empfehlen kann, ich habe dir, Max, ja bestimmt schon, ich habe ja im Büro die ganze Zeit allen in den Ohren gelegen, Searching for Sugar Man.
Stimmt, du hast tatsächlich einen.
Davon habe ich noch gar nicht gehört. Was ist
noch gar nicht gehört?
Nein, gar nicht. Show und das sage ich jetzt nicht Show hier Notes. Aus journalistischem Investigativismus, das sage ich mit kompletter Ernsthaftigkeit.
Das ist eine Doku, die hat glaube ich auch einen Academy Award für die beste Doku 2012 vielleicht gewonnen.
Search for Sugarman?
Searching for Sugarman. Ich habe es schon hier. Ich
hab's so.
Im Pedo. Warte mal, ich
hänge es. Okay.
Genau. Und zwar ist es eine Doku über einen Musiker. Also alles, was ich jetzt erzähle, taucht auch im Trailer auf. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ist auch eine Doku, also ist eine reale Geschichte mit realen Schauspielern. keine Schauspieler. Auf jeden Fall, ein Musiker aus Detroit. In den 60ern, Ende der 60er, hat zwei Alben aufgenommen, hat sich in den Staaten nicht sonderlich gut verkauft, ist aber irgendwie als Bootleg nach Südafrika gekommen und ist im Südafrika der frühen 70er, Ende der 60er zum Soundtrack der Apartheidsbewegung geworden und in diesem abgeschotteten von der Apartheids...
Zum Soundtrick der Apartheidsbewegung oder
also der
Anti-Apartheid-Bewegung.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und das war diese Musik, mit der die mit der die Weißen die Schwarzen zusammengeschlagen haben und gefoltert haben.
Auf jeden Fall zur Musik der Jugend dort geworden und halt ist größer als die Rolling Stones, größer als Elvis in Südafrika, ist eine riesen Nummer.
Und er wusste nichts davon, oder
was? Er wusste nichts davon. Die in Südafrika wussten nicht, wer der Mann ist, haben sich dann irgendwelche Geschichten um seinen Tod entwickelt, dass er irgendwie auf der Bühne sich in Brand gesetzt hat oder sich am Ende irgendwie so eine Show gespielt hat, wo der Sound ganz schlecht war und die Leute ihn ausgebuht haben und am Ende hat er ein ganz leises Lied gespielt und am Ende von dem leisen Lied hat er sich einen Kopf geschossen und solche Geschichten haben sich dann so um den gebaut und dann hat irgendwie ein Musikjournalist hat sich dann mal das vorgenommen und hat sich auf die Suche nach dem begeben und hat den Typen gefunden und er lebt noch und hat mit dem eine Tour durch Südafrika gemacht.
Und die Leute sind ausgerastet.
Die Leute sind ausgerastet und du sitzt in dem Film und da kommen echt die Tränen, weil der Typ ist so ein bodenständiger, der hat seit den 60ern hat der immer so Zeitarbeit, Construction Work, Häuser ausgeräumt etc. Und der ist so auf dem Boden geblieben und hat nie vor mehr als 10 Leuten gespielt und dann in Südafrika plötzlich vor 20.000 Leuten in der Halle. Wie gesagt, der ist so größer als die Stones und größer als Elvis.
Aber
und wusste davon nichts.
Aber das muss man echt mal, wenn man so ein Drehbuch lesen würde oder so die Geschichte, also wenn das nicht eine wahre Geschichte wäre, dann würde man auch so sagen, was ist das für ein erfundener Scheiß?
Ja,
Südafrika
genau.
Weiß nicht, dass ein Südafrika total populär ist.
Aber das Verrückte ist, das ist halt echt wahr, ne? Und mir kommen schon wieder die Tränen.
Mögen Sie jetzt immer noch, wo er sich nicht umgebracht hat?
Ja.
Und jetzt ist er
und du kannst in Staaten, konntest du keine Platten von ihm kaufen. Die gab's halt nur irgendwie, die haben dann halt in Südafrika dann die Bootlegs oder was weiß ich, was sie da für Kopien hatten, vervielfältigt und hatten dann noch richtige Labels, die das vertrieben haben und haben auch immer irgendwie Tantiemen an das Originallabel in Staaten gezahlt, das es in der Zwischenzeit gar nicht mehr gibt. Keiner weiß, wo das Geld hin ist.
Oh!
Der Typ hat Millionen Platten verkauft dort, irgendwie mehrfach Gold bekommen.
Und lebt in den Südstaaten und ist
lebt in
glückliches KKK-Mitglied. Und
Nein, lebt in Detroit, ist... Ja, der Typ heißt Rodriguez. Gibt's auch auf Spotify, ist sehr, sehr gut. Also die Musik geht echt tief. Also ja, den Film im Original angucken mit deutschen Untertiteln, dann kriegt man auch gleich die Live-Übersetzung von den Lieder-Lyrics mit, die da immer so durchlaufen. Hat eine sehr gute Wirkung auf mich gehabt.
Ja, sprich mal anschauen. Das hat mich jetzt schon überzeugt.
Für die Berliner läuft im Kino Zentral neben Schlurak.
Wo ist denn gleich das Kino Zentral?
Unten am Hackischen Markt.
Ach da, ja, klar.
Auch ein nettes kleines Kino.
Ja. Wollen wir? Du machst gerade so Andeutungen. So.
Ich deute nur ein bisschen.
Ach, du deutest nur so ein bisschen. Ich habe mal geguckt, das ist so irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie.
Was denn?
Wollen wir uns mal ein bisschen drüber aufregen, dass hier Apple die 500-Pixel-App aus dem Store rausgeschmissen hat?
Ja. So eine Scheiße aber auch.
Ja, furchtbar, ne?
Und wie sie es gemacht haben.
Wie, wir haben es denn gemacht? Nach einem Jahr.
Nach einem Jahr und innerhalb von einem Tag.
Hm. Ach stimmt, sie haben gesagt, ihr habt einen Tag Zeit, das zu reparieren.
Ich weiß auch nur, dass das du mir erzählt hast.
Nee, das habe ich gar nicht erzählt.
Achso, dann hat das...
Das hast du erzählt.
Achso, dann, ja.
Ich weiß auch nur, was ich erzähle.
Also gefährliches Halbwissen. Ich habe gehört. Ich habe es nicht mehr gelesen. Ich habe gehört, die haben dann wirklich... also die App war ein Jahr im Store und irgendwie... Warum mache ich eigentlich das?
Oder ewig. Sie war halt schon eine ganze Weile im Store... Und da kam auch kein Update, also sie war wirklich irgendwie...
Weil ich noch kaue.
Genau, also die war ewig kein im Store und irgendwann hat so ein Apple-Review-Mitarbeiter dann herausgefunden, dass wenn man dort nach nackten Frauen sucht, man auch nackte Frauen findet.
Ja, aber dazu musst du halt auch einen Account haben und den kannst du nur auf der Webseite machen oder so, oder du kannst nur auf der Webseite Safe Search ausschalten.
Aber es geht.
Es geht, ja.
Deswegen haben die auch ein Jahr gebraucht, ne?
Ja, die haben lange probiert, wie sie denn einen Grund finden können.
Aber manchmal hat man auch in dem Review-Team das Gefühl, dass da irgendwelche notgeilen 14-Jährigen sitzen, die ganze Zeit nur die Aufgabe haben, irgendwie jetzt Porn zu finden mit dieser App.
So wie Schwarzfahrkontrollierer, die dann irgendwie da so ihre Lebensaufgabe drin sehen, alle zur Strecke zu bringen, die
Meinst du, die beim Apple Review Team haben auch so geile Bauchtaschen?
Ich hoffe es stark.
Die haben so eine Checkliste.
Die so. Auf jeden Fall haben die dann halt rausgekriegt, dass man über 1000 Umwege ganz komisch hin und her die Safe Search ausschalten kann, dann Brüste sehen kann in der App.
Zapperlord.
Ich hau mal hier auf den Tisch. Und dann haben die den 24 Stunden gegeben, das zu beheben. Und ja.
Und das hat offensichtlich nicht hingehauen.
Wir haben uns schon ausgemalt, dass das wahrscheinlich irgendwie über Neujahr war oder über Weihnachten und dass sie dann zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten gesagt haben, ihr habt jetzt genau 24 Stunden.
Aber es ist ein bisschen so, als ob man einen Texteditor rausschmeißt, weil wenn man die richtigen Buchstabenketten eingibt, dann hat man auch nachher Titten, die man dann sieht. Und dann ist das, sieht man so ein Bild, oder?
Ich meine, die Bilder gibt's ja auf der Plattform.
Ja, klar.
Aber ich meine, die sind jetzt auch nicht pornografisch. Das ist schon, sag ich mal, Akt und hat ein Niveau und so. Und die haben, das ist ja eine Plattform für
und tolle Schatten und so.
Es ist ja, sag ich mal, ein besseres Flickr.
Ja. Das ist schon auf Flickr gibt es ja auch viele Nacktbilder. Wieso ist die Flickr-App nicht runtergeflogen?
Also es sind ja professionelle oder zumindest semi-professionelle Fotografen, an die sich das primär richtet. Dementsprechend ist es mal ein vergleichsweise hohes Niveau, auf dem da fotografiert wird. Das ist jetzt nicht irgendwie Instagram.
Und hätten die nicht einfach dass sie die Altersbegrenzung hochsetzen können auf 18? Wäre das
gegangen? Ja, das wäre wahrscheinlich gegangen, oder? Oder vielleicht heißt selbst da, vielleicht da, also vielleicht ist es nicht genug, vielleicht ist es nur für Gewalt und sowas. In Amerika sind die ja teilweise etwa ein bisschen prüder als hier.
Aber so viel darf man auch mal nicht Gewalt.
Genau.
Ein Stern.
Ich habe ihnen 24 Stunden gegeben, um mehr Gewalt in die App einzubauen.
Dann sind auch die Brüste okay. Aber wie viele Webbrowser ich jetzt immer noch habe, die bei jedem Update mir Bescheid sagen, dass diese Software für nur, dass man über 18 sein muss, um diese Software nutzen zu
können.
Diese
so.
Webbrowser. Ja, das ist. Naja, also das ist so. Über Better Snap Tool wolltest du was erzählen.
Better Snap Tool?
Das hast du dir gewünscht.
Hab ich das?
Ja.
Ich rede viel, wenn der Tag lang ist.
Ja.
Better Snap Tool ist das, da gibt's ja mehrere von diesen, also das hatten wir letzte Woche schon, jemand, der so, wenn irgendwie eine Gabel von 10 Gabeln irgendwie andersrum liegt, dann raste ich mal so ein bisschen aus. Und ich habe auch gerne meine Fenster auf meinem Computer so geometrisch und gleich verteilt wie möglich.
Irgendwie ja. Ich atme mal tief durch.
Hin und her gesized. Und wenn ich jetzt irgendwie Linux betreiben würde, dann hätte ich natürlich einfach einen Tiling Window Manager, wo deine Fenster halt einfach wirklich nur quasi so viel ausnehmen, wie Platz ist. Und es gibt quasi keinen Zwischenraum zwischen den Fenstern.
Sie haben auch keinen Rahmen. Und
das kann man sich halt alles einstellen. Aber das ist halt die Idee, dass die alle in diesem festen Grid sind. Auf dem Mac geht das natürlich nicht so einfach. Aber es gibt halt einen Haufen Tools, mit denen man halt zumindest sagen kann, mach mir doch mal dieses Fenster genau 50% und mach's auf die linke Seite. Das ist ein bisschen so wie dieses Feature, das sie in Windows 7, glaube ich,
das gebracht haben. Das ist eine 1:1-Kopie von diesem Feature.
Genau, aber Better Snap ist ja
Das ist ganz großartig. Das ist nämlich unter Windows 7, und das ist eines der wenigen Sachen, die ich echt auf dem Mac vermisst habe, ist dieses, wenn man ein Fenster ganz nach oben zieht und gegen den oberen Bildschirmrand schmeißt, dann wird's Fullscreen.
Genau, ich benutze aber was anderes. Oder ich habe was benutzt, bis mein Laptop sich...
Bis du Bier reingekippt hast.
Bis ich Bier reingekippt habe. und zwar habe ich
Moom
benutzt. Ha, genau. Und das ist halt so ein kleines Programm, wenn du da über den Zoom-Button in deiner Mac-App hoverst, dann erscheint ein kleines Pop-up und da hast du dann so ein Raster, das dein Bildschirm spielt. Also das kannst du dann einstellen, sagen wir mal 4x4 oder so.
Und dann zieht man das dann so ein bisschen auf.
Genau, ne? Und dann kannst du halt sagen, ich hätte jetzt gern irgendwie von 2 bis 4 auf der X-Koordinate und weißt du geil, was auf der Y-Koordinate, und kannst du genau dieses Fenster halt genau so hinsizen, wie du es möchtest, und du bist nicht an diese Viertel oder Hälften gebunden, die dir Better Snap zur Verfügung stellt.
Ja. Ich glaube, bei Better Snap, war das Better Snap Tool, da kann man auch eigene Flächen definieren mittlerweile. Du kannst sagen, wenn ich das Fenster hier hinziehe, dann kannst du pixelgenau angeben, wie groß dann dieses Fenster zu sein hat und dergleichen mehr.
Was mich aber auch noch abnervt bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sie mit Lion, glaube ich. Ich glaube, es war mit Lion, haben sie den Schatten, den Fenster werfen, größer gemacht.
War es nicht schon mit Snow Leopard?
Ich glaube nicht.
Erst mit Lion?
Ich glaube, es war erst mit Lion.
Okay.
Da kann mich bestimmt irgendwie.
Ja, das ist dann plötzlich, ich glaube, das ist schon länger.
Korrigiert. Es war auf alle Fälle, ich meine, ich bin ja erst bei Leopard eingestiegen.
Was? Oh Gott.
Peinlich, oder?
Oh Gott. So jung, diese Leute hier.
Ich konnte mir vorher einfach so einen Scheiß nicht leisten. Und jetzt ist der Schatten halt so groß, dass wenn ich halt diese beiden Fenster habe, die direkt nebeneinander sind und irgendwie beides sind Texteditoren, dann wirft der eine in den Texteditor und den anderen Texteditor immer so einen Schatten. Macht mich macht mich super fuchsig. Und ich habe auch schon geguckt, ob man den Schatten nicht wegkriegt.
Da gibt es doch garantiert irgendwelche.
Es gibt Möglichkeiten, den Schatten wegzukriegen. Aber
dann ist er komplett weg.
Dann ist er komplett weg und dann sehen die Fenster alle komisch aus.
Ja, das sieht echt scheiße aus.
Weil eigentlich diese Outline, die die Fenster haben, ist halt Teil von dem Schatten. Und wenn die weg ist, dann sieht das ganz, ganz komisch aus.
Das war so früher unter 10.1 oder sowas, als das alles noch nicht grafikbeschleunigt war. Das war ja noch vor Quartz Extreme, also als das noch alles in der Grafik, in Prozessor gemacht worden ist, ja. Gab es ja so Tricks, mit denen man den Rechner schneller machen konnte. Und das war eins und war unter anderem diese ganzen Schatten abzuschalten. Was den Rechner wirklich dramatisch schneller gemacht hat, was er aber natürlich nicht gemacht hat, weil dann sah es ja scheiße aus. Also nee.
Da hat Steve gesagt, das machen wir hier schön mit Schatten.
Ja.
Egal, was es kostet.
Ich weiß noch, als Steve Jobs bei der Vorstellung von macOS 10 erzählt hat, dass da der Default-Button, also der, wenn man Return drückt, dass der diesen Glowing-Effekt hat, dieses. Und das war ja damals was Neues. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben ja G4-Rechner, das sind ja die schnellsten der Welt, knickknack. Und da können wir uns das schon mal leisten, hier so einen Button so glowen zu lassen.
Also, ich glaube, das kam auch wahrscheinlich direkt von ganz oben, dass wenn irgendeine Animation kommt und du die Shift-Taste drückst, dass die dann so langsam abgespielt wird und dass du ein Quicktime-Fenster minimieren kannst mit Shift-Taste gedrückt.
Und
das heißt ja auch Steve Jobs-Effekt, ne?
Genau.
Das ist so der Keynote-Effekt.
Der ja. Genie-Effekt.
Keynote. Also hier das Feature, dass du einfach alle Animationen langsamer
sind, so. Wenn
du die Shift-Taste gedrückt hast.
Das geht ja leider nicht mehr konsequent.
Ja.
Das geht ja nicht mehr überall. Das ist seitdem Jobs, mit Apple geht's echt bergab.
Weil mittlerweile auch Leute außerhalb von Apple Mac Anwendungen programmieren.
Das ist.
Das hat er doch, glaube ich, auch mal auf einer Keynote dreimal gemacht nacheinander, um Zeit vorzuschlagen.
Es gab ja, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber du konntest ja auch eine Zeit lang, wenn du während dieser Animation das Dock gekillt hast,
stimmt.
Ist das Fenster in dieser Form geblieben.
Okay. Genau.
Dann hattest du so ein verschwommenes Fenster und konntest halt darauf noch surfen.
Das war voll, das funktionierte.
Ja, ja.
Das war das Geile daran. Also,
die rendern das irgendwie in eine Textur und transformieren dann die Textur und diese Transformation bleibt erhalten, aber das Fenster im Hintergrund ist natürlich noch, das weiß ja davon nichts. Und dann
kann man
so ein Spielränzchen schon machen.
Ja, das ist aber auch das Quicktime, also ich weiß nicht, was man davon hat, aber das ist ein Quicktime-Fenster, während man es zoomt, dass es weiterläuft und dass es auch im Dock weitergelaufen ist. Wenn man so ein Fenster minimiert hat, dann ist es im Dock weitergelaufen. Das konnte damals keiner. Das war, ich weiß auch nicht, wofür man es braucht, aber
damit waren die Leute noch einfacher zu begeistern als
heute. Du magst es immer noch sehr einfach
zu begeistern. Ja, toll. Ganz aus dem Holz. Seit wann bist du Mac-User? Oder was hast du, wie bist du dazu gekommen?
Ich habe mir meinen ersten 12 Zoll PowerBook Aluminium.
Auch immerhin schon auch vor Pre-Intel.
Ja. Ein G4, PowerBook G4 mit 1,3 Gigahertz und RAM-Erweiterung auf 1 Gigabyte. Habe ich mir geholt, als ich meine Diplomarbeit angefangen habe zu schreiben und irgendwie täglich in die Uni gelaufen bin. Das war mein erster Laptop. Also sagt man Laptop?
Ja, ich glaube, das ist so
das Fachbegriff dafür. Das darf man sagen.
Das
ist auch Notebook
mein erstes Notebook. Und ja, das habe ich mir, wann war das? 2008 war das?
Nee, das kann nicht sein.
2008, das ist viel zu,
da war doch schon
Intel. Ich habe meinen Mac 2009 gekauft.
Ich hatte den vorher schon. Ich habe gelogen. 2005.
Hm. War 2008 nicht sogar schon Unibody?
Das kann sein. Ach Gott, schlag mich tot.
Unibody ist seit 2008.
Und bist du einer von denen, die heute sagen, das 12 Zoll war das Beste aller Zeiten?
Das war ein verdammt gutes Notebook. Und meine Freundin hat das auch noch bis Anfang letzten Jahres, glaube ich, benutzt oder so, weil das perfekt in ihre Handtasche gepasst hat. Das war kleiner als mein Rechner hier. Aber jetzt hat sie so ein kleines 12 Zoll MacBook Air.
Das ist kleiner und vor allem viel dünner.
Oh Gott, ich oute mich hier übelst als...
Ja, ja.
Du kannst mich auch totschlagen mit DSL-Geschwindigkeiten und GeForce-Grafikkarten.
Oh, GeForce-Grafikkarten. Das war noch Zeit.
Und Nokia-Handynummern, das habe ich nie verstanden.
3310, Alter.
Ja, ich höre schon.
Das war das Handy. Keine Ahnung.
3310 war gut, was ich da an Snake investiert habe in meiner Jugend.
An Zeit, oder was?
Ja, an Zeit in Snake reingesteckt. Das war gut.
Bist du auf dem Schulhof zusammengeschlagen worden öfters mal?
Nein.
Weil du dich versteckt hast
und Snake gespielt hast, oder was? Ja.
Also du bist doch Berliner.
Ikea. Ja.
Wart ihr eigentlich in der Schule so diese typischen Nerds, die immer ausgelacht? Also ich war das. Ich werde bis heute mal von allen ausgelacht, auch von Nerds.
Also ich war nie der Nerd. Also ich war immer in meinem Freundeskreis der Computerinteressierte. Ich war auch schon in der Schulzeit habe ich auch schon lieber Siedler 3 online gespielt, als dass ich Hausaufgaben gemacht habe.
Hausaufgaben war auch nie
mein. Und ich habe mal die ein oder andere Party ausfallen lassen, um zu Hause mit einem Leberwurstbrot und einem Bier vorm Computer zu sitzen.
Das klingt traumhaft.
Also, das ist schon,
so stelle ich mir eine gute Party vor.
Aber ich war immer wohl integriert in meinem Computer abgeneigten Freundeskreis. Also, wir haben trotzdem irgendwie dann draußen in der freien Luft gesessen und Gitarre gespielt und
bist trotzdem mal rausgekommen.
Ich bin sehr viel rausgekommen, ja. Und das hat ich war auch
wer hat ja damals nichts?
Wir hatten ja nichts. Wir hatten gerade mal einen Computer und ein Bier und Leberwurstschnitte. Nee, aber das war auch dann, ich habe dann ja angefangen, Informatik zu studieren. Und dort wurde ich dann das erste Mal wirklich konfrontiert mit krassen Nerds. Also ich hatte zwar so im Physik-Leistungskurs, war ja Mathe-Physik, hatte ich zwar so die DVD-kopierenden Schulhof, also ja, Leute, Hele, die halt mit DVDs gedealt haben und nicht mit Drogen. Aber die waren alle damals gar nicht so nerdig, wie man.
Ist krass, wie nerdig das so sein kann. Also,
ja, genau.
Da ist viel Platz nach oben, das glaubt
man. Ja, das stimmt. Das stelle ich gerade wieder fest. Ich habe ja, kann ich gleich noch erzählen, meine W920V, die gute Speedport, habe ich gefritzt. Also habe das Original AVM-Betriebssystem, also das Telekom-Betriebssystem runtergeschmissen nach langem Hin und Her und das eigene Betriebssystem draufgepackt.
Don't try this at home.
Ja, das ist vor allen Dingen, das ist so, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Nerdstufe. Und zwar, das sind so diese, also das sind Leute, die treiben sich ausschließlich in Foren rum. Das ist, da gibt's nicht irgendwo ein Wiki oder mal einen Blogbeitrag, wo das beschrieben wird oder dergleichen mehr, sondern sind immer irgendwelche IP-Foren, immer irgendwelche kompletten, also gibt's so ein, da muss man sich so ein Ubuntu nicht VMware. Virtual Box Image runterladen, auf dem man das dann kompiliert. Dann sind dann wirklich so Leute dabei, die so, wie war das CD? Ich habe das eingetippt und es ist gar nichts passiert. Es ist ausschließlich auf Deutsch. Es gibt keinen, der da, also es sind bestimmt, sind da auch viele Leute dabei, die ein bisschen Ahnung von haben. Aber so dieses ganze Drumherum, dieses ganze Umfeld, das sind, würde ich so sagen, gelangweilte Familienväter irgendwo auf dem Dorf, die gehört haben, dass das ja ganz toll ist, wenn man diese Fritzbox mal hier und dass man dann ja voll tolle Sachen machen kann.
Ja, das ist so eine Art von Nörderei. Ich glaube, das könnte auch mein Vater machen. Einfach im so eine Anleitung nehmen und dann Schritt für Schritt das durchmachen. Am Ende, ich glaube, früher hat man das Script-Kiddies genannt, oder?
Die so, Script-Grandpas.
Script-Grandpas. Senior-Scripter oder
Silver-Scripter. Ja, Senior-Scripter.
Ja, genau. Also, da gibt's dann so die klassischen How-Tos, wo du dann
auf alle Fälle
mit Hilfe von Copy-Paste dir den Weg in das CIA-Haupt-Mainframe reinhackst. Sowas in der Art. Oder halt einfach mal deine Fritzbox, Fritzdings.
Oh ja. Ja, oder halt lahmlegst, endgültig.
Das ist. Ja, da wollte ich mich mal, ich kann ja mal so ein bisschen, ich kann hier ein bisschen so Rand mal reinbringen.
Unter Freunden.
Damit die Stimmung hier mal so ein bisschen aus diesem gleichen Zeug rauskommt. Das ist so, ich bin ja mit der Telekom gar nicht so unglücklich. Ich aber schon. Hast du was von der Telekom?
Meine Freundin hat mal anderthalb Jahre lang ihren DSL-Vertrag bezahlen müssen, obwohl sie gar nicht mehr in der Wohnung gewohnt hat.
Ach du Scheiße.
Weil wir die haben gesagt, ja, sie können den ja mitnehmen in ihre Neuwohnung.
Aber da gab es kein DSL.
Nee, da hatte ich halt schon einen DSL-Vertrag. Und wir sind da nicht rausgekommen. Und die hat dann anderthalb Jahre, krass, auch nicht mit Kulanz und mit gar nichts. Also wir haben wirklich viele Briefe geschrieben. Hat die dann jeden Monat 50 Euro abgedrückt. Das... Ja, man hört dann irgendwann auf, sich drüber zu ärgern und.
Ja, das ist aber echt scheiße. Seitdem
quäle ich mich hier mit O2-Netz. Ich würde ja gerne ein besseres Netz haben, aber ich kann halt nicht.
Du kannst nicht zur Telekom.
Ich kann nicht zurück zur Telekom.
Ja.
Und unglücklicherweise haben wir eine ähnliche Show mit Vodafone, die zwei. Also, da hatte sie auch einen Handyvertrag und Partnerkarte. Und sie hat den Handyvertrag gekündigt. Okay, alles schön gut. Und dann hat sie sich gewundert, warum immer noch Rechnungen kommen. Ach ja, ihre Partnerkarte, die haben sie ja nicht gekündigt. Die hat sich jetzt gerade um 2 Jahre verlängert.
Oh, was nicht wahr?
Die hat sie mal kostenlos dazu bekommen und hat die aber nie wirklich benutzt und wusste gar nicht mehr, dass sie die hat. Und deswegen kann ich auch nicht wirklich zu D2.
Ja, toll, jetzt hängst du mit zwischen Symio und O2. Das ist echt tragisch.
Wir wollen mal nicht E-Plus vergessen, um jetzt mal hier.
Ja, Symio ist es ja.
Ach, ist er? Ach so. So kenne ich mich aus. DSL-Geschwindigkeit.
Ja, das ist so. Ja, ich habe hier ein schönes VDSL50 von der Telekom. Es funktioniert auch alles. Ich hätte das so
gerne.
Ich habe das bei meinem Umzug, ich hab dergleichen noch nie erlebt. Als ich umgezogen bin, habe ich mich darauf eingestellt, okay, das wird ungefähr 4 Wochen dauern und wir werden in der Zeit kein DSL haben, wie das so ist. Und das ist, wir sind sonntags umgezogen, ich hatte für Montag den Termin geholt, sozusagen für den Umzugsservice. Und dann kam dann eine Frau an und hat dann erstmal so, ja, und dann hat sie das mal in die Telefondose, die im Flur hängt, so Telefon reingesteckt, Mist, hier kommt ja gar kein Signal an. Oh Gott, da kommt kein Signal an. Das wird Wochen. Na, gehe ich mal im Keller gucken. Mal gucken, was da im Keller ist. Bin ich mitgegangen, im Keller hängen da irgendwelche Kabel rum, hat sie eins davon genommen. So, ja, stopp, fahr jetzt mal da oben rein. Und dann hat sie das alles gemacht. Und dann hat sie das durchgemessen. Und dann hat sie geguckt, dass das DSL ist und hat dann sind sie damit einverstanden, dass das jetzt DSL ist? Und dann hat gesagt, ja, das ist DSL, da bin ich ganz glücklich mit. Und dann hat sie gesagt, okay, dann schalten wir jetzt den Anschluss in ihrer alten Wohnung ab. Also es war wirklich so und besser, also ich habe wirklich dergleichen Service habe ich noch nie erlebt. Und das war echt toll. Und jetzt habe ich halt diese blöde Speedport da seit Ewigkeiten rumhängen. Und das ist ja so eine Fritzbox. Und ich mag diese ganzen AVM-Dinger eigentlich, also Fritzbox, ich finde die ganz gut. Die machen regelmäßige Updates, die haben ein erstaunlich robustes Betriebssystem und sowas und die rüsten auch noch so viel Features nach. Also das finde ich ja, ich finde es ja mal ganz gut, wenn so ein Hersteller dann auch mal so Features kostenlos nachrüstet. Und darum habe ich mir damals auch, ich glaube, ich habe sogar deutlich mehr bezahlt dafür, um diese Fritzbox, die als Speedport getarnt ist, weil hey, das ist was Vernünftiges und die zu haben. Für die Telekom Speedport kam aber nie ein Update. Also wirklich, ich glaube, in der ganzen Zeit, in der ich die jetzt habe, seit 2009 kam da nicht ein Update. Vielleicht kam da mal eins oder sowas. Und jetzt wollte ich mich neulich auf meiner Speedport einloggen und die haben ja so ein Sicherheitsfeature, dass die dich immer über HTTPS schicken. Und da kam halt die Meldung, Zertifikat ist abgelaufen. Und
kannst du es nicht einfach ignorieren?
Ja, klar kann man das ignorieren. Also ja, man kann, natürlich kann man das jetzt auch ohne sich aufzuregen. Klar, das geht alles. Also,
aber wozu sind wir denn Nerds geworden? Wofür sind wir denn
Nerds geworden? Und dann bin ich 10 Jahre auf die Nerdschule gegangen. Damit ich jetzt abrampen kann.
Wofür habe ich denn den Scheiß gemacht? Und dann habe ich da erstmal mich an Telekom Hilft gewandt, die, das war am Sonntag.
Ist das ein Twitter-Account?
Das ist ein Twitter-Account, oh, ja. Oh Gott. Ja, ja. Und die haben mir bis heute keine Antwort geschickt, aber die haben mir gestern nochmal gesagt, dass sie immer noch dran sind. Sie haben mich nicht vergessen.
Moment, wann war das?
Am Sonntag.
Ach, letzten Sonntag.
Letzten Sonntag und jetzt haben sie so, hey, wir haben dich nicht vergessen und hab dann in der Zwischenzeit nochmal, also ich weiß mittlerweile, es wird für diese Box kein Update geben. Also wenn man beim Support anruft, dann kriegt man gesagt, ja, das wissen wir, ja, das ist nicht schlimm, ja, das ist kein Sicherheitsfeature, nein, wir werden da nichts dran ändern. Ich zahle aber jeden Monat immerhin noch 2,50 Euro Miete für das Scheißding. Also finde ich, kann man eigentlich schon erwarten, dass so ein Gerät dann auch supportet wird, was sie. Und jetzt sitze ich halt in dieser Situation, dass ich... Die Telekom macht nichts von sich aus. Also man kann jetzt so ein bisschen argumentieren, naja, es könnten ja auch Sicherheitslöcher sein, von denen ich einfach gar nichts weiß. Telekom macht halt offensichtlich auch, wenn der Browser dich explizit davor warnt, dieses Gerät noch zu nutzen, sagt die Telekom, ja, ist nicht schlimm. Und wie geht die damit um, falls da irgendwo eine Sicherheitslücke tatsächlich steckt irgendwo im Hintergrund? Werden sie wahrscheinlich den gleichen Scheiß erzählen. Und dann, selber fritzen darf ich nicht, weil böser Garantieverlust. Und eine neue Box schicken sie mir aber auch nicht, weil das, das müssen sie dann aber bezahlen. Und ich finde das so, ich meine, die Telekom, das ist ein Unternehmen, was ein Netzbetreiber ist. Das ist ihren Job, das ist Kabel schmeißen.
Große Technologiefirma.
Sicherstellen, dass die Kabel nicht kaputt sein und die Infrastruktur, die Endgeräte aktualisiert halten. Und sie schaffen es nicht mal, dieses eine Endgerät, was zu Hause in meiner Wohnung steht, halbwegs aktuell zu halten, was direkt zum Kunden zeigt.
Kann man es ja updaten, die anderen Geräte direkt über die Leitung, ohne dass du das mitbekommst? Oder machen die sowas?
Ich glaube,
mein Kabel Deutschland Modem-Dings da hat das mal gekonnt.
Ja, es hatte so eine Checkbox, da verwaltet werden von bla bla bla. Aber die habe ich abgeschaltet.
Kannst du dich in dein Kabelmodem einloggen? Das kann ich gar nicht.
Nee, genau. Ich hatte früher in meiner alten Wohnung in Dresden Kabel Deutschland und da konnte ich auch die Settings aus dem Modem nicht richtig rausholen.
Ich komme da gar nicht ran. Ich habe einmal den Kabel Deutschland-Typen gesehen, als der kam und dass es ein Interface gibt, aber da komme ich nicht
krass ran. Jetzt habe ich so ein O2-Ding gehabt, O2 DSL natürlich, weil keine Telekom und kein Vodafone
etc. Yeah.
Und das Gerät, was ich von O2 bekommen habe, da konnte ich auch nicht mal den Username und das Passwort ändern.
Das.
Ich glaube, ich habe das auch gar nicht richtig bekommen irgendwie per se. Ich glaube, ich habe dann nochmal nachtelefoniert, um mir das geben zu lassen, um meine Airport, Apple Internet Basisstation dafür zu benutzen. Ja, und jetzt bin ich mit schlechten O2 DSL zu Hause bestraft. Ich kriege nicht mal irgendwie 6, wie heißt das? K-Bit? Schlag mich tot.
Mbit.
Mbit.
Das ist echt langsam, aber hier.
Also auf jeden Fall kriege ich das nicht mal. Ich kann gerade so Watch Ever irgendwie mal einen Film gucken. Aber wenn ich dann gleichzeitig meine Dropbox synke, dann bricht der Stream ab.
Scheiße. Apropos Dropbox synken, habt ihr denn schon Mega ausprobiert?
Nee, noch nicht. Nee. Da wollte ich aber auch noch zukommen. Das ist jetzt wollte ich noch mal kurz meine Telekom-Geschichte kurz noch ganz kurz ein bisschen weiter erzählen und so. Aber was ich eigentlich das Kritische daran finde, ist, die Telekom ihren Kunden, wenn du anrufst, hallo, die Box hat, mein Browser hat gesagt, dass die Box kaputt ist, dass einem Telekom-Mitarbeiter mitteilt, ja, wenn da so SSL-Zertifikate, wenn da der Browser warnt, dass das kaputt sei und dass das unsicher sei, dann brauchen sie sich da in Zukunft nicht mehr drum zu kümmern, dann klicken sie einfach auf Weiter und dann ist alles trotzdem sicher.
Aber das hat ja doch auch hier der Technologieexperte Rob gerade gesagt, dass du das machen kannst.
Na, wenn ich weiß, dass das Zertifikat, aber ich meine, wer soll die Zertifikate, das Postbank-Zertifikat plötzlich ein selbst ausgefülltes ist?
Klar,
dann,
das solltest du natürlich nicht machen.
Genau, aber, also ich meine, wer weiß das schon, wenn man so dieses Gefühl hat, okay, ich...
Da gebe ich dir recht.
Also, naja. Auf jeden Fall habe ich dann dieses blöde Ding dann gefritzt, weil es mir dann irgendwie gereicht hat, aber das ist jetzt auch nicht wirklich viel besser.
Dann können wir uns doch jetzt alle schön live in Farbe einen Mega-Account machen.
Mega-Account? Hatten die nicht schon die erste Sicherheitslücke irgendwie?
Ist in dem App Store?
Sing.
Okay, mega.com.
Mega.com?
Ist das nicht me.gar?
Nein,
ach so, ja.
Eine neuseeländische, also me.co.nz.
Me.co.nz.
Mega Neuseeland. Oh, hier ist eine Wolke mit Zahnrädern.
Mhm. Und drin. Und jetzt habe ich eine Bestätigungs-E-Mail.
Mega.co.nz? Ich stelle mich hier zu.
Was?
Ich stelle mich schon vor die Domain.
Hast du deine offiziellen Daten genommen, oder?
Meine E-Mail-Adresse ist jetzt ein sehr fragwürdiges offizielles Datum, aber ja, habe ich genommen.
Bigger, better, faster, stronger, safer.
Das ist ja, also ich bin ja, weiß Gott, kein Freund von Kim Schmitz als Person oder als Lebemann, als der sich gerne darstellt. Aber die ganze Sache, die da mit abgezogen wurde, die ist natürlich, also es trifft halt nicht den Falschen, aber natürlich hat er diesen ganzen Bullshit nicht verdient. Das war auch alles super Halbseiten. Und von daher ist er irgendwie auf einmal dieser Underdog geworden, für den er sich all die Jahre irgendwie ausgegeben hat. Und zeigt es der bösen, bösen Content-Industrie.
Bei mir ist das hier kaputt. Ich glaube, ich sollte das vielleicht nicht auf dem Rechner machen, der auch die Aufnahme nebenbei macht. Der ist sowieso ein bisschen langsam hier, das MacBook. Das habe ich mir auch von, es ist ja mit dem Audio, das ist ja unter dem macOS, da läuft Lion drauf und ich will gar nicht hier das irgendwie Mountain Lion und so. Außerdem hat das Interface über FireWire dran und hier habe ich mir zwar den Adapter gekauft, den Thunderbolt auf FireWire Adapter, als er dann irgendwann mal da war, aber ich habe ihn noch nicht mal aus der Packung geholt, glaube ich. Nee, doch, aus der Packung geholt habe ich ihn, damit er nicht so viel Platz im Regal wegnimmt.
Genau, ich habe ihn aber auch noch nie benutzt. Ja, aber Kim Schmitz.
Ja.
Seine Präsentation Mädels in kurzen Röcken in Army-Pattern hat mich sehr an einen Diktator erinnert.
Ja, aber Qualcomm macht doch jetzt genau das Gleiche. Also der Übergang wird doch schon sehr fließend. Jeder muss heutzutage so eine dicke Keynote haben und der Dicke halt auch.
Ach Mann, aber ich mag
ihn. Ich habe die Präsentation nicht gesehen.
Ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber ich habe Bilder gesehen und ich habe auf Deutschlandradio Wissen einen Bericht drüber gehört, frühs in der Webshow um 9.05 Uhr.
In der feine Herr hört Deutschlandradio Wissen.
Ja, und ist dabei mein Müsli.
Aus dem Reformhaus? Ertappte Kacke.
Such mal auf Soundcloud nach wie ist dein Name?
Der Toast-Song.
Dieser großartige Toast-Song.
Oh ja, der muss gleich in die Shownotes.
Der muss, ich kann ihn leider nicht hier live einspielen, weil dafür hätte ich irgendwie noch eine Aufnahme bereit.
Du kannst den aber haben, den habe ich ja gemacht. Also ich würde dir hiermit das Recht geben, dies dein erstes Musikstück in all deinen Podcasts sein
zu lassen. Ja, es ist süß. Ich möchte aber mal sagen, dass du an dem Backing-Track nicht die Rechte hast.
Das ist mir aber vollkommen egal. Ich gebe jetzt Max die Rechte und damit hat er die.
Ja!
Das ist einfach slash toast.
Ah.
Soundcloud.com/stigi/toast. Wir schmeißen es mal ins IRC und wir schmeißen es auch mal in die Shownotes.
Genau.
Ich würde das jetzt gerne auch irgendwie hören. Jetzt so viel drüber.
Ich habe es halt einfach schon auswendig in meinem Kopf abgesampelt.
Bei mir geht auch schon das Piano im Kopf los.
Auf alle Fälle. Das können sich die Leute jetzt am Heimrechner natürlich gleich mal
genau, aber
zu Gemüte führen.
Ich habe es mir wirklich mehrere Male angehört, weil es wirklich, man kann sich auch.
Das ist ja mit dieser,
diese
App aufgenommen von den
Songify.
Songify von den Leuten, die
Slow-Mo-Yo.
Auch. Genau. Wie heißt das? Autotune the News machen.
Mhm, genau.
Und ich habe ja selber mit dieser App rumgespielt und ich sag einfach mal, es ist nicht möglich, einen besser klingenden Song in diese App zu erstellen. Das ist einfach, alle Sachen kommen da zusammen und besser wird es nicht.
Das Drama, es ist einfach.
Dass dieser Song nicht vorinstalliert mit dieser App kommt, ist mir ein Rätsel.
Es liegt einfach nur daran, dass sie davon noch nicht wissen, dass er existiert.
Aber ist halt auch sehr, sag ich mal, domainspezifisch. Also wenn man da jetzt nicht irgendwie ein großer Toastbrot und Leberwurst.
Ich wollte gerade, wir wollen nicht spoilern, aber es geht auch um Leberwurst.
Ja, ich habe schon meine Leidenschaft für Leberwurst vorhin. Ich habe voll die Hosen runtergelassen hier. Ihr könnt auch gerne Leberwurst an die Show schicken hier.
Ja,
aber bitte mit irgendeinem Expressversand und nicht. Ah, genau, wir haben jetzt das andere Bier aufgemacht.
Genau.
Das Brooklyn Lager.
Brooklyn Lager.
Was sagt ihr denn? Guckt euch doch mal die Farbe an. Die ist ja eigentlich gar nicht so anders wie bei meinem Ale.
Das stimmt. Ehrlich gesagt fand ich deins besser.
Ja, ich muss es auch ganz ehrlich sagen.
Schau an. Ha. Na dann bringen wir es zurück, oder?
Das schmeckt nicht.
Das teuerste Bier, was ich jemals Nee, es ist nicht das teuerste Bier. Aber es ist. Habe ich jetzt die Geschichte schon erzählt oder habe ich das? Das ist immer das.
Wenn habe ich sie schon vergessen?
Hast du die geträumt vielleicht?
Nee, was heißt die Geschichte erzählt? Also
wir fragen mal im IRC. Haben wir schon die Geschichte von dem Brooklyn Lager, wie wir das gekauft haben und wie es so teuer war?
Das war einfach nur teuer. Ja. Ich dachte, du hast jetzt noch die Geschichte von dem teuersten Bier.
Ach so.
Das du jemals getrunken
hast. Wie ich das teuerste Bier, was ich jemals getrunken habe. Ich habe meinen Whisky für 1 Million getrunken.
Türkische Lira.
Ja. Das war im Türkei. Ja. Aber hey, das ist.
Versprechspoiler. Du hast angefangen
mit der Türkei. Ja, ich habe mit der Türkei. Ja, das ist so.
Auf alle Fälle.
Ich habe ja gestern auch dann für irgendwie 60 Euro Bier bestellt bei bierzwerg.de, Schleichwerbung. Der Online-Store in Deutschland, wo man ausgefallene Biere kaufen kann.
Kriegst du da Kickback? Und,
ich krieg leider kein
Sag Kickback. Doch gleich mal deinen.
Ich glaube, die haben auch keinen Affiliate in der Seite.
Den Affiliate-Link an.
Nee, aber wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen bierfanatisch. Ich war nie so groß auf der Kaffeewelle. Typo-Welle habe ich auch verpasst, aber bei Bier habe ich so ein bisschen
vorgestellt. Bist du sofort mit
2012 war ich eher so Whisky.
Ja, du hast heute auch plötzlich Whiskyflaschen auf dem Tisch stehen gehabt.
Ich habe heute auch einen sehr teuren Whisky. Ich habe heute 150 Euro in Whisky per Post geliefert bekommen. Leider habe ich die vorher per Überweisung bezahlt.
Ah. Also das ist so, ich weiß nicht. Das ist so.
Ich glaube Whiskybrauen und Bierbrauen sind ja zwei ähnliche Sachen. Ich habe mal von so einem Brauer gehört, der hat sein halbes Leben lang Bier gebraut und hat gesagt immer, ja, ich bin ein Bierbrauer, aber ich mag auch gern Whisky. Und dann irgendwann hat er festgestellt, er ist eigentlich Whiskybrauer und mag gern Bier. Und hat dann angefangen, Whisky zu brauen. Und von dem ist das der Whisky, der heute gekommen ist. Das ist ein Single Malt aus Texas und der hat bei einem Blind Tasting von Whisky-Experten den ersten Platz gemacht, obwohl normalerweise nie ein Single Malt außerhalb von Schottland den Platz gemacht hat. So.
Ist das, wissen die es, also ich habe mal bei Wein gehört, dass es gibt einfach eine Grenze, ab der auch Experten keine Chance haben mehr zu unterscheiden. Also klar, die können total billigen Wein von einem teuren oder einem guten Wein unterscheiden, aber so ab irgendwie 20 Dollar oder Euro pro Flasche bis 1000 Euro pro Flasche schmecken auch Weinexperten keinen wirklichen Unterschied mehr.
Na, ich meine, es gibt auf jeden Fall noch Geschmacksunterschiede. Es gibt Whiskys für 200 Euro, die anders schmecken als andere Whiskys für 200 Euro, weil die einfach einen anderen Charakter haben. So ist es ja auch bei Weinen.
Aber nicht wirklich, also nicht so, dass die Weinexperten sagen, das ist der bessere und das ist der billigere. Das war
am Ende ist es immer eine Geschmacksfrage.
Kaffee war ich auch. Also ich bin Filterkaffee-Freund, muss ich sagen. Ja, ich trinke morgens immer gern meinen Filterkaffee.
Ich muss ja mal hier Shoutouts geben zum No More Sleep Kaffeeladen, der früher bei uns in der Nähe vom Büro war. Das war für mich immer so der Zwischenstopp nach dem Essen. Bin ich da mal hin und habe mir so einen Drip Coffee geholt.
Stimmt, du hast ja auch immer dir den filtern lassen.
Ja, ich saß dann immer eine halbe Stunde da, hab Kindle gelesen und einen Kaffee getrunken und dann bin ich zurück ins Büro gegangen.
Richtig hart am Arbeiten.
Richtig hart am Arbeiten. Man muss auch mal den Kopf freikriegen als Chef.
Dann kann man auch wieder die Angestellten besser zusammenbrüllen. Ja,
aber leider hat der Laden zugemacht. Da war war das die Mulackstraße?
Ja.
Und jetzt ist da so natürlich so ein Fashion-Designer-Store
drin. Wahrscheinlich.
Was aber sonst?
Das war mir immer der sympathischste Kaffeeladen in Laufreichweite.
Wo gibt's jetzt sind wir in Kreuzberg. Wo gibt's denn da irgendwie einen Kaffeeladen? Gibt's da Kaffee irgendwo?
Es gibt im Woo-Store gibt's so einen Kaffeeladen, den macht jetzt ein Freund, der Anton aus Australien, der früher in der Bahn Kaffee gemacht hat. Der hat den jetzt übernommen. Ich war aber selber noch nicht da, aber vielleicht kann man da morgen ja mal hingehen.
Oh mein Gott. Wobei ich bin ja, wie gesagt, ich
ja, wir sind ja über Kaffee weg.
Ja,
wir trinken nur noch Bier. Wo gibt's einen guten Bierladen?
Wo wir morgen früh mal vor dem Büro hingehen können und uns erstmal so ein Bier holen.
Ja, das ist schwierig.
Kalles Schultheißeck.
Es gibt ein paar Bars in Neukölln, die belgische Biere haben. Auf der Reuterstraße, fast bei der Sonnenallee, gibt's das, oh Gott, wie heißt das? Die haben draußen so ein großes Chimay Bierschild.
Bei The Bird gibt's auch dieses belgische Bier, dieses berühmte.
Ja, The Bird hat das mit dem Zwerg.
Genau.
Das ist auch echt ganz gut. Und hat jetzt eine neue Bar aufgemacht auf der Ackerstraße, glaube ich, die Redwood Bar. Die hat, die ist so im Redwood Northern California Style. Und die haben auch Torpedo IPA. Und das ist auch ein sehr leckeres. Also da muss ich auch unbedingt mal hin.
Ulrich ist nicht nur Bierexperte, sondern auch Bieröffnungsexperte.
Das stimmt.
Er hat mal einen Vortrag, ich war dabei, bei SoundCloud gehalten über das Öffnen von Bier.
Ja.
Was dann in der Praxis.
Zweimal sogar.
Ja, ich habe den in San Francisco auch nochmal gehalten.
Ah, stimmt, da war ich nicht dabei. Also ich war in San Francisco, aber ich war trotzdem nicht dabei.
Und die San Franciscoianer,
Die kriegen es nicht gebacken.
Die haben ja nur Schraubverschlüsse. Und die rauchen ja auch alle nicht und deswegen haben die keine Feuerzeuge und deswegen wissen die einfach nicht, wie man eine Flasche Bier aufmacht.
Ach, die könnten das gar nicht. Die würden ja einfach verdursten.
Ohne Scheiß, also wenn die mal hier in Berlin sind und dann irgendwie ein Bier öffnen wollen, dann muss ich da immer rumgehen und den armen Leuten zu ihrem Bier verhelfen.
Das ist wirklich ein Culture Clash.
Ja, auf alle Fälle.
Das ist aber echt, aber ich meine, das kann man doch lernen. Das ist doch jetzt nicht so ein
unglaublich. Ich bin ja wohl der beste Lehrer und ich habe es nicht geschafft.
Stimmt, du hast mit einer CD das Bier aufgemacht in meinem Beisein und mit einem Blatt Papier.
Genau. Ich habe erstmal in meiner Präsentation habe ich erstmal das Hebelgesetz erklärt.
Ja.
Wie das funktioniert und wo man so alles den Hebel ansetzen kann bei so einem
Bier. Genau, und da waren zwei, da war so der klassische, der so quasi, wo...
Genau, so einen, mit dem wir hier jetzt gerade auf die Flasche aufgemacht
haben. Das ist schwer zu sagen, oder?
Das kann man nicht
erklären. Der so oben drüber legt sich über die Flasche und wo man dann den...
So der greift den Korken an der dem körperabgewandten Seite.
Der handabgewandten Seite, genau, ja. Genau. Siehst du, kann man doch erklären. Genau.
Wenn man das Bier mit einem Feuerzeug aufmacht, ist ja der Hebel dort, wo der Finger ist, also wo das Feuerzeug auf dem Finger liegt.
Darum tut der Finger manchmal auch weh, wenn man es falsch macht.
Darf man den Finger nicht so weit weg haben, sondern man muss, was ich gerne mache, ist, ich mache das immer über den Zeigefinger. Also ich umfasse die Bierflasche.
Ihr könnt das jetzt alle zu Hause nachmachen mit eurem Bier.
Ich umfasse die Bierflasche zwischen Zeigefinger und Daumen. Ich lege den Daumen so leicht über den Zeigefinger und dann klemme ich das Feuerzeug. Oh Gott, Entschuldigung. Dann klemme ich das Feuerzeug zwischen Korken und leg das über den Zeigefinger drüber, über das erste Gelenk, so dass es ganz nah an der Hand ist.
Ja.
Und dann versuche ich mit dem Zeigefinger das Feuerzeug ranzuziehen und gleichzeitig drücke ich mit der anderen Hand das Feuerzeug runter. Also diese Ranziehbewegung, die verlagert, die sorgt halt dafür, dass der wie heißt das, Hebelgesetzpunkt, dieser Ankerpunkt nicht weiter weg sich drückt, dass der.
Ach so, dass der auch da bleibt, wo er ist.
Genau.
Ich habe ja das so.
Das ist eigentlich alles, was du wissen musst.
Das ist so ziemlich das Erste, als ich mit Rauchen aufgehört habe, es war mit einem gelernt, wie man, also man braucht ja dann ein Alternativ-Device, um eine Flasche aufzukriegen, weil Feuerzeug hat man ja plötzlich nicht mehr. Und eine
andere Flasche.
Das ist mir so oft schief gegangen, dass dann die falsche Flasche aufgegangen ist, dass ich es irgendwann mal aufgegeben habe. Also es ist nie zu einem kompletten Desaster gekommen, aber es war schon öfters so, dass ich dann so die falsche Flasche so halb offen war und dass es nur noch mit Glück geklappt hat. Da habe ich mit außerdem hat man ja auch nur noch eine Flasche Bier. Was will man dann machen?
Kasten.
Mit einem Schlüssel.
Mit einem Kasten oder mit einem Schlüssel? Oder mit einem, wie gesagt, mit einer Zeitung, einem Blatt Papier?
Mit den Zähnen.
YouTube ist euer Freund.
Augen, mit den Augen.
Zähne und Augen, das ist alles
Quatsch. Ja, das ist was.
Zähne und Augen.
Kommt drauf an, wessen Augen oder Zähne. Also
ich glaube, Auge funktioniert nur, wenn du wirklich einen Schraubverschluss hast. Dann kannst du so aufdrehen, aber ich glaube nicht, dass du einen ordentlich verkorkten Kronkorken mit einem Auge aufkriegen kannst. Das geht. Oder Augenhöhle, was weiß ich.
Aber jetzt haben wir unser ganzes Flittergeld schon wieder verbiert. Ja, und versoffen.
Gott, das ist Das ist, was steht hier hinten? Ach so, das ist der Importeur. Braufaktum Kollektion.
Genau, und die Kollegen?
Ach, da hat der Gerrit Oliver unter, eine Kreation von Gerrit Oliver.
Genau, die importieren halt Biere aus aller Welt. Die machen aber auch selber Biere, die brauen die. Ich habe mal von dem Typen, den wir heute getroffen haben da, der hat mir mal erzählt, wo die brauen. Aber ich glaube, das darf ich nicht sagen. Aber die brauen auch selber.
Wieso ist das illegal, oder?
Ich weiß es auch nicht. Der hat mir gesagt, ja, wir brauen da. Aber
erzähl uns mal nicht weiter.
Genau, und die importieren halt auch Bier. Zum Beispiel hier diese Brooklyn Lager. Da haben die auch noch, außer dem Lager, haben die auch noch IPAs und ich glaube noch ein dunkles. Genau, und die machen dann auch hinten schön den Pfandaufkleber drauf, dass man die wieder zurückgeben kann und dass alles seine Richtigkeit hat.
Wie, was, dass man die zurückgeben kann?
Na hier, Pfand-Ding.
Die kann man nur bei denen zurückgeben, oder was?
Nee, kannst du zum Beispiel in der Galeria Kaufhof, kannst du die zurückgeben.
Na toll, ich dachte, ich könnte jetzt bei Kaiserslautern einen Automaten schmeißen.
Kannst du wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich kriegt man auch, vielleicht ist ja auch, sind ja 2 Euro von den 3 Euro, die wir jetzt gezahlt haben, einfach nur Pfand.
Stimmt, das kann gut sein.
Das ist ganz zurückgeporscht nach Amerika mit drin in dem Pfand.
Mein guter Bierfreund, jetzt sind wir schon wieder beim Bierthema.
Schon eine ganze Weile. Das ist ein Bier-Podcast.
Ja, oder? Das ist Nerd-Podcast, jetzt ist so Bier.
Mein Bierfreund Peter, der ist ja...
Mein Bierfreund. Das klingt auch, als hättest du ein ganz schlimmes Problem.
Den sehe ich immer nur, wenn ich Bier trinke.
Irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Der fährt ja einmal im Jahr nach Belgien und holt sich in dieser Westfleterin-Brauerei das, man sagt, das beste Bier der Welt oder zumindest das seltenste Bier der Welt. Das ist halt so ein Kloster, da gibt's Mönche und die brauen Bier. Die brauen ein Blond mit 5%, 4, noch was. Brauen ein Triple und ein Quadruple Bier. Also das Quadruple Bier ist das 12er. Und das hat 12%. Westfleterin 12 heißt das. Und das ist total begehrt. Das ist auch relativ lecker. Und du kannst das nur bekommen, indem du da anrufst. Die haben irgendwie... einmal im Jahr sitzt eine Stunde so ein Mönch vom Telefon und rufst an, versuchst durchzukommen und dann macht er mit dir einen Termin. Da fragt er dich, wann hätten sie denn gerne einen Termin? Und dann sagst du dann und dann, sagt er, haben wir nicht, eine Woche später, okay. Und dann fährst du dahin nach Belgien in diese Abtei,
ja,
sagst Hallo zu den Mönchen, die, okay, schreiben sich dein Nummernschild auf, damit du nicht nochmal kommst und kriegst einen Kasten Bier.
Muss man sich einfach nur ein zweites Auto mieten.
Das ging, und einen zweiten Termin kriegen.
Ja.
Genau. Und das Lustige ist, die trinken ja das gar nicht. Die trinken nur das Blond, das 4,5%.
Also sie wissen gar nicht, wie ihr eigenes Bier schmeckt. Aber ist das
so fast? Die haben es bestimmt mal gekostet. Aber die trinken nicht das Hochprozentige. Das, genau, und so eine Flasche, also so einen Kasten, dann kaufst du dort irgendwie für weniger als das Sixpack hier, glaube ich. Und kannst es aber bei eBay für 500 Euro reinstellen.
Was? Ernsthaft?
Also geht in den Staaten zumindest weg für 500 Euro. Und
ja. Kann man nicht einfach ganz normal Alkoholiker sein? Ich meine, das ist doch, was ist so
kompliziert? Nicht als gepflegter Hipster, auf alle Fälle
nicht. Nee, es ist auch echt lecker. Aber ich muss ehrlich sagen,
ich meine, es ist
billiger. Für den Aufriss, den die Leute machen, es gibt andere Biere, die mir leckerer schmecken.
Okay. Aber das ist, ist das jetzt das Bier, was du am liebsten magst, oder ist das so
das? Das ist so ein Bier, was ich lange nicht mehr getrunken habe, deswegen.
Ach so, weil es ja einfach zu teuer ist.
Ja, genau.
Ich mag das gar nicht. Ich will
einfach nur wegen dem Preis.
Nee, das ist ja, vielleicht hätten wir auch wirklich ein IPA trinken sollen, damit ihr auch, ja, damit wir hier.
Damit wir so langsam daran geführt werden an dieses.
Nee, weil na, das sind so die Biere, die ich eigentlich am liebsten versuche zu trinken.
Musst du nochmal kommen?
Ja, gerne.
Chapter One Kaffee, was ist das denn hier?
Chapter One Kaffee, okay, das ist irgendwie ein Video, wenn man da drauf klickt.
Ah, oh, macht der nur.
Das hat gerade einer im IRC, hat.
Im IRC, genau. Im IRC
hat der Tester Chapter One Kaffee.
Ey, war ich jetzt dieses
Pinball. Muss das auch in die Shownotes, wenn der das während der Show da reingeschrieben hat?
Jetzt schon, jetzt hast du es ja erwähnt. Jetzt fragen sich
nur, wenn es so dünn entspannt ist. Wir können ja einfach nochmal die URL sagen.
Genau. Aber ich kann dir mal kurz sagen, was mein Lieblingsbier ist.
Was ist denn dein Lieblingsbier, Ulrich?
Schön, dass du fragst, Rob. Das ist von einer kleinen Brauerei auch in den Staaten. Ein Dogfish Head. Dogfish Head heißt die Brauerei. Und das Bier ist ein 90-Minute IPA. Oder ja, in dem Fall, ja, genau. Die haben auch ein 120-Minute IPA. Und das 90-Minute heißt, dass die einfach über eine Kochzeit von 90 Minuten graduierlich Hopfen hinzugeben. Und sozusagen der Hopfen, die Bitterheit vom Hopfen kommt raus, wenn du den Hopfen kochst. Und wenn du sozusagen über 90 Minuten zu unterschiedlichen Zeiten immer Hopfen reingibst, verschiedene Sorten, kannst du so ein ganz weites Bitterkeitsspektrum aufmachen. Und das macht das Bier so besonders.
Und 120 Minuten ist dann noch besonderer, oder?
Wahrscheinlich ist es das Gleiche, nur mit mehr Aufwand irgendwie noch eine halbe Stunde länger Hopfen reingebröselt.
Das hast du aber noch nicht.
Ich habe das auch nur durch Zufall getrunken. Ich war, als ich das letzte Mal in den Staaten war, haben wir ja, da warst du doch auch dabei, haben wir mit Johannes das Abschiedstrinken gemacht, wo wir am nächsten Tag so besoffen zum Flughafen
fahren mussten. Da kann ich mich noch dunkel erinnern.
Da haben wir in dem Spätshop an der Ecke vom Johannes ein Sixpack gekauft und Justin hat gemeint, das ist ein gutes Bier und ich habe gesagt, dann kaufen wir das doch.
Daran kann ich mich, das war.
Und wir waren so betrunken, wir haben nicht mal das Sixpack geschafft. Wir haben irgendwie noch eine Flasche Whisky
gehabt. Da waren Hopfen und Malz verloren.
Ja, waren Hopfen und Malz echt verloren. Und dann habe ich am nächsten Tag noch schnell die zwei Flaschen aus dem Sixpack, die übrig waren, in meinen Koffer getan und habe die dann hier in Berlin ausgepackt und habe die auf den Tisch gestellt und dann mein Bierfreund Peter hat dann gesagt, oh wow, das ist ein gutes Bier. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wir haben da total besoffen irgendwie mein Lieblingsbier in uns reingekippt. Ja. Und okay. Das gab's so am Spätshop an der Ecke. Bei dem verrückten Araber, der, wenn du nachts um eins reingekommen bist, saß der da mit seinem Keyboard und hat irgendwie Keyboard gespielt und gesungen und, ach, das war das erste Spiel.
Also, um das jetzt mal hier so ein bisschen, wir waren letztes Jahr alle, also ihr schon öfter, hast du schon?
Das war meine zweite WWDC.
Die zweite, wir waren alle auf der WWDC, und, haben netterweise, also so von den jeweiligen Firmen netterweise bezahlt und,
Bitte.
Und haben
wir hart gearbeitet.
Ja.
Machen wir uns nichts vor.
Da warst du schon mit, ne?
Letztes Mal war ich mit, ja, genau. Cool. Aber es war das erste Mal, dass ich jetzt mit war. Vorletztes Jahr war ich nicht. Da habt ihr mich noch aus der, haben wir noch hier, wie heißt das gleich?
Skyped.
Nee, Skype doch nicht. Wie heißt das gleiche von
FaceTime.
Apple?
Gefacetimed. Max, sowas muss sitzen. Kein Wunder, dass du bei
Google Max rausgeflogen bist. Komm, er kann hier Mega und Kilo nicht unterscheiden.
Ich weiß noch nicht, wie schnell mein DSL ist. Das kommt mir sehr langsam vor. Kommt mir sehr Kilo vor. Nicht so Mega.
Ja, und das...
Da haben wir dich aus der Keynote angefacetimed.
Genau, und ich habe noch gesagt...
Hast du da Steve Jobs gesehen? Da saßen wir nämlich irgendwie nur 6 Reihen weg vom Steve.
Ja,
das ganz dünn war.
Das war so, ich hab so gesagt, so, das wird die Keynote sein, die aus oder die WWDC. Nächstes Jahr werden alle sagen, so gut wie letztes Jahr wird's nicht mehr. Und
war's auch nicht.
Exakt so ist es gekommen.
Ich habe den direkten Vergleich gehabt. War kacke.
Und Rob, das Jahr davor, wo du nicht dabei warst, war's noch besser.
Auf alle Fälle.
Also ich habe gehört, dass die einzig gute WWDC die wäre, wo sie das iOS SDK, das iPhone SDK vorgestellt haben. Und danach war alles nur noch kacke.
Ja, danach die Leute, die da waren, die sagen das natürlich.
Ja, ja, klar. Aber die Leute, die das Jahr davor da waren, die sagen ganz was anderes.
Also ich fand 2012 schon cool.
Also wenn du Gernot fragst, dann sagt er bestimmt, die beste WWDC war die, die noch in Cupertino war.
Ja, stimmt. Das
sagt er dann.
Das sagt er.
Weil der mal da war, ne?
Der war mal in Cupertino. Der
wurde mit Bussen dahin gefahren, damit er dann dort irgendwie Bier trinken kann. Also es war, glaube ich, nur
so ein Bierbash.
Der Bierbash war, glaube ich.
Ja, bei so einem Bierbash war ich aber auch schon. Also
das aber nicht. Ach so, in Cupertino, ja, stimmt. Ja. Du warst ja auch mal da.
Beim Bierbash in Cupertino, was muss man denn da machen?
Muss jemand kennen, der dich da einlädt.
Ah, okay.
Das war sogar der nicht WWDC Bierbash, das war so ein iTunes Party Ding.
Genau. Und das war aber der Grund der Party war irgendwie, dass sie American Idol die 2 Millionste Staffel für iTunes bekommen haben und dann waren da American Idol Leute, die da gesungen haben. Und das hat mich jetzt persönlich nicht so mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich fand ja bei der WWDC bei diesem Bierbash die Band, also ich fand sie jetzt nicht überragend
gut. Neon Trees waren das.
Neon Trees, ja. Aber ich hatte furchtbares Mitleid mit ihnen, weil sie wirklich weil die sich da vorne wirklich einen abgemüht haben und gerade der Sänger ist ja auch echt durchgedreht und das Publikum wirklich so überhaupt nicht mitgemacht hat. Die haben wirklich alle einfach da gestanden, als ob da das Radio laufen würde.
Das ist aber auch eine scheiß Crowd, sag mal, ganz ehrlich. Ja. Also vor den Leuten möchte ich auch nicht spielen müssen.
Das ist wirklich, das ist echt krass. Das ist ein 2% Frauen, würde ich sagen.
Ja, es ist höchstens das Worldwide Sausage Fest. Das kann
genau,
man so schon sagen.
Das ist, er hat das auch. Und auch so alles weiß. Also ein paar asiatisch aussehende Menschen, ganz, ganz wenige Schwarze dabei, aber im Wesentlichen wirklich alles Weiße. Alles weiße Männer, die, also wo ich, selbst ich noch als tendenziell schlank durchgehen würde.
Oh. Jetzt malen sich die Leute zu Hause am Ohrton am Finger aus, wie schlank der Max denn jetzt wirklich ist.
Der Max ist schon relativ schlank.
Nee.
Ich habe relativ gesagt.
Relativ schlank. Ja. Kann ich durchgehen lassen. Gerade im direkten Vergleich mit der WWDC-Crowd.
Und dann ist das ja der Event, wo man nicht in eine Kneipe gehen muss, um betrunken zu werden. Du kriegst da von Apple-Mitarbeitern oder von für den Event angestellten Leuten immer ein frisches Bier in die Hand gedrückt, ja, bis pünktlich um 9, dann ist es Schluss.
Und dann, außer du schaffst es, irgendwelche Frauen, nackten Frauen daraus zu formen aus den Bierflaschen, dann wirst du natürlich sofort rausgeschmissen.
Dann wirst du sofort rejected. Aber normalerweise kannst du ja in Staaten nicht in einem Park, das ist ja immer im Jabba Buena, weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht.
Jabba Buena? Jabba wahrscheinlich.
Jabba Buena Gardens ist so ein jüdisches Zentrum.
Ach, ist es ernsthaft?
Ja, die haben dieses Jabba Buena, ich war mal zu einer großen, ich bin mal durchgelaufen, als so eine große Bar Mitzwa da war. Und die haben auch so ein Center, wo glaube ich irgendwie. Aber ich möchte mich jetzt nicht noch mehr mit falschen Wahrheiten. Auf jeden Fall ist das ein großer Park zwischen Moscone Center und San Francisco MoMA, SF MoMA. Und da kann man halt an der frischen Luft dann zu dem Event Bier trinken und eine Band sehen. Und das ist natürlich für viele
Amerikaner das erste Mal.
Von den übergewichtigen amerikanischen weißen Männern.
Die können also mit dieser Situation einfach nicht so umgehen.
Ein Happening. Und dann artet es mal schnell zur Worldwide Drinking Competition aus.
Ja, auf alle Fälle.
Ich habe ja, man kriegt ja bei der WWDC kriegt man ja diese lustige Jacke.
Und ich hätte noch drei. Also
das ist eines der hässlichsten Kleidungsstücke, das ich in meinem Leben erhalten habe.
Wer als erstes ein IRC schreibt, der kriegt von mir eine geschickt.
Wow, nee, das war so. Na gut, wenn das jetzt so.
Ulrich verlost eine Original WWDC Jacke in L.
Es gab nur L.
Es gibt nur eine Größe.
Ich würde fast sagen, ich habe einen M. Aber ja, keiner will, siehst du? Die gucken, die googeln alle. Wie sieht das? Oh mein Gott.
Nein, wir verlosen in den Kommentaren. Sollen wir uns noch was dazu ausdenken?
Ja, wir würfeln das einfach aus.
Keine würfeln es aus, genau.
Na gut. Das googeln die Leute eh. Wir würfeln das.
Wir würfeln
das. Fair und ehrlich.
Zwischen wem?
Oh, Max hat gewonnen. Merkwürdig.
Du willst die doch gar nicht.
Ich will keine.
Es ist halt, das Schlimme an dieser Jacke ist jetzt ja nicht, dass sie irgendwie so zu irgendeinem so Wholesale gehen und sich irgendeine Jacke kaufen.
Das ist schon American Apparel Qualität.
Die lassen die ja machen. Also, ja, die gehen zu American Apparel hin und sagen, macht uns mal diese Jacke extra. Vorher gibt's keine Jacke und dann gibt's sie. Und letztes Jahr hatte sie ja wenigstens mal Taschen, die sie davor auch nicht hatte. Vorher war es einfach nur so eine, da pressen sich dann diese ganzen Entwickler in diese dünnen, hautengen, oh mein Gott, there's no way to unsee this.
Aber die Jahre davor hatten die dann, da waren die da gab's keine Jacken, da hatten die alle so mini-size Rucksäcke auf, wo gerade mal ein iPod reingepasst hat.
Ja, ach so kleine iPhone-Rucksäcke.
Einfach mal ein schönes Smartcover. Ein schönes Custom-Smartcover mit irgendwie so WWDC eingestickt oder so.
Na, das nicht mit Reißverschluss, sondern mit Magnet.
Ach so, du meinst so Smartcover für dich.
Na, man war für mich. Ich wollte mir sowieso immer schon Magnete implantieren lassen. Und dann lege ich mich abends in mein Bett, schicke mein Smartcover an.
Du machst dein Schlafcover drauf.
Und dann gehe ich in Ruhestand.
Gehst du in das Sleep-Mode, klar.
Nicht schlecht. Na, aber Apple verschenkt ja nichts, was sie verkaufen können.
Eben.
Also.
Die Jacken will keiner haben.
Das war auch tatsächlich so ein bisschen enttäuschend. Also eine Woche später war ja Google I.O. im selben Gebäude.
Ja. Und da kriegt jeder.
Und,
alles.
Und das ist ja so, dieses so, oh ja, und jetzt hier alles und so. Und dann kamen die alle wieder hier auch bei Soundcloud. Mhm. Die, fährst du ja nicht so, ach nee.
Ja, müssen wir mal schauen, ob ich den fahre.
Ob du zur Google I.O. fährst.
Und dann kommen die alle zurück und haben alle das neueste Android-Telefon.
Ja, genau.
Nexus Q. Nee, wie
genau, sie haben Nexus Q bekommen. Ein Galaxy S war es, glaube ich, damals.
War das ein Galaxy S? Ach, ein Nexus also, Galaxy.
Genau, Nexus Galaxy. Nexus Q, den sie danach auch sofort wieder eingestellt haben.
Ja.
Und ein Developer Nexus 7.
Genau.
Mit der größeren Batterie und einer weißen Rückseite.
Ach, das hat noch eine größere Batterie.
Ja, und mir ist es ja auch schon öfter passiert, dass ich einfach beim Entwickeln das Nexus 7 alle mache und ich dann halt da sitze ohne Gerät, weil das nicht so schnell lädt, wie ich das alle mache beim Entwickeln.
Ach, ernsthaft?
Es zieht nicht genug Saft über USB.
Das braucht ewig, oder? Ich habe das neulich auch wieder geschafft, dass ich da war es mir ausgegangen, dann habe ich, weil nicht genügend Strom, und dann habe ich es probiert wieder einzuschalten, dann ging es an, fuhr hoch, und ging sofort wieder aus, so ohne Vorwarnung, so ja, ich schalte mich bereit, vorbereiten zum Ausschalten. Und das ist dann immer so der Hinweis, dass es jetzt wirklich Zeit wird, das Ding zu laden, und dann muss man das irgendwie so 20 Stunden an die Ladestation halten, und dann, das ist, also ich finde es so, nur halb gut, ehrlich gesagt, so dieses ganze.
Immerhin halb gut.
Immerhin, ja.
Ja, aber es ist.
Für den Preis?
Für den Preis kann man es machen. Ja, aber ärgert man sich doch auch nur. Ist doch, das ist doch alles nicht gut.
Sag mal, Ulrich, woran entwickelst du denn gerade? Jetzt, wo Soundcloud in der Vergangenheit ist, was sind deine aktuellen geheimen Superprojekte, die du jetzt hier der Welt, Öffentlichkeit anvertraust?
Das mit dem Geheimen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das stimmt sogar.
Ist das geheim?
Also, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nicht in einem Podcast erzählen.
Ja, dann lassen wir das.
Du bist ja ein Spielverderber.
Wir haben neuen Großkunden.
Neuen Großkunden.
Der braucht eine neue App.
Und der Papst.
Der Papst. Und ja, und jetzt baue ich. Ich baue jetzt gerade mit Max. Also der Max arbeitet jetzt schon anderthalb Jahre bei uns.
Genau.
Krass, oder?
Ja.
Ich arbeite jetzt schon anderthalb Jahre mit Max zusammen. Wir haben aber noch nie zusammen, bis auf bei Soundcloud ganz kurz,
an einem
Projekt gearbeitet.
Und als ich so die ersten, da war ich irgendwie seit 3 Wochen dabei und die Soundcloud-App musste fertig werden und darum durfte auch ich da so 3,5 Sachen machen. Ich glaube, du hast die komplett wieder rausgelöscht.
Genau, du hast MTVs gebaut und ich habe die MTVs.
Und die waren scheiße.
Die haben uns bis heute noch gequält. Und ja, und jetzt ist es das erste Mal, dass wir auf Augenhöhe entwickeln.
Und ja, das macht, also ich, ja, ne? Machen da vor uns hin und schreiben dann den ganzen Tag.
Na, gib mir doch mal so einen kleinen Tipp. Also ist es, was für eine Technologie ist es denn? Ist es eine Webseite?
Wir arbeiten gegen eine
Soap API. HTML5.
Eine schöne Soap API.
Ja, das ist eine iPhone-App und iPad-App Universal, die Sachen darstellt, die über eine Soap API mit XML
traumhaft.
Genau.
Ja, das ist, ich habe 3 Tage dran gesessen, irgendwas Vernünftiges Soap auf Objective-C zu finden, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es so grauenerregend ist, wie es ist. Und es gibt, also wenn man Soap machen will in Coco oder so, dann ist man echt aufgeschmissen. Da gibt's nichts, was auch nur ansatzweise was taugt. Also es gibt wohl irgendein Tool von Apple, von dem noch irgendwo PPC-Binaries rumliegen, mit dem man sich Code generieren kann oder sowas. Das muss ganz furchtbar sein. Und dann hat irgendjemand den Quellcode von diesem Tool genommen und auf Google Code gepackt und das ein bisschen weiterentwickelt. Und
das war sogar ein Open Source Tool von Apple.
Offensichtlich, ja. Scheint so.
Himmelarschen zu hören.
Und das ist, ich weiß nicht, ob dieser Code jemals lauffähig war, der dabei rauskommt. Es gibt irgendeinen so Webservice, mit dem man was generieren kann. Der ist zu doof, mit 2-zeiligen Kommentaren umzugehen und produziert deswegen massenhaft Fehler. Und im Endeffekt habe ich dann, weil so unglaublich viele Calls sind, 5, 6 oder 7 Calls, die wir da machen.
Ich habe mittlerweile noch 3.
Mittlerweile, ja, ich habe noch am Anfang noch ein paar mehr umgesetzt. Und da ist das jetzt, dann haben wir kurzerhand die XML-Dokumente selber zusammengebaut. Aber dieses Soap, das ist ja, wirklich.
Ich glaube, man kann schon damit arbeiten, man darf aber nicht anfangen, Soap ist ja so ein Standard, da mit dem Maschinen zu Maschinen reden.
Ja.
Man darf keine Maschine bauen, die mit der anderen Maschine spricht. Man muss irgendwie selber.
Man muss eine Maschine bauen, die Maschine baut.
Man muss Menschlichkeit walten lassen.
Ach so.
Also.
Na, eigentlich ist es ja so, die ursprüngliche, also ich habe das mal im ZDE, das ist das ZEND-Studio, das ist, war die Idee für PHP.
Damals.
Die gibt es bis heute. Die
gibt's
bis
PHP? Heute.
Und die hatten Soap-Integration und das war geil. Das war wirklich, du hast irgendwie gesagt, New Soap Class, Klammer auf, und dann die Klammer und dann die zum WSDL-File die URL reingeschrieben, Klammer zu. Und dann hat der dir nicht Code generiert, sondern dynamischen Objekt mit allen Methoden zur Verfügung gestellt und es funktioniert dann direkt auch mit Autocompletion in der IDE und allem Pipapo und du konntest wirklich alles so direkt nutzen und Klassen instanzieren. Was die Scheiße daran ist, du hast halt immer, und das will man ja, also so dieses, wenn ich jetzt eine JSON-API nehme, dann schreibe ich ja bei der Gelegenheit gleich meinen Code, der das so macht, dass es für meine Bedürfnisse gut funktioniert, diese entsprechenden Klassen. Und wenn du dann diesen Soap-Scheiß machst, dann hast du ja diese, auch die komplett falschen Namenskonventionen da drin und so, dann hast du das alles so drin, sodass du dann sowieso, selbst wenn es funktionieren würde, würdest du wahrscheinlich...
C-Code sieht dann aus wie Java-Code.
Genau, und dann würdest du sowieso erstmal noch eine Wrapper-Klasse drumherum schreiben.
Ja, eigentlich ist es ja eine gute Gelegenheit, quasi diese Abstraktion, der man ja quasi zwangsweise ausgesetzt ist, zwischen dem Model von der Web-API, gegen die man arbeitet, und der eigenen App. Das kann man ja quasi nutzen, diese Möglichkeit, und zu sagen, wir abstrahieren das erstmal ein Modell, das für unsere Zwecke sinnvoll
ist. Genau.
und was weiß ich, für eine Repräsentation, die vielleicht in der Table View besser funktioniert als das, was mir die API dahin spuckt.
Na, so weit gehen wir jetzt gerade nicht, aber das ist am Ende ein guter
genau, Ansatz. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich das zu überlegen. Und wenn man halt sagt, wir machen das mit Soap, dann ist es halt, na gut, wenn man sich das alles generieren lässt.
Es ist faktisch so, die API, die wir da benutzen, die wurde ja mehr oder weniger für unseren Anwendungsfall gebaut. Also es ist keine Public API, die ist
okay,
die
das ist private natürlich und ein ganz schöner Luxus.
Am Ende ist die App jetzt auch nicht so großartig anders als die Webseite. Also wir sind da in den gleichen Strukturen drin. Und ich muss dafür sagen, dafür, dass ich am Anfang mich so ein bisschen geschüttelt habe mit XML und Soap, funktioniert das auch ganz gut. Also die Leute auf Kundenseite, mit denen wir da zu tun haben, die sind sehr responsive und die haben uns jetzt eine neue API-Version gebaut, die mit der alles besser wird. Und
da, wie, ja. Auf Holzklopf. Wie macht ihr das denn mit den, also habt ihr dann so ein Layer, das einfach die XML-Struktur nimmt und guckt, naja, wir machen jetzt daraus irgendwelche, wir mappen das 1:1 auf unser Model und das Tag wird zu der Property in dem
So in der Art, das Attribute wird zu dem und genau, wir haben eine Methode, da steckst du XML rein und das befüllt dann dein Model.
Okay, und das geht da mit XPath durch, das geht super, das ist echt
Wir haben dieses KISS XML genommen. Und ja, für XML, für valides XML funktioniert das prima.
Dann könnt ihr doch da eigentlich mal ein schönes Open-Source-Projekt draus machen.
Das ist sehr dünner Code nur.
Trivial.
Das ist wirklich ziemlich
klar.
Das werde ich mir morgen nochmal angucken, weil ich gerade da sehr viel umbaue. Es gibt auch von wie heißt die ASI HTTP Connection oder wie heißt die?
Ach so, ja,
die
neue
AF
Network.
AF Network gibt's einen AF XML Request Plugin für AF Network, was XML. Ich glaube, das ist genau für sowas gemacht. Das wollte ich mir nochmal zu Gemüte führen.
Aber ich muss sagen, so die Zusammenarbeit mit...
Soll sowas in die Shownotes sind unsere...
Ja, auf jeden Fall.
Gerade so
selbstverständlich. Ich vergesse das
gerne. Kein Mensch interessiert sich für die ganzen Bier-Anekdoten.
Das sagst du mir jetzt nach 3 Stunden.
Die Leute spulen eh vor.
AF-XML, tralala.
Ah, ich probiere es. Irgendwie geht das hier gerade alles.
Wir befüllen hier die Shownotes live, weil sonst macht's ja keiner.
Aber ich muss so sagen, das ist so mit Ulrich zusammenarbeiten. Also ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung, dass du so ganz...
Ich bin auch sehr exzentrisch.
Also wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass er nackt codet den ganzen Tag, das ist echt relativ okay.
Auf 2 Tastaturen.
Man muss ihm immer ins Gesicht gucken. Das ist wichtig.
Zum Glück steht da ein
iMac. Ich habe ja gesagt, auf Augenhöhe programmieren wir jetzt zusammen.
Nicht das normale Chef-Angestellter-Verhältnis.
Nee, aber hattest du Angst vor mir?
Nee, ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass du so gegen Cocopots und sowas, so ein bisschen so externe Bibliotheken
bist. Ich bin ein großer Verfechter davon.
Ja, auf alle Fälle.
Ich habe ja auch das ganze Next Big Thing-Team zu dem Cocopots-Meetup auf der letzten WWDC gezogen.
Stimmt, das war ja, du
warst ja... Ihr wart ja alle zu spät. Ich und Rob waren ja die Einzigen, die pünktlich da waren.
Halbwegs
pünktlich.
Das war
bei Heroku.
Das war bei Heroku,
stimmt. Und die haben eine Fahrradwerkstatt bei sich im Büro.
Die ollen Hipster.
Und deswegen will ich nämlich auch eine Fahrradwerkstatt bei uns im Büro haben.
Da waren wir bei Heroku. Jetzt
von Heroku lernen heißt siegen lernen, sage ich immer.
Ja, ich sag mal hier...
Langsam siegen lernen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mal so ein kleines Soundcloud-Projekt gemacht, um ein paar Sachen auszuprobieren. Und ich habe nicht den Soundcloud-Rapper benutzt, den Coco, und auch nicht den NXO auf Client. Ich habe einfach den AF Network O auf Client gemacht, genommen. Eine gesubclass, musste eine Methode überschreiben, wie sie den OAuth-Header setzen. Mhm. Da gibt's ja, sagt ja jeder Draft irgendwas anderes. Ja, und dann ging das out of the box.
Cool, geil.
Also.
Finde ich gut. Brauchen wir also ein Open-Source-Projekt, weniger zu unterstützen. Also was wir dafür Arbeit sparen.
Ich will euch, also nichts Böses, aber das.
Nee, die sind uns einfach auch da, die haben uns da einfach überholt. Also.
Ja.
Die haben auch da mehr, also wir haben ja das gebaut, weil wir es brauchten, weil es damals nichts gab.
Klar.
Und als wir es so hatten, wie wir es brauchten, haben wir es eigentlich auch nicht weiter angefasst. Und die Open Source Community Ich hole mal weiter aus. Als wir damals die erste Soundcloud App gebaut haben, haben wir die erste iOS Library für OAuth 2 geschrieben.
Das war so 2010, wa?
Das war 2010. Genau. Und damals gab es noch nicht so viele OAuth 2 APIs, mit denen man dann kommunizieren konnte. Ich glaube, Facebook war noch eine der ersten und Soundcloud selber auch. Und das wurde auch immer ganz gut angenommen. Das heißt irgendwie OAuth 2 Client. Auf GitHub kann man das bestimmt finden.
Ich habe ja damit auch schon was gemacht. Ich habe ja damit mal Videos bei YouTube hochgeladen.
Mhm.
Und musste doch an vielen Stellen noch rum schreiben, weil dieses Beera oder ist erstaunlich, wie subtil die Unterschiede sind. Es hat, nachdem ich, also im Wesentlichen musste ich ein paar Strings ersetzen.
Aber lass uns nicht über OOF 2 reden, da kommen mir die Tränen. Das ist auch wirklich fürchterlich, was mit dem Standard passiert ist. Auf jeden Fall haben wir damals halt das Ding gebaut und haben das open sourced. Und ja, dann kam nach und nach mehr Bedarf. Ein paar Leute haben es benutzt es hat aber nie so den riesen Impact gehabt. Und dann hat halt AF Network hat, glaube ich, Foursquare haben das gebaut.
Govalla war das.
Govalla hat das gebaut, ja. HTTP-Kommunikations-Framework.
Und auch richtig gut. Also ohne Scheiß, warum noch selber Network-Code schreiben?
Ja, wozu?
Also klar, wenn einfach mal 90% der Fälle ab.
Genau, und die haben dann die Funktionalität mit eingebaut und das scheint ja jetzt the way to go zu sein.
Genau, und das gibt es halt auch als CocoaPod und der Matt mit 3T, der ja früher Govalla, jetzt Heroku, der das maintaint, der ist ja auch wirklich da eiskalt dabei bei dieser CocoaPods Community und dahinter, dass es immer up-to-date ist. Und warum sich da selber noch den Aufriss machen?
Der, ja, ist, das maintain. Ist, der ist ja auch fit wie ein Turnschuh.
Also. Auf alle Fälle. Also da kannst du ja nicht zwinkern, ohne dass da 10 neue Projekte auf seinem GitHub-Account sind mit 200 Sternen.
So ein Arsch.
Ist schlimm, oder? Schlimm. Jede gute Idee, die man mal so nachts bei einem Bier hat oder so, bam, nächsten Morgen hat er die jetzt implementiert und man kommt so gar nicht mehr.
Ja, ich weiß nicht, was macht denn der? Hat der Freizeit?
Ich glaube, der muss es ja Vollzeit machen. Der muss ja quasi der...
Der geht von Arbeit nach Hause? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vollzeit Open Source entwickelt bei Heroku.
Nee, aber der
obwohl,
macht,
glaube ich... Obwohl, doch. Das ist ja die Idee bei Heroku. Die bauen ja Open Source Frameworks, damit man einfacher mit seiner iPhone-App an Heroku rankommt.
Genau, die haben jetzt ja sowas, dass du von deinem Core-Data-Object dir eine Ruby-App scaffolden kannst. Also du lädst einfach nur dein Core-Data, was ist es?
Modell?
Dein Model-Store- Bullshit-Datei, die du halt mit deinem Drag-and-Drop da machst.
Ja.
Die lädst du da hoch und zack, generieren sie dir eine schöne
Ruby-App,
die deine API ist.
Das ist ja gar nicht mal so schlecht.
Und dann, das macht schon mal jede Menge und dann kannst du halt entweder das erstmal zum Test nehmen und später was Neues schreiben oder einfach darauf aufbauend deine eigene App entwickeln.
Ich bin ja seit heute Beta-Tester bei Heroku. Ich habe ein Beta-Feature freigeschaltet bekommen.
Oh,
kannst du darüber erzählen, was du bei Heroku machst? Was du da hostest?
Ich kann darüber erzählen, was ich hoste. Ich mache mir meine Liste auf. Ich habe ja diverse Apps bei Heroku.
Ah.
Ich kann natürlich nicht darüber erzählen, was ich hier
bete. Das sind alles so Stealth-Mode-Startups von Ulrich.
Genau.
Die anderen Firmen.
So eine Leberwurst-Incubator.
Ich bin der Leberwurst-Incubator. Aber wir haben ich hoffe, Gernot verklagt mich jetzt nicht, wenn ich so ein paar...
Der füllt alles aus gerade.
Der hört doch eh nicht zu, der hat ja keine Zeit dafür. Der muss ja hier die Firma am Laufen halten. Gernot ist übrigens der andere Geschäftsführer. Genau, also hier, Heroku App Nummer 1, Calfix, ist eine App, mit der kannst du iCal-Links, zum Beispiel deine Facebook-Events, kannst du durchjagen und der macht halt aus einem Event, was 0 Uhr an dem Tag anfängt und 24 Uhr an dem Tag aufhört und normalerweise deinen ganzen Kalender voll macht, macht der einen ganztägigen Event.
Ah, okay.
Und solche Sachen.
Können die das nicht von alleine? Scheinbar nicht.
Das kriegen wir nicht hin.
Kalender.
Dann,
ja, es ist ein Drama.
App Nummer 2, ein Dunbox. Das ist irgendwie, glaube ich, so eine Rails-Beispiel-App, die habe ich da mal gehostet.
Ich glaube, damit ist 98% von Heroku ist nur mit Zoom-Zeug gefüllt.
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Also, ja, aber die sehen das ja weg, das läuft ja nicht. Also das merke ich ja, wenn ich in Unicode mal wieder
anmache. Ja, leider.
Das ist der erste Request immer 5 Sekunden.
Das ist echt krass, ja.
Auch wenn man dafür bezahlt, ne?
Das kann man den aber auch nicht verübeln.
Wenn man dafür bezahlt.
Nee, also warum, du bezahlst jetzt nicht so viel, dass die ganze Zeit so ein EC2-Instanz für dich am Spinnen halten. Also so ist es nun mal.
Genau. Aber es sollte schon irgendwie besser gehen. Also ich finde ja Heroku für die Leistung, die sie liefern, ist sowieso relativ teuer. Und für das, was man an Tempo nachher kriegt, ist es wirklich bizarr teuer.
Nee, du zahlst ja auch einfach mal für die Einfachheit von dem Ganzen. Dass du einfach dich einloggen kannst mit deiner iPhone-App und deine Worker-Zahl hochdrehen, das ist ja der Luxus, für den du bezahlst.
Achso, man bezahlt nicht dafür, dass man gute Infrastruktur kriegt, sondern man kriegt dafür, dass...
Ja, die Infrastruktur ist nicht schlecht, aber wie gesagt, die sitzen ja selber auf EC2, also kannst du ja ausrechnen,
was
die allein an Rechnung zahlen.
Das stimmt schon.
Und dann, wenn da doch eine Marge drauf sein soll. Aber, also ich finde, was die machen, machen sie gut. Und wenn man das nicht will, dann kann man sich halt selber die Finger schmutzig machen.
Genau, dann habe ich noch Food Baby drauf gehostet. Das ist auch die einzige App, für die ich bezahle.
Was ist denn Foodbaby?
Das ist mein Stealth-Startup. Nee, das ist mein Hobbyprojekt. Das wird eine Webseite, um Rezepte, ein Social Network für Rezepte. Für so Leute, die auf Instagram gerne Bilder von dem, was sie gekocht haben, posten.
Und daneben packt man dann das Rezept. Oder wie?
So in der Art, genau.
Klingt gut.
Ja, es ist, das wird der Hammer. Ich brauche nur einen guten Designer. Designer könnt ihr auch an diese Adresse schicken.
Designer ist echt ein Problem, oder?
Wir sind kurz vorm Launch. Also ich mache das auch mit ein paar Freunden zusammen. Sobald das fertig ist, dann gibt es eine Runde Beta-Invites für alle.
Für alle Leute, die jetzt noch den Stream hören.
Dann, nächste App ist Foodbaby Staging. Und dann.
Was ist denn Foodbaby Staging, Ulrich?
dann habe ich.
Scheiße. Das ist tatsächlich ein Staging-System. Oh mein Gott, du hast Bier umgekippt.
Ja. Reiße ich mal die Konversation noch weiter an mich. Dann haben wir noch eine Steve-App und die haben wir erstellt, als Steve Jobs noch gelebt hat. Das war die Idee, dass wir eine Mail-Inbox haben, an die man das Bier von Rob ging gerade übrigens nur auf die Couch und nicht über seinen Laptop.
Ausnahmsweise mal. Ist aber auch nicht mein Laptop, von daher würde mich das gar nicht so interessieren.
Auf jeden Fall war die Idee, dass wir eine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen, an die man irgendeine Frage stellen kann, zum Beispiel: Wann kommt das nächste iPad? Und dann kommt eine von Steve Jobs schlangenzüngigen Antworten zurück, zum Beispiel.
You're holding it wrong.
Was in dem Fall keine gute Antwort wäre.
Ja. Da fängt dann nämlich das Problem an.
Habe ich jetzt verpasst, natürlich.
Wir wollten...
Musst du dir den Podcast anhören.
Schon ein Hörer. Juhu! Und dann habe ich natürlich noch ulrich.herokuapp.com, das ist aber einfach nur Subdomain-Supporting.
Ach, um diese einmalige...
Was ist denn eigentlich dein persönlicher Blog?
Meiner?
Ja.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Was? Mein persönlicher Blog. Ich habe einen Blog, der heißt ulrich.is.
Das ist eine Idee,
die habe ich mir selber einfallen lassen.
Das ist ja mal richtig authentisch und originell. Wie bist du auf die gute Idee gekommen, dir ulrich.is zu holen?
Ich habe einen sehr guten Freund, Parker. Ich habe einen Blog, ulrich.is, ist isländisch. Ich habe dann, das Kategoriensystem ist ungefähr so: Wenn ich was über Arbeit schreibe, dann ist die URL ulrich.is/working/on-the-new-app, irgendwie sowas in der Art, oder ulrich.is/cooking/the-christmas-duck.
Das kommt mir tatsächlich irgendwoher bekannt vor.
Ja, das finde ich auch richtig schnieke, muss ich sagen.
Ja, weil Rob hat nämlich genau das gleiche Blog. Rob hat rob.is, R-O-B-B, aber auch er hat sich nur von unserem Freund Parker.
Nein, überhaupt nicht. Ach, das ist meine scheiß Idee, verdammt nochmal. Parker hat nicht mal parker.is.
Aber hattest du mir das nicht gesagt?
Parker wollte es auch klauen, aber er hat diesen Worten scheinbar nie Taten folgen lassen, weil whoisparker.is macht nichts. Das hat mich übrigens mal in ordentlich...
Parker.is ist so bescheuert.
Who.is ist leider auch schon weg. Ich wollte ja mal einen Whois-Service auf Whois posten, aber da ist mir jemand zuvor gekommen. Aber ich war ja mal in San Francisco, als ich beim letzten Mal da war, auch zur WWDC. Da habe ich ja meinen Reisepass verloren. Ich wähle dir ja gern mal Dinge. Das ist mir dann auch pünktlich irgendwie am Freitag vor der Abreise am Sonntag eingefallen. Und dann bin ich zur Polizei gegangen in San Francisco, schön in der Mission. Das war dann die nächste. Der Ulrich war sogar dabei.
Ja.
Der kann das alles bestätigen, dass ich hier keinen Unsinn erzähle.
Alles Lügen.
Was denkt der sich aus, der Mann? Und da muss ich dann auch halt, habe ich gesagt, ja, ich habe den verloren und so. Und dann haben sie mich gefragt, wie alt ich bin.
Achso, Ulrich übrigens mit 2 L.
Ja, ganz wichtig. Rob auch mit 2 B.
Ja.
Hast du mir auch geklaut? Nein, das habe ich ihm geklaut. Und dann fragen die mich so, ja, und meine Daten und bla bla bla, wie groß sind sie? In Fuß und Inch natürlich, das konnte ich dann zum Glück googeln. Ja. Jetzt bin ich ja ganz schön aufgeschmissen gewesen. Also wer in Amerika vorhat, Verbrechen zu begehen, dem kann ich nur empfehlen, das vorher zu recherchieren. Seine eigenen Maße in imperialen Einheiten.
Wenn man ein Verbrechen begehen will?
Naja, weil dich dann ja die Polizei irgendwie...
Ach so, weil die dich dann fragen. Ich weiß nicht, ob das größte Problem ist, das man hat, wenn man in San Francisco bei der Polizei von der
Mist. Und da muss ich dann auch erklären, wie ich zu einer isländischen Domain komme, wenn ich doch aus Deutschland bin.
Das verstehen die nicht, ne? Die wissen nicht mal, wo Island ist.
Nee, die denken, sie wohnen in Com. und alles andere ist ihnen irgendwie so ein Mysterium.
Ist das vor oder hinter der großen Firewall von China?
Wie, und warum hast du dir deine Domain gesagt?
Weil die meine E-Mail-Adresse wollten.
Ach so.
Und meine E-Mail-Adresse ist ja...
Ach so, dann war wahrscheinlich das erste Problem, warum deine Domain, die Domain nicht mit so rob.is.com. Nee, ohne com
hinten. Ja, so in etwa. Also ich habe das ja selber ausgefüllt und
ach so,
wahrscheinlich okay. Konnten die meine Sauklau eh nicht lesen, das war also der Form halber.
Hast du jemals eine Mail gekriegt? Kriegst du jetzt so...
Nee, aber ich habe meinen Reisepass wiederbekommen. Das war sowieso das Beste. Also ich weiß bis heute nicht, was mit dem passiert ist.
Hat er dir einen Politas geklaut?
Der hat es wirklich über den Globus, über den halben, zu mir nach Hause zurückgeschafft. Da habe ich schön Post von der deutschen Botschaft in Washington bekommen. Und von denen, ja, hier. Es ging dann ans Bürgeramt und die meinten dann, ja.
Zu deiner Mutti?
Quasi. Geben Sie mal das dem Pappenheimer. Der hat es irgendwie liegen lassen im Bus. Und dann habe ich den wieder. Dann aber vor kurzem habe ich meinen Perso liegen lassen im EasyJet-Flieger in Schönefeld. Der hat es natürlich nicht so mehr zurückgeschafft. Also die Distanz irgendwie Schönefeld-Prenzlauer Berg, die ist unüberbrückbar.
Man muss dazu sagen, auf dem San Francisco-Trip, wo Rob seinen Perso verloren hat, hat er auch seinen Schlüssel verloren.
Ja.
Er hatte so ziemlich alles verloren. Ja. Alles, was er noch hatte, war seine Visa-Karte, mit der er dann auch fliegen konnte.
Ja. Also genau, das wäre dann die Sache. Ich hab ein Konsulat angerufen. Mein Perso hatte ich ja damals noch.
Ja.
Und ich habe mir halt gedacht, na gut, wenn ich es bis nach Frankfurt schaffe, dann bin ich sicher, die werden mich nicht ins Meer treiben. Da. Die werden mich schön mit offenen Armen in Frankfurt willkommen heißen. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Ich hatte das Konsulat auch angerufen und sie meinten so, wenn sie die Lufthansa an Bord lässt, uns ist doch das egal. Und dann habe ich die Lufthansa angerufen, aber wenn du in Amerika die Lufthansa da anrufst, kriegst du natürlich nur so irgendein outgesourcetes Callcenter, die wissen von nichts. Die meinten, rufen sie mal das Konsulat an. Mhm. Und dann wusste ich schon, okay, ich kann mich jetzt hier in diesem Loop nicht mehr länger aufhalten. Also sind wir einfach zum Flughafen gefahren, was soll passieren? Entweder die lassen mich mitfliegen oder nicht. So. Sind wir da zum Schalter? Die Frau hat mich auch gleich mal wiedererkannt von meinem letzten San Francisco-Aufenthalt. Sie waren doch schon mal hier. Ja, ich fliege doch gern A380.
Also ja, Lufthansa. Ne?
Wer mal nach, also lange Distanzen nur noch A380. Das ist so das extra Geld.
Ist gar nicht so viel teurer.
Nee, aber der ist halt so viel leiser, die Luftqualität ist so viel besser. Das ist das erste Mal, dass ich...
Du bist auch A380.
Ja, ich bin auch.
Die Firma hat natürlich
aber nicht in der Business Class, muss man hier mal dazu sagen. Wir waren nur unten.
Ja, da müssen noch ein paar mehr Großkonten kommen, bevor das passieren kann, schätze ich. Aber das ist, also ich habe noch nie, ich schlafe immer sehr schlecht, wenn überhaupt, im Flugzeug.
Ja.
Auf der Rückreise von San Francisco mit dem A380.
Das ist alles so dekadent.
Also mein Gott. Wie dem auch sei, die haben mich halt wiedererkannt und mir einen Boardingpass ausgestellt und alles ganz freundlich. Da fehlte halt nur noch diese Sicherheitskontrolle da am San Francisco Flughafen. Und dann bin ich dahin und alle natürlich vor mir machen so ihr kleines Büchlein auf, ihren Reisepass oder gucken die da an und vergleichen das Foto und so weiter und so fort. Und ich bin der einzige Nappe, der da seine Plastikkarte hinhält, die mein Perso gewesen ist. Und der Typ war so ein bisschen überfordert und meinte dann so, ja, haben Sie noch andere Sachen, mit denen Sie sich ausweisen können? Kreditkarten oder so.
Und dann hat Rob seinen großen Fehler begangen.
Ich so, Kreditkarten? Plural? Was? Da habe ich meine Kreditkarte gegeben und meine EC-Karte. Und das Problem natürlich ist, auf meinem Personalausweis steht mein Nachname natürlich mit Ö.
Ja, klar.
Auf meiner Kreditkarte und meiner EC-Karte mit OE.
Ja.
So, und dann ist der Typ erstmal gekernel-panicked.
Also dieser erste Typ, der nichts weiter macht normalerweise, als in den Pass zu gucken und dich zu fragen, wie du heißt.
Genau.
Das ist ja, man glaubt es ja nicht, bevor man es nicht selber gesehen hat.
Der hat das dann erstmal eskaliert zu seinem Supervisor. Dann kam die Frau.
Dann ist Rob erstmal, dann sind die erstmal mit drauf seinen Ausweis und seine Kreditkarte verschwunden.
Also zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nichts mehr.
Ich war schon durch.
Ich hatte nur noch die Kleidung am Leib und stand da irgendwie, ich wurde dann so zur Seite geschoben, um den Betrieb nicht aufzuhalten, während dann irgendwie der Supervisor kam. Und die Frau war dann auch ganz, die wusste auch nicht, was zu tun ist und ist dann auch noch, die ist dann halt verschwunden mit meinem ganzen Kram. Und zum Glück wusste irgendwie Backstage jemand, dass ein Ö gleich ein OE ist in Deutschland. Weil andere Länder haben ja andere Transliterationsideen und Vorstellungen. Und dann haben sie sich auch entschuldigt und mir eine schöne Reise gewünscht und dann ging das alles. Und ich musste dann auch nicht irgendwie durch den Nacktscanner und so. Die waren auf einmal ganz freundlich. Und die Frau in Frankfurt von der Bundespolizei, die hat nicht mal gezuckt. Also als ich da mein Perso durchgegeben habe vom internationalen...
Der ist das ja nun wirklich wurscht.
Ja, aber man sollte ja meinen, weißt du, ich bin bestimmt auch der Erste an dem Tag gewesen, der da wirklich sein Perso hingezeigt hat. Die meisten Leute geben ja schon ihren Reisepass aus Reflex. Die war ja ganz stoisch. Hm.
Nein, also,
Deutschland nicht ganz anerkannt.
Ach, Herr Böhnke, Sie sind doch schon vor einem halben Jahr hier wieder eingereist aus San Francisco.
Ja. Nee, dann bin ich, glaube ich, über München geflogen. Weiß ich gar nicht mehr.
Die konnte ihn gar nicht erkennen.
Also, wie gesagt, es ist einfacher, Amerika ohne Perso zu verlassen, als mit einem Umlaut.
Wobei, mit Umlauten hast du ja sowieso Erfahrung.
Ja, also Apple hat sich da auch mit extremem Ruhm bekleckert bei der gleichen WWDC, als man auf meinem Badge das Ö auch nur durch so ein großes A und so ein Paragraphenzeichen ersetzt wurde, weil so UTF-8, das kann natürlich nicht jeder. Und Apple hat zwar jemanden im UTF-8-Konsortium oder im Unicode-Konsortium, der für sie arbeitet, aber dafür hat es dann nicht gereicht. Und mittlerweile haben sie meinen Namen auch geändert. Also ich habe dann da hingeschrieben und so und gefragt, ob man da nicht was machen kann. Und sie können das nicht, das Encoding können sie nicht fixen, aber sie können halt meinen Namen ändern in der Datenbank. Und dann haben sie mir auch eine neue Geburtsurkunde geschickt und jetzt ist alles schön. Und jetzt heiße ich Robert Boehnke mit OE und das ist halt im ASCII. In ASCII
von wie auf deiner Visa-Karte, ich meine,
das wie ist auf meiner Visa-Karte.
Das ist, endlich passt es. Ja, endlich. Aber das ist ja, wenn man sich immer mal wieder fragt, was machen eigentlich die ganzen Leute bei Apple, die nichts können, die arbeiten an diesem Web-Interface von
alles, was Web ist, das ist fürchterlich.
Wobei, mir ist neulich auch aufgefallen, in iPhoto, was ja auch eine ganz grauenerregende Software ist, wenn man sie mal sich genauer anguckt.
iPhoto,
ja. Ich habe meine Platte war nämlich voll, also die SSD von meinem MacBook und da habe ich gesehen, dass meine iPhoto-Bibliothek 60 Gigabyte ist von den 256 Gigabyte, die ich habe und ich habe dann angefangen, da Fotos zu löschen und so. Und dann habe ich mir mal die iPhoto-Library von innen angeguckt und da gibt es einen Ordner, der heißt iPod Photo Preview. Und das ist der Ordner, der offensichtlich da schon ein bisschen länger liegt, wo die ganzen Previews drinnen liegen für nicht nur den iPod Photo, den man ja eventuell haben könnte, sondern auch noch für den iPod Touch und das iPhone.
Die haben die alle mal generiert.
Die haben die mal alle generiert. Und diesen Ordner kannst du, da habe ich mal gegoogelt, was sind das eigentlich für ein Ordner? Klingt ja so ein bisschen, dann bin ich auf einem Apple Support Dokument gekommen. Ja, wenn deine Platte voll ist, dann kannst du diesen Ordner anstandslos löschen. Der war mal eben 20 Gigabyte groß, das habe ich dann mal
schon. Hättest du nicht einfach
irgendwie... Ich guck gerade mal nach, wie groß der bei mir ist.
Hätte ich einfach irgendwie den so machen können, dass da nur der Superuser reinschreiben darf, um das Problem einfach alle mal
zu lösen. Ein für alle mal loszuwerden. Ich will ja vielleicht auch mal Previews auf dem iPhone drauf haben.
Ich habe übrigens keine Items drin.
In iPhoto?
Im iPod Photo Cache hast du gesagt, oder?
Nee, in der Library direkt. Das liegt ja direkt in der Library. Also musst du nur so mit Rechtsklick und Show Package Contents aufmachen und so. Ja, die war bei mir riesig. Und irgendwie der Thumbnail-Ordner ist auch riesig. Ich glaube, den werde ich auch mal da zumindest mal rausnehmen, probehalber, und gucken, wie sich iPhoto dann verhält. Und iPhoto hat ja, wenn man so ein Smart-Album anlegt, dann haben die auch noch so richtig hässliche Aqua-Buttons und so. Also es ist so, ich glaube, da dürfen sich auch öfters mal die Praktikanten dran austoben an der
App. Ich hatte ja letztens auch eine volle SSD und ich habe mich natürlich gewundert, wie das sein kann. Und dann habe ich mal mit Disk Inventory X, das ist so ein Programm, was einem zeigt, welche Verzeichnisse wie viel Speicher belegen.
Dafür habe ich Daisy Disk.
Shownotes. habe ich da mal geguckt, wo denn der ganze Speicherplatz verbraucht ist. Und dann hat sich rausgestellt, dass in meinem Google Chrome App Bundle sämtliche Delta Updates seit 2008 gesammelt wurden und nicht gelöscht wurden. Das ganze Ding war irgendwie 5 Gigabyte groß.
Und irgendwie kommen ja alle fünf Minuten so 10 neue Chrome-Versionen raus.
Ja, ohne dass man es merkt, ne?
Ja.
Also das ist fürchterlich.
Wie ist die
Disk Inventory X?
Disk mit C oder
das,
mit K?
Ja, das benutze ich aber auch.
Disk halt, ne?
Na, Daisy Disk schreibt sich, glaube ich, mit K.
Ja, das auch mit K. Ist ja eine Festplatte und keine CD.
Oder? Na ja.
No.
Disk Inventory X. Na gut, so.
Nicht mal gegoogelt. Zum selber googeln.
Das kann man ja alles. Ich muss hier so viele Sachen gleichzeitig machen. Ich bin damit total überfordert. Während ihr hier locker plauscht, muss ich keine Ahnung was.
Muss ich hier die schwere Arbeit machen?
Tja. So, haben wir noch ein Thema auf unserer spannenden Liste?
Bestimmt.
Ach, wir haben noch keine Liste.
Wir haben.
Fällt uns spontan noch ein spannendes Thema ein? Rob.
Ich muss jetzt wieder herhalten oder was?
Achso, ich hab noch was, aber ich muss das erstmal rausfinden. Weil Rob ist ja so ein Unicode-Meister. Habt ihr schon mal in Unicode gepitcht?
In Unicode? Ich habe mir ja schon lange vorgenommen, das mal neu zu schreiben. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit langsam wirklich reif. Also ich habe ja so ein mit meinem guten Freund Parker, der hier auch schon Erwähnung gefunden hat, betreibe ich
auch die Domain Parker.de, die es nicht hat.
Genau, die er nicht hat. Also wenn jemand die kaufen möchte, er würde sie vielleicht dann haben wollen hinterher und sich ärgern. Wir haben ein Stealth-Mode-Startup heute mindestens.
Nein. Okay.
Wir haben einfach eine einfache Web-App geschrieben, die auch auf Heroku gehostet ist. Die ist in unico.de.
Mhm. Tolle Seite.
Ja. Mhm. Die erfüllt den, das ist quasi so die, das gibt's ja auch in Betriebssystemen angebaut, so die Zeichentabelle bei Windows und wie auch immer das bei Mac heißt. Und das ist einfach nichts weiter als eine Webseite, da kann man irgendwie den gesamten Unicode mit seinen benannten Zeichen durchsuchen und zum Beispiel in diese einfache Suchbox Snowman eingeben oder weiß der Geier was, da draufklicken und dann hat man eine URL, die direkt zu dieser Unicode-Glyphe führt und das ist dann quasi snowman.inunicode.de. Und da kann man auch ganz leicht das kopieren
in die Zwischenablage. Wenn man Apfel A tippt, dann wird wirklich nur der Buchstabe ausgewählt, nicht das Ganze drumherum. Das
ist geil, wa?
Ja, das ist fancy.
Ja. Das ist Attention to Detail. Und das ist ganz super. Also wenn jemand mal auf der Suche nach ein paar schönen Zeichen ist, um seinen. Da gibt's das, da gibt's dieses Zeichen, da komme ich aus dem
Kopf nicht drauf.
Bismillah gibt's sowieso. Das ist so eine riesige arabische Kalligraphie.
Kalligraphenwolke.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim oder so. Meine arabische Aussprache ist nicht die beste. Das ist einfach eine Augenweide.
Mashallah.
Das kann man immer mal schön in so Formulare eingeben und gucken, wie die so mit dem Unicode zurechtkommen.
Oh ja, das ist wirklich sehr schön.
Es gibt
auch übrigens so viel wie im Namen Gottes.
Ah, okay.
Das kann man sozusagen Bismillah no heißt dann sozusagen.
Please let me go. Please let
me go. Es ist im Namen Gottes, nein. Also es ist ungefähr das gleiche, wie wenn jetzt die Kinder in der Straßenbahn immer sagen, Wallah. Das ist ja auch immer, das heißt ja auch,
was?
Das die arabische, das, habt ihr das nicht gehört?
Nee. Ich höre das, ich fahre, diese Straßenbahn fahre ich nicht.
Ich fahre immer nur im 10.
Ich wohne in der Köln und die ganzen Kids
sagen, da gibt's doch gar keine Straßenbahn.
Die sagen jetzt nicht mehr, ich schwöre, die sagen jetzt immer Wallah. Das heißt, das ist irgendwie eine Kurzform von, meine Schwester spricht Arabisch, deswegen habe ich das alles, das ist eine Kurzform von jetzt habe ich vergessen, Wahi Allah, glaube ich. Und das heißt so viel wie ja im Namen Allah oder bei Allah. Und das ist hat jetzt das allbekannte Ich schwöre abgelöst. Ach, das sagen toll. Jetzt die 13-jährigen Kids vor und nach und in der Mitte von jedem Satz.
Schön zu wissen. Walla walla walla.
Walla.
Was so abgeht. Da finde ich aber so ein klassisches Fuck hätt's doch da auch getan. Also es ist doch.
Nein, erfüllt ja diese Ich schwöre Rolle.
Ja.
Genau, zu Unicodes und Zeichenketten und Schriften und tralala.
Du hattest irgendwann mal so ein Love Letter oder sowas, ne?
Ach, Love Letter, ja.
Den gibt's doch auch. Aber den gibt's.
Nee, aber ich wollte gerade hier noch hier Ico Moon pitchen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr Fantastic kennt, das ist ja diese Icon-Schrift, die GitHub benutzt, um ihre Icons zu rendern. Mhm. Du kannst dann sozusagen Bilder als Vektorgrafiken beliebig hochskalieren, wenn du die
das ist ja
Vektorgrafiken in der Schrift embeddest.
Das ist ja so hip geworden, seine genau. eigene Schrift zu entwickeln für und jeden Dreck, oder?
Ico Moon, das war irgendwann zwischen Kaffee und Bier. War das mal kurz hip. Und Ico Moon ist so ein Online-Font-Builder. Da kannst du SVG-Dateien reinladen und kannst dir so deinen eigenen Web-Font-Schriftsatz zusammenbauen mit allen Icons, die du brauchst.
Ja, da wollte ich das neulich mal für Next Big Thing, wollte ich mal einen Font bauen.
Ja, sollten wir damit machen.
Bin ich aber dran gescheitert. Ich weiß nicht mehr, weil ich es nicht als SVG hatte, sondern nur als PDF und EPS.
Konvertieren?
Ja, von EPS auf SVG, wie kriegt man das hin, ohne irgendwie hochaufwendige Grafiksoftware?
Da wird es doch irgendwas auf der Kommandozeile geben.
ESP to SVG.
Ich weiß nicht, ich musste da irgendwie
Brew Search.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Es gibt SVG to PDF. Das kann es bestimmt.
Ja, das ist auch
PDF zu SVG.
Ja, und es gibt okay. auf alle PostScript. So, ist EPS nicht sowas wie
Extended Embedded,
Post?
Embedded
PostScript. Ich habe mal einen PostScript-Export geschrieben für eine große Reporting-App. Da habe ich
ein PostScript-Export?
Ja, ich habe dann PostScript generiert aus einem Dokument ähnlich wie Microsoft Word. Also
du kannst du kannst Word.
Also ja, ich habe mich durch die PostScript-Dokumentation durchgearbeitet.
Oh Gott, die ist Turing-mächtig, ne?
Ja, es gibt Webserver in PostScript geschrieben. Und das ist echt pervers.
Wenn sich dieses Dokument drucken, haben sie versehentlich mega.com installiert.
Oh Gott.
Es geht ja heutzutage alles.
Sind wir eigentlich fertig mit mega.com?
Ja, da gibt es nicht so viel. Okay. Das ist jetzt ja auch nichts Revolutionäres.
Das doch. Ist
ja, die Tatsache, dass es das gibt, ist ja interessant, aber das ist jetzt nichts, wo man, das haben wir doch alle kommen sehen.
So. Ja, aber ich habe so das Kim.com sehen.
Oh. So. Oh. Wir konnten uns nicht so wirklich auf ein Geräusch einigen, hatte ich das Gefühl.
Vor allem habe ich auch noch mitgemacht, weil ich selber von mir so überrascht war.
Naja, wir sind ja auch nur zu
dritt. Ja, das hätte jetzt auch, wenn nur wir beide hier mädchenhaft gekrischen hätten, wobei ich habe mir ja mehr so Moor gemacht.
Du voilà, ich habe das Kim.com sehen.
Du könntest, du wirst dann auch
zum... Ja, ja. Ja, ich kann ja auch begrenzt Arabisch sprechen, ich kann ja Sachen bestellen.
Wie kommt es denn eigentlich, dass deine Schwester so gut Arabisch kann?
Die hat das gelernt. Die hat im Jemen gewohnt, in Sanaa, in der Hauptstadt von Jemen, wunderschöne Stadt. Und hat dort...
Warst du da mal oder hast du es nur gehört?
Ich war da mal. Wir sind mal 3 Wochen durch den Jemen gereist. Ein schönes Land. Also ich hoffe, dass sich das echt wieder beruhigt ein bisschen, weil das ist echt eine Reise wert. Und dort hat sie dieses Hocharabisch gelernt. Also... Arabisch, man denkt ja immer, Arabisch ist alles das Gleiche, aber...
Wer hätte das gedacht, dass es auch da unterscheidet?
Das hätte ich nicht gedacht. Wenn du in jedem Arabisch lernst, dann verstehst du in Ägypten kein Arabisch. Also zumindest schwer. Also gerade wenn du es...
Wenn du es eigentlich nicht kannst, ja klar. Es ist auch echt schwer. Es ist ja immer schwer, wenn man da die eine Variante gewohnt ist.
Sachen, die ich nicht kann, fallen mir auch mal besonders schwer, muss ich sagen.
Weil ich habe zum Beispiel ja nach wie vor Probleme mit englischem Englisch. Also wenn man die ganzen amerikanischen
Englisch. Du sprichst nur deutsches Englisch.
Ich spreche nur deutsches Englisch. Nee, aber ich meine, so dieses amerikanische Englisch gucke ich mir Serien an mit englischem Englisch, das fällt mir dann jedes Mal wieder ein bisschen schwer. Und so kann ich mir das bei ägyptischem Arabisch schon deutlich vorstellen, wenn man dann nur Hocharabisch einen Ayran bestellen kann.
Aber mein Arabisch reicht aus, um in San Francisco bin ich mit einem Taxifahrer schnell per Du geworden.
Gibt's überhaupt ein Du und Sie im Arabischen?
Das hat mich nie interessiert.
Das ist
keine Farben.
Mit Taxifahrern ist man schnell per Du, wenn ich meine Ararat-Geschichte. Ich habe mal, ich habe ja mal in Russland gelebt, bla 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 bla. Und da waren wir auch irgendwann mal in.
Musst du das eigentlich in jedem Podcast von vorne erzählen, deine Lebensgeschichte?
Ja.
Du musst die Leute.
Hast du das letztes Mal schon erzählt?
Nee, aber also du
musst so ein bisschen einfach abholen.
Wir sind so ein bisschen auf dich als Person eingegangen und dass du halt Max heißt und nicht Maximilian und
so weiter
und
so fort. Ja.
Aber eigentlich musst du jetzt schon weiter aushören und die Leute jetzt erst. Vielleicht ist es ja der erste Podcast.
Ja, natürlich.
Den sie mit dir hören.
Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit ist. Aber dann kann man ja zurückhören oder kann die nächsten Folgen hören und da weiß er toll. Oder es ist auch nicht so wichtig. Ich habe mal in Russland gelebt. Punkt. Das kann man ja auch mal an der Stelle abbrechen.
Na gut.
Ararat. Genau. Und da waren wir irgendwo im. Ich weiß nicht mehr, wie das. Also damals war es Sowjetunion. Ich weiß nicht, wie das Land heute heißt. Bestimmt irgendeine Furcht. Ich glaube, da hat tatsächlich ein schlimmer Bürgerkrieg dann gehaust. Ich habe da nochmal Bilder gesehen. Und da waren wir. Konnte man von da aus bis in die Türkei sehen bei gutem Wetter und den Ararat sehen. Und wir waren in einem 20-stöckigen Hotel und wir haben dann eine Putzfrau gefragt, ob wir denn mal eine Chance haben, weil wir waren auf der falschen Seite vom Hotel, die vom Ararat weggezeigt hat sozusagen, ob sie uns mal rüberlassen kann in ein anderes Zimmer, damit wir den Ararat sehen. Und
ach, das ist ein Berg.
Das ist ein Berg. Das ja. ist der Berg.
Das ist der heilige Berg.
Da ist die Arche Noah drauf.
Schau an. Ich war
angeblich.
Ich war auf dem Berg Sinai.
Nein, die ist da oben drauf. Die liegt da noch rum. Das ist nämlich das. So, und dann haben wir uns auf den Balkon gestellt und haben nichts gesehen.
Das ist wunderschön.
Und dann hat man, haben wir da, meine Eltern so, der Putzfrau irgendwie so, ja, da sieht man noch gar nichts. Und sie müssen hier warten. Der Berg kommt zu ihnen. Und dann so, okay, die ist irre, aber bleiben wir mal kurz stehen. Und dann ist es halt, die Augen gewöhnen sich an die Entfernung, wie das halt so ist. Und dann sieht man am Anfang, so eine Bergkette da hinten, wie sie sich so langsam rausbildet. Und dann irgendwann so plötzlich so mittendrin so nochmal dramatisch höherer Berg, der sich dann da so rausbildet. Und diese Geschichte kann man eigentlich jedem Taxifahrer erzählen, weil jeder hat dann eine Geschichte über einen Ararat. Also dann kriegt man so den Taxifahrer, der, ja, und da gibt's auch eine Stelle, wenn man da das Auto, da kann man den, da geht's bergab und das fährt dann, trotzdem ne? hoch. Armenien, genau, Armenien. Das war Armenien.
Und gleich beim Iran.
Ja, ist alles so nicht so weit weg, aber hin konnte man damals nicht. Und das ist so, damit kommt man mit jedem Taxi, also ich habe schon Taxifahrer erlebt, die, der mich, als ich raus wollte, dann einfach kurz mitten auf der Kreuzung stehen geblieben ist und mir auch seine Ararat-Geschichte erzählt hat und wie wichtig das für die Kurden ist und weiß der Teufel was. Und
ja, stimmt, das ist gerade die Ecke da.
Und dann bin ich mal irgendwann mit einer deutschen Taxifahrerin gefragt und habe mir, normalerweise erzähle ich mal meine Ararat-Geschichte, aber bei Ihnen kann ich das, wieso kannst du auch trotzdem erzählen?
Hatte die auch was zum Ararat zu sagen?
Nee, die hat dann gesagt, das ist doch eine schöne Geschichte.
Ich hab, weil ich gerade Google Maps auf habe, ne, ich muss das ja alles hier überprüfen, was der Max erzählt. Das ist ja gerade Aserbaidschan direkt daneben. Und ich habe einen guten Freund, der hat nach Aserbaidschan geheiratet. Der war dann
Eine Aserbaidschanerin.
Die sind ja eigentlich alle ein bisschen kleiner. Und der hat dann in Baku geheiratet. Und es war dann wirklich so, er musste mit der Braut auf so einer Anhöhe sitzen, auf so zwei Stühlen.
Ja.
Die ganze Zeit ernst gucken, während sich unten die ganze Partybevölkerung total besoffen hat und geprügelt hat. Und am nächsten Tag haben sie die Hälfte der Familie aus dem Krankenhaus abholen müssen. Und er durfte nicht lächeln. Er musste immer ernst gucken, um seinen Gästen Respekt zu erweisen.
Ach du Scheiße. Das klingt nach einer geilen Hochzeit.
Ja, wenn du nicht dabei bist. Also wenn du nicht da oben sitzt.
Ja, das war jetzt auch so. Also ich habe ja schon ein bisschen Angst vor meiner Hochzeit, aber jetzt.
Habt den Termin.
Oh, der kippt gerade. Der kippt gerade, weil wir keine Location. Naja, bisher ist noch nicht so wahnsinnig viel geplant.
Ihr könnt übrigens auch Locations an diese Adresse schicken.
Die blenden wir jetzt ein.
Oder alternativ die 090, wenn ihr Rob wählen wollt, dann.
Schickt eine SMS mit R
an die 90.
Und Doppel-D. Ja.
Nur 58 Cent pro SMS.
Und das könnten wir aber wirklich mal machen. Was kostet, gibt's nicht so 990 Nummer als Service?
Oh, ja, das kostet ein Schweinegeld.
Aber kann man, ich hab gehört, man kann damit Geld verdienen.
Ja, man kann damit bestimmt auch Geld verdienen.
Also ich meine, dann kostet die halt 5 Euro die Minute, damit wir da keinen Verlust machen. Aber wenn jemand dringend hier was reinzurufen hat,
also eine eigene Nummer kostet dich irgendwie so, ich glaube, 3000 Euro im Monat. So eine Shortcode-Nummer für irgendwas. Und dann kann man so bei Dienstleistern kann man so einzelne Wörter buchen. Also du kannst dann, darum ist das auch immer diese schicke das und das an die. Mhm. Weil das ist, dann haben die genau dieses eine Wort gebucht und mehr haben die nicht.
Ach, okay.
Und das kostet dann irgendwie, gibt es dann für ein paar hundert Euro im Monat oder vielleicht auch weniger, also wahrscheinlich nach Beliebtheit der Wörter oder so.
Aber vielleicht kann man sich, das müssen wir mal gucken, bauen wir zur Not was mit Trillio, dann ist das keine so schönen, aber irgendwie mal so Call-In, das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ich habe ja, was ich mal gemacht habe, war, ich habe so ein altes Nokia, also das heißt für die Republika habe ich das gebaut. Bei der Republika gab es ja jahrelang eine SMS-Wand. Mhm. Und zwar konnte man da, so auf den ersten war das jetzt noch, bei der ersten Republika 2007 hat mich quasi jeder gefragt, hast du es mit Twitter gemacht? Nein, nie mit Twitter gemacht, geh mir weg mit Twitter. Ich habe damals so.
Und da das war damals schon unten durch bei dir.
Das war bevor ich dann zum großen Fan geworden bin. Aber in dem Moment habe ich es dann wirklich gehasst. Und da hatte ich so ein Handy zu Hause liegen und das war mit einem PC verbunden und der hat dann die Regel alle paar Sekunden das Handy abgefragt. Mhm. Ein Sony Ericsson K750 war das, glaube ich. Alle zwei Tage musste man es mal neu starten, weil dann ist es abgestürzt und man musste auch den SMS speichern und wir mal lernen, weil er dann voll wurde. Und dann hat das dann diese SMS weitergeleitet an diesen Webservice, wo dann die Nachrichten angezeigt worden sind. Das hat eigentlich erstaunlich robust funktioniert. Ich habe das dann auch für viel zu wenig Geld immer noch für diverse Veranstaltungen untervermietet. Also es ist mal auf dem Taz-Kongress haben die das mal eingesetzt und auf dem Medientreffpunkt Mitteldeutschland war das innovative Ding, um die Jugend anzulocken. Da habe ich die SMS-Wand gesprochen.
Und die Jugend ist auch gekommen, ja?
Im Geiste, bestimmt.
Hervorragend.
Ich glaube, eigentlich müsste man muss einmal so eine Idee haben. Das ist man denkt ja immer, jetzt habe ich so eine Idee gehabt, jetzt ist es durch, jetzt muss man das nächste. Nee, man muss konsequent die gleiche Scheiße immer weitermachen.
Ja, man muss diese Idee auspressen, bis kein Saft mehr
raus. Weil auf jede Konferenz, du könntest heute nochmal, SMS, das ist ja mal innovativ. Das möchte ich auch für das nächste Allianz-Firmentreffen haben. Das ist, und kann man da auch vielleicht was mit Fax machen? Und das ist,
aber ja, also ich meine, wenn die Leute korrigieren ja auch gerne. Und ich glaube, wir haben schon so diese besserwisserische Klientel. Ich meine, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Die denken sich dann hier, sind die doof? Das war gar nicht der Apple II oder so, das war der blablabla.
Ja.
Da sollen die doch einfach die Möglichkeit haben, ihrem Ärger Luft zu machen und hier.
Achso, aber das kostet dann halt ein bisschen was.
Das kostet 10 Euro die Minute.
Das ist eigentlich eine geile Geschäftsidee.
Dann können wir auch mal unseren inneren Domian rauslassen und so die Leute.
Beschimpft mich für nur. Das ist eigentlich gut.
Ich meine, müssen die Leute sich nicht immer in deinen WordPress-Kommentaren abreagieren? Könntest du auch einfach mal und dann
flattert. Das ist ja mal nett. Das ist nett. Das ist ja. Und einmal habe ich das dann, genau, da sollte das auf der CeBIT eingesetzt werden bei einer Veranstaltung.
Oh, die CeBIT.
Da sollte das auf der CeBIT eingesetzt werden. Und da hatten die das für irgendeine Veranstaltung, wo... Wer sollte da hin? Das war damals noch mit der Rot-Grün-Regierung. Irgendein Minister sollte da hin. Der, und das war so, ich glaube, Green IT war das so, so CeBIT und so ein bisschen, also so unter, und die sind dann, und die sind dann irgendwann mal drauf und die haben das gekauft und haben dieses System gebucht und haben mit den, jetzt geht Drop-On auf Klo hier, dann sitze ich hier, also Ulrich ist zum Glück wieder da, aber...
Quatsch, ich war da gar nicht auf Klo.
Und jetzt mache ich mir auch noch so ein Bier auf, so ein teures, leckeres Bier.
Wenn es schon teuer ist und nicht schmeckt. Hm? Aber schmeckt es wenigstens
ein bisschen? Ja, es ist, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir runterwürgen muss ansonsten, ja. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es mir jetzt so unglaublich viel Geld wert wäre, aber es ist, kann man schon mal.
Normalerweise trinke ich da auch nicht mehr als eine Flasche von einem Abend, also...
Dann nehmen wir noch jetzt, ja, haben's ja.
Und zum
ja,
Essen ist das auch echt sehr gut.
Ja, das ist
schon wieder Bier, ne? So.
Nee, und ich erzähle gerade von meiner SMS-Band, die ich gebaut habe. Uh-huh. Die dann eben auf der CeBIT eingesetzt worden ist bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß leider nicht mehr bei wem. Und die haben das dann gekauft und haben das System gebucht und ich musste das noch anpassen an ihre Bedürfnisse, weil das musste anders aussehen, dann mussten andere Logos rein, dann sind ständig neue Logos gekommen, wie das so ist, weil wieder ein neuer Sponsor dabei war und so. Ist ja immer das Einzige, was da eine Rolle spielt, dass auch alle Sponsoren erwähnt sind. Und dann ist wirklich so zwei Tage vorher, so kam irgendjemand so, aber diese, da kann jeder eine SMS schreiben? Ja. Und die steht dann, und wenn dann der Minister gerade vor der Wand steht, und dann kommt hinten, kommt dann so eine SMS an, und dann so, und dann haben die kurz diese ganze SMS-Wand abgeblasen, oh, nee. Und haben gesagt, ja, aber wir machen das trotzdem, nur, dass die SMS, die kommen hinten an bei einem Team, dass die sich dann anguckt und dann die besten SMS rausnimmt, oh, und dann nachher auf die Webseite packt.
Die und dann hat zum Glück jemand Twitter erfunden.
Und die haben mich voll bezahlt, das war auch echt nicht billig, weil die Affiliate zählt und so, da macht da ist dann ja nimmt man auch ein bisschen mehr Geld. Und das war, aber es ist halt so diese unglaubliche Logik. Ich habe das auch mal, ja. Ein Kumpel von mir, der hat an einem Uni-Projekt teilgenommen. Das ging ein Jahr lang und also über zwei Semester. Das erste Semester wurde sich rumgestritten, welche Programmiersprache man nimmt. Also wirklich das erste Semester haben sie sich rumgestritten, welche Programmiersprache man nimmt. Haben sie dann am Ende des ersten Semesters, okay, wir nehmen von allen ein bisschen.
Oh nee.
Und dann haben sie dann irgendwie so ein System gebaut und das war der Auftraggeber, das war irgendwie so ein Private, bla bla bla, Partnership, Dingsbums, Dreck. Sollte eine Blogging-Plattform sollte da rein und ein bisschen Foto-Upload und Video-Upload, weil wir haben gehört, dass dieses YouTube so toll sein soll und von allem so ein bisschen und so haben die dann dieses
Facebook gebaut.
So haben dann dieses Facebook gebaut. Na, damals war wirklich YouTube noch neu. Also das war so, dass sie Video-Upload schon hatten, das war schon echt Hightech. Und dann haben sie innerhalb dieses zweiten Semesters tatsächlich irgendwas zusammengekriegt, was vorzeigbar war auf so eine Art. Das einzige Problem war, also dieser Kumpel hat das dann erzählt, ja, und die haben dann so eine Präsentation gemacht und es lief auch ganz gut. Und das war auch so, und jemand, der das dann so durch die Präsentation geführt hat, so ein bisschen moderiert hat, der hat es auch echt gut hingekriegt, der hat die Ladezeiten echt gut überspielt. Das war wohl so, dass wirklich jede Seite auf diesem monströsen Server, den sie extra dafür hingestellt haben, wirklich mit einem User 30 Sekunden gedauert hat, bis eine Seite aufgerufen war. Und der Auftraggeber, was eine große deutsche Firma ist, durchaus namhaft, war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht von dem Plan abgerückt, das jetzt auch dann live gehen zu lassen, dieses ganze Ding.
Fängt die Firma mit einem T an?
Das ist jetzt reine Spekulation.
Und dann kommen erst mal so, bam, 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 bam.
Was? Wovon redest du? Und dann haben auf jeden Fall wollten sie das dann auch noch diese Plattform live gehen lassen, diese Firma, deren Namen eventuell mit T anfängt, aber vielleicht auch nicht. Und
ich schreibe mal hier das in die Shownotes.
In die URL.
Und damit ihr nicht so rätseln müsst.
Wer ist denn das? Das THW?
Und auf jeden Fall haben sie dann irgendwann mal ein Meeting gehabt, intern, bei denen dann irgendjemand drauf gekommen ist, aber was passiert denn da eigentlich, wenn da jemand Hakenkreuze hochlädt?
Nein, sind die da. Und dann hat sich so die Rechtsabteilung in Bewegung gesetzt, dass das ja überhaupt nicht geht und User-Generated Content und bla und 3 Tage später war dieses ganze Projekt gecancelt und es musste zum Glück niemals in der Realität scheitern. Das ist, ja.
Zum Scheitern geworden.
Das sind so Projekte, wie sie in Deutschland passieren. Da investiert.
Jetzt wird's aber ganz schön politisch,
ja. Die passieren auch anderswo, da mache ich mir keine Illusion. Wir kriegen das ja noch nicht mit, also das hätte ja schon irgendwie, dass diese Nummer hätte ja auch keiner mitbekommen in Dänemark oder so.
Ach so, ja, das stimmt, das passiert überall, ja. Das passiert garantiert auch bei Dell.
Auch bei Dell?
Bei Dell oder bei HP oder bei Dell passiert nicht mehr lange viel, ne? Oder bei
Apple. Sowas passiert garantiert auch bei der Telekom.
Also bei der Telekom passiert sowas bestimmt nicht.
Okay.
Also das wüsste ich.
So.
Ah, ja.
Alle auf dem Klo gewesen?
Alle auf dem Klo gewesen.
Außer mir.
Naja. Dann, jetzt kannst du auch nicht mehr.
Nö, jetzt gehe ich auch nicht mehr.
Jetzt sind wir durch, oder?
Sind wir durch?
Die letzten 3 Stunden, die machen wir nochmal richtig Stimmung.
Kannst mir gleich nochmal so ein Bier aufmachen.
Ich war ja sehr aufgeregt, als ich hier mich hingesetzt habe und der Dinge gehabt
habe. Nein, da gibt es doch keinen Grund dafür.
Jetzt bin ich ein bisschen betrunken.
Jetzt bist du ein bisschen betrunken. Was ich bei diesem Mega eigentlich ganz interessant.
Ach, wir kommen immer wieder.
Ja, ich wollte nämlich noch was dazu sagen. Was das Neue daran ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung dann mit Krypto in Berührung kommt. Weil wer hat schon ernsthaft Krypto-Tools? Also so Mails, also so, dass man seine eigenen Dateien auch verschlüsseln kann. Das ist, glaube ich, hat sich noch nicht so wirklich weit rumgesprochen.
Gibt's denn schon das Diaspora für Mega? Also so ein verteiltes Dropbox-Klon?
Naja, Freenet, ne?
Stimmt, ja.
Das war ja sowas ein bisschen in der Richtung. Oder ist es nach wie vor? Also geben tut's da so einiges. Aber das ist halt so über einen Browser, so spielst du hoch und dann wird das verschlüsselt und so.
Das ist schon, also das ist ja so wie, sag ich mal, also ich weiß ja nicht, ob das nicht zum Teil auch nur ein Urban Myth ist, aber man sagt hier immer, VHS hat sich durchgesetzt, weil die Pornoindustrie sich hinter VHS gestellt hat und nicht hinter Betamax.
Ja, das war ja bei Blu-ray, wurde das ja auch gesagt.
Wie gesagt, ich frage mich, weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist, kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht so stimmt. Aber ich glaube schon, dass auch Raubkopieren zu einem gewissen Teil halt so Technologien halt durchdrücken kann. Und wenn jetzt jemand, sag ich mal, ein Tablet rausbringen würde, wo es richtig einfach ist, einen BitTorrent-Client zu installieren oder einen Mega-Client oder was auch immer, dann würde sich da sicher hier noch ein Markt finden. Weil das ist ja zum Beispiel was auf einem, wenn du jetzt wirklich diese Post-PC-Illusion, in der ich gerade gefangen bin, wenn du das wirklich leben würdest und nur auf dem Tablet irgendwie dein digitales Auskommen haben wollen würdest, da ist ja nicht so viel mit Raubkopieren.
Und ich glaub, das geht schon.
Und der Kim Schmitz, der macht ja schon sein Business damit. Und
das stimmt, aber ja, müsstest du nativen Client für schreiben.
Und genauso wie du halt irgendwie jetzt Krypto, sag ich mal, Mainstream kriegen kannst über halt Leute, die sich da wahrscheinlich schon illegal Sachen runterladen.
Meinst du? Glaube ich nicht.
Ja, eine oder andere. Ich meine, die Telekom hätte es gar nicht erst probiert. jetzt habe ich es gesagt. Jetzt müssen wir alles rausschneiden. Nee, aber ich kann mir das schon vorstellen. Dass man auf die gleiche Art auch Krypto so ein bisschen in den Mainstream ziehen
kann. Genau. Das glaube ich, dass das damit was. So, guck mal, damit können sie mir nicht rankommen, dann kann ich das ja auch mal mit meinen Mails machen.
Wie sieht denn das aus mit Krypto bei Mega? Also, wie kommt man denn da in Berührung, außer durch ein Passwort?
Ja, ich habe mich ja gerade angemeldet und da stand dann auch gleich, erstmal stillhalten, jetzt wird hier ein 2048-Bit-RSA-Key.
Erstmal stillhalten?
Können Sie nicht vorher das genaue Gegenteil machen?
Ja, also jetzt, oder was heißt nicht stillhalten, bis der Ladebalken darunter steht, ja, sollst die Maus bewegen.
Genau, man muss doch hier mal Entropie. Ach so,
der wird schön entropisch die Maus
bewegen. Der wird im Browser erstellt, oder was?
Ja, das ist komplette Encryption. Das ist ja die Theorie, die sie haben, dass wenn bei ihnen kommen nur verschlüsselte Daten an und damit können sie guten Gewissens behaupten, dass sie keine Ahnung haben.
Wir haben ja unsere E-Mail-Zertifikate bei VeriSign.
Ja.
Und dort ist es ja auch so, du gehst auf die Webseite, dann macht die Webseite irgendwas und lädt dir deinen Public Key runter. Und irgendwie hat es geschafft, über JavaScript im Hintergrund in deiner Keychain den Private Key anzulegen.
Stimmt, das machen die. Das ist
über JavaScript, nicht irgendwie über so Java
das
oder
hat
ActiveX oder
in Safari funktioniert.
Krass. Also, ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich so einen speziellen Hook hat, den nur VeriSign hat.
Und in Firefox funktioniert es auch.
Aber das ist so unglaublich. Aber es stimmt eigentlich, wieso können die einen Private Key bei dir im Browser installieren?
Achso, nee, Moment. Installieren die nicht einfach nur einen
ein Zertifikat.
Die, ja, ja, die Keychain, also ich habe jetzt irgendwie an das Clipboard gedacht, aber die Keychain ist ja ganz was anderes. Mhm. Das war mein Fehler.
Aber das ist auch so unglaublich furchtbar, diese Webseite. Ich scheitere jedes, ja, ja, also genau, jedes Jahr, weil das gilt ja immer nur Zertifikat.
Sophia.exe heißt.
Genau, dann kriegt man irgendwann eine Datei Sophia.exe und dann fragt man sich, was soll man mit der machen? Das sind auch ungefähr alle Foren der Welt, also gibt's Sophia.exe bei Google ein und so, hey, was machen die jetzt mit dieser Datei? Und man muss die umbenennen in hinten P6 irgendwas und dann kann man wieder was.
Sophia.exe.p12.
P12, genau. Und warum die Sophia heißt, das würde mich auch mal interessieren. Das ist doch bestimmt irgendein total sexistischer Witz gegen die einzige weibliche Mitarbeiterin von VeriSign.
Nee, ich glaube, es einfach mal die Hauptstadt von Ungarn.
Sofia.
Sofia. Nee, aber die, also ist mit PH schreibt sich die.
Ungarn. Budapest, mein Freund.
Ja, ich hab's extra schon so betont, von wegen, ich weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche.
Bulgarien, glaube ich.
Bulgarien, ja, tut mir leid.
Ja, ja. Max so ist jetzt der Einzige, der hier nicht Google auf hat.
Und das war halt so, also die haben wirklich kein, also diesen Header mal zu schreiben, speichert das mal nicht unter dem Namen Sophia.exe an, sondern unter das ist mein Key.p12, das ja, ist, das kriegen sie nicht auf die Reihe. Das
Very sein, ne? Die machen Krypto wahrscheinlich halbwegs okay.
Oh, ich, nee, glaub, das ist halt nicht.
Also ich meine, ich habe ja von Krypto keine Ahnung. Also
ja.
Zumindest ich würde niemals irgendwas machen, weil das ist eh scheiße.
Ja, und klar, das gilt ja, das sagen ja auch Krypto-Leute.
Ja, eben, ja. Also lieber nichts machen und da kommt es ja drauf an. Und dann nehme ich lieber eine hässliche Webseite in Kauf, als irgendwie einen Krypto-Algorithmus, den sich jemand wie ich ausgedacht
genau,
hat.
Genau, Mega ist viel zu schön, als dass die Krypto richtig
Das stimmt allerdings.
Die haben Style-Sheet, das geht schon zu weit.
Ja, ja.
Aber Krypto ist ja auch in jedem Bereich scheiße. Das ist ja auch, wenn man so hier, ich habe ja jetzt auch mit auf dem iPhone schon ein bisschen Krypto gemacht, dann hast du da diese unglaublich hässlichen, widerlichen C-Calls, die du aufrufen musst, um irgendwas zu kryptoisieren und ankryptoisieren.
Ja,
du
kannst ja einen Objective-C-Wrapper drum schreiben, da bist du nur zu faul für.
Common Krypto.
Ja, na klar, das mache ich dann, aber warum wird der nicht mitgeliefert? Das ist so.
Weil die auch zu voll dafür sind.
Nee, ich glaube, das ist, weil Krypto ist, dass es hässlich sein muss. Das ist
Das ist Security through Obscurity.
Security through Ugly. Also das ein bisschen Wahrheit ist da auch dran, weil die haben ja so dieses, ich habe mir das mal von jemandem erklären lassen, der, also ich habe so, Krypto im Browser ist ja sowieso total verpönt und JavaScript und und ich habe das gemacht und habe da mal mit jemandem länger diskutiert und er hat dann auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn man eine Passwortüberprüfung macht, dann muss man halt so, normalerweise, würde man ja ein Compare Strings machen und der geht Effizienz vor, der guckt so lange, bis er den ersten Unterschied findet und wenn er einen Unterschied hat, dann sagt er, okay, jetzt breche ich hier den
Vergleich ab.
Genau, so klassische Timing-Attack. Und ich glaube, die haben dann, wenn die irgendwann mal ihren ganzen Krypto-Scheiß so halbwegs, also so, dass sie sagen, da kommt jetzt nichts dran, dann haben die so viel Angst davor, sich mit irgendwelchen Objective-C-APIs alles wieder kaputt zu machen, weil da wieder irgendeine Optimierung stattfindet, dass sie lieber das Problem an den Entwickler auslagern, der es dann einfach falsch implementiert und das ist total unsicher.
Wahrscheinlich, ja. Das
stimmt. Wobei, es gibt ja so C-APIs, bei denen macht Sinn, C zu benutzen zum Beispiel.
Weil schneller ist, klar.
Die ganzen Audio-Sachen, Core-Audio etc. pp., da macht es wirklich Sinn. Und Krypto ist vielleicht aber, also Krypto ist vielleicht auch sowas, wenn man live in Realtime was entschlüsseln muss. Vielleicht macht es dann auch Sinn, dass man da richtig low-level runtergeht.
Aber das ist auch immer so Mathematiker-Code. Das ist so, das ist nicht nur C, sondern es ist auch noch, die Variablen haben alle keine vernünftigen Namen. Sondern
du musst halt irgendwie Bits hin und her pushen. Und
ja, so dieses ganze Zeug. Also es ist wirklich nicht schön. Das ist, kann man echt, also Krypto einfach machen und zu sagen, wir gehen vielleicht nicht die allerletzte Meile, was jetzt die potenziellen Sicherheitslücken angeht. Ich weiß, das sind natürlich immer genau dann die Bereiche, auf die dann die Angriffe gemacht werden, also so richtig. Ja. Aber dass Krypto auch benutzbar sein muss, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen noch nicht angekommen. Das ist so, wir machen es so sicher, wie es geht und dann kann es keiner bedienen.
Ja. Leiser Seufzer.
Schniff.
Habt ihr jetzt gar nichts zum Thema Krypto zu sagen?
Nee, ich überlasse das, glaube ich, wirklich mit den Experten. Also.
Die sind keine Rechtsberatung.
Ja, dieser Podcast ist keine Kryptoberatung.
Ja, und die haben jetzt hier irgendwie, haben sie bei Mega, habe ich jetzt auch schon gelesen, die haben dann, die hosten ja, das ist, die hosten ja alles auf so CDNs natürlich und haben dann auch so eine Krypto-Funktion, also und laden die ganzen JavaScripte von da aus nach und prüfen dann wird als allererstes, wenn das JavaScript extern nachgeladen wird, eine Prüfsumme drauf gemacht, dass die auch nicht verändert worden ist. Und da haben sie wohl so einen schlechten Prüfsummen-Algorithmus genutzt, dass der wirklich mit einem Fingerspitzen zu umgehen ist.
Ist das Problem nicht, dass irgendwie den Seed, den man für diesen Algorithmus braucht, irgendwie hardgecodet haben und den weiß man jetzt und der ist 1.1.2.2.3.3.3 oder so.
Ja, ja, irgendwie so in der Richtung.
Darüber kann man jetzt, wenn du halt an diese Krypto-Server rankommst, an diese CDN-Server rankommst, könntest du jetzt halt ein anderes Skript generieren, das die gleiche Prüfsumme hat, dass man dann da ausliefert, das böse Sachen macht. Wie zum Beispiel,
weiß ich auch nicht. Das Passwort für den, für die legale Hoch, das Backup
ja, von dein,
den Urlaubsfotos.
Dein, genau. Dein Private Key Twitter.
Gerade übrigens hier live aus dem Internet, geht gerade bei Hacker News so eine Suche rum, auf GitHub, wie man Private Keys suchen kann, die Leute aus Versehen eingecheckt haben.
Ah ja, das ist natürlich sehr schön. GitHub hat ja die neue Suche gelauncht. Wow. Schön mit Elasticsearch. Und da können wir jetzt alle mal hinsurfen und dann gibt man halt bei der Suche schön ein PW equals oder so.
Wo
GitHub.com/search
und dann. Ja, ja, ich suche jetzt gerade, wo bei GitHub Now Supports Twitter Cards? Nein. GitHub Now Supports Twitter Cards? Das ist ja. Aber das ist ja. Don't commit your private SSH keys.
Ja, bitte.
Wie kriegt man das hin?
Ich habe auch schon mal Passwörter eingecheckt, so ist nicht.
Ja, aber das ist
natürlich auch nur für Sachen, wo ich denke, ach da.
Aber würdet ihr private SSH keys in einem private Repository einchecken?
Nee.
Warum?
Weil es viel zu schnell, also da muss ja nur irgendwann mal so eine OAuth-Eskalation passieren und zack.
Aber dann muss es auch jemand, ja, okay.
Es gab's auch schon mal diesen Fall, dass jemand so eine Sicherheitslücke bei GitHub gefunden hat, wo er dann seinen Private Key über so einen Rails-Exploit in irgendein Projekt hinzufügen konnte und dann dann hat er in Rails irgendwie selber reingepusht und irgendwie ihr
Throttle
da reingeschrieben. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so schwierig, seine Private Keys mal hin und her zu schieben. Ich habe jetzt nicht so viele Computer.
Also sie scheint es schon gesperrt zu haben.
Ja, ich glaube, die haben die Suche schon gesperrt, ja.
Sie haben den entsprechenden Teil.
Aber vorhin habe ich es noch aufgehabt.
ID RSA. Ach so, sie suchen nach ID RSA und dann aber nicht nach ID RSA.pub. Also nicht nach dem Public. Ah, das ist natürlich.
Die Suche ist auch ziemlich langsam für mich, also.
Ich habe die noch gar nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
Also es ist halt nicht so schön. Erinnerst du dich an Google Code Search?
Ja, dunkel.
Das war ja richtig schnieke. Also da konntest du halt oftmals irgendwie, wenn du jetzt irgendwie so eine archaische API hattest und wusstest nicht, hast du einfach da reinkopiert und dann kam halt, hat man zumindest mal so ein paar Beispiele gefunden, wie andere Leute das in Open Source benutzt haben. Was ja manchmal schon ganz hilfreich ist, wenn man irgendwie total auf dem Schlauch steht. Und das hat Google dann von der Weile eingestellt. Das hatte auch ganz mächtig irgendwie so Regex Möglichkeiten und so, und das war halt das Praktische,
Sie waren aber unglaublich schlecht darin, Duplikate zu finden. Also wenn man irgendwie eine Konstante eingegeben hat, dann hat man jeden WebKit-Clone gefunden, der die gleiche Konstante wieder irgendwo drin hat. Das war nicht so gut, erinnere ich
mich. Ich
habe das nur sehr selten benutzt.
Das ist ja auch relativ schwer rauszufinden. Und wenn du nicht diese Information hast, GitHub weiß ja, das machen sie auch bei ihrer neuen Suche, das ist das Original und das ist der Fork.
Ja.
So, und solange der Fork nicht mehr Sterne hat als das Original, wird dir das Original angezeigt. In dem und dem Fall. Für Google ist es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, weil sie halt diese soziale, sag ich mal, Informationen nicht mehr dazu hatten.
Die haben jahrelang darauf hingearbeitet.
Ja.
Social Coding.
Die neue GitHub-Codesuche sieht ganz gut aus, aber scheint auch nicht so schnieke zu sein, wie Google Code damals war. Also, ich habe noch nicht so viel damit rumgespielt, aber ich glaube, Regex hat die zum Beispiel nicht. Was ja manchmal ist es halt doof, dass du deinen Methodennamen, gerade in Objective-C ist der gerne mal 200 Zeichen lang, dann brätst du den umberechnen auf 3 Zeilen und zack, ist es wieder schwieriger, den zu finden.
Das stimmt.
Da ist halt Regex schon mal manchmal ganz hilfreich. Kannst du hier und da noch ein /S+ oder so oder ein S-Stern reinhaken und dann ist da halt Whitespace egal an der Stelle.
Regex ist was, das kann ich nie auf Anhieb schreiben.
Stimmt, mit Regexen kann man Leuten immer noch so richtig aus der Patsche helfen.
Ich muss da wahrscheinlich mal ein Buch lesen.
Das lohnt sich. Also wenn ihr programmieren wollt und PHP macht, dann lernt auch Regexe. Aber die kann man auch in JavaScript sehr schön machen und in Ruby garantiert auch. Und die sind alle Perl-kompatibel.
Das habe ich neulich erst irgendwo gesehen, dass die Perl und die JavaScript Regex-Syntax irgendwie subtil unterschiedlich ist.
Nee, die sind nicht nur subtil anders. Ich glaube, das ist so eine, JavaScript hat, glaube ich, so ISO-Regexe, so da mit irgendwie.
So gut ist mein Regex-Food dann aber auch nicht. Also ich kann so ein, für meine Bedürfnisse reicht, aber so irgendwie Reverse-Look-Ahead und so eine, was es da alles gibt. Das ist ja auch schon gar nicht mehr regulär. Also es ist ja kein regulärer Ausdruck mehr. Es ist ja wahrscheinlich schon Turing-complete fast. das kann ich alles gar nicht. irgendwann verliere ich mich dann auch den
ganzen Klammern. Kann man Perl-Interpreter in Regex schreiben? Wahrscheinlich ist Perl ein Regex, der... Also...
Da bin ich ganz sprachlos.
Nie Perl programmiert, bin ich hier der... Ich habe auch nie Perl programmiert.
Ich habe mal Perl programmiert. Ich habe ganz zu Anfang der Internetzeiten für mich, also 98, habe ich mal dran gearbeitet, eine Dating-Webseite zu bauen, wo man
irgendwie... Eine Dating?
Ja, wo man so... Hobbys aufeinander matchen konnte.
Ach.
Aha. Ist nie live gegangen. Ich bin immer noch arm wie eine Kirchenmaus.
Ist die auf Heroku?
Krieg ich dann, kann Heroku Perl?
Kann ich dann Invite haben?
Die war auf meine URL, stigmata.com, glaube ich. Nee, stigmata.virtualsurf.com. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Die gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Ah.
Die habe ich auch nie für bezahlt. Die haben mir, das war irgendwie.
Ach, so klingt gar nicht so.
So eine Subdomain, die irgendwie trotzdem 100 Mark im Jahr gekostet hat.
Haben sich abgezogen.
Und haben sie mir irgendwie, hat damals alles noch Geld gekostet. Das war vor den goldenen Zeiten des Internet. Und dann haben die mir eine Rechnung geschickt und habe ich gesagt, die habe ich nie bestellt und dann musste ich das auch nicht bezahlen. Aber dann war meine Subdomain auch weg. Aber es gab ja damals auch nicht so. Ich weiß nicht, was habe ich denn damals gemacht? Da war ich ein bisschen IRC.
Also um Perl machen zu können, das war, da musste man schon ein bisschen... Obwohl, nee, Perl lief auf allem. Ja, das Perl lief echt auf allem.
Lief überall.
Das war so... Und
dann kam Perl 5.
Perl 6 ist jetzt aktuell, ne? Das ist jetzt so, oder kommt jetzt demnächst? Das waren so, was habt ihr denn so für Sprachen durchgemacht im Laufe eures Lebens?
Pascal, Turbo Pascal.
Pascal.
Ja, damit habe ich angefangen.
Das hatten wir auch in der Schule, der Turbo Pascal. Genau, das
hatten wir in der Schule.
Pascal habe ich auch in
der Schule gemacht. Da habe ich
meine erste
Phishing-Attacke geschrieben. Ich habe das Login von unserem Novell Network nachgebaut.
Sicher, dass das nicht Delphi war?
Nee, das war Kommandozeile. Das war.
Okay.
Habe ich in der AutoExec.bat vor dem Login vom Novell Network habe ich mein Fake-Login reingeschrieben und habe auch original ein Passwort damit gefischt, was auch funktioniert hat.
Das ist eigentlich Social Engineering, was du gemacht hast.
Wessen Passwort hast du denn gefischt?
Von Monika Spöth. Ich erinnere mich noch dran, weil ihr Nutzername war MS Poet. Aber ich weiß leider ihr Passwort nicht mehr. Das ist gerade das
Gleiche. Passwort 1, 2, 3. Stimmt, sie hat bis heute bestimmt das gleiche Passwort. Garantiert das
gleiche. Dann gab es einen riesen Aufruf, dann war unser Informatiklehrer, ich weiß gar nicht
mehr. Warst du verknallt in die? Oder?
Ich kannte sie nicht mal. Also, das war dann die Social Engineering Herausforderung, herauszufinden, wer ist MS Poet?
Ach,
muss
so,
da drauf kommen, dass es Monika Spöth ist. Googeln wir jetzt gerade alle Monika Spöth.
Was ist eigentlich heute aus ihr geworden?
Also sicher, dass da noch mehr Nachname kommt?
Aber diesen Angriffsvektor, den habe ich schon mal gehört, so dieses, dass man irgendwer so ein Passwort von einem Lehrer abgreifen musste und dann halt irgendwas rasch in die AutoExec.bat und dann hatte der irgendwie immer seinen Standard und dann hat man den Lehrer dazu gebracht, dass er dann rasch das Passwort eingegangen hat und dann hat ihm das Passwort geklaut.
Ich hatte mal das große Glück bei uns im Informatikunterricht, dass der Rechner, kriegst du da so einen Rechner zugewiesen auf deinem Sitzplatz und irgendwie auf Laufwerk D war dann die Schulwebseite, irgendwie der ganze Quellcode mit dem hardgecodeten, also Versionskontrolle und so gibt's ja alles da nicht.
Ja, selbstverständlich.
Einfach mit dem hardgecodeten SQL-Passwort.
Mhm.
Und glücklicherweise hatten wir auch gerade
SQL. Gab's damals auch noch.
Doch, SQL gab's damals schon.
Glücklicherweise hatten wir auch gerade SQL zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich einfach mal mich in dieses, es war so ein PHP-Standardboard oder so, das man auch öfter mal sieht. Und dann habe ich einfach mal alle zum Admin gemacht.
Damit keiner wissen konnte, dass du das warst.
Ah, das sehr schlau. Ja.
Und ich habe dann auch irgendwie den Vertretungsplan modifiziert.
Ausfall für alle.
Ich war total nett. Also ich habe
man hat sich ja auch nichts getraut, ne?
Ja, naja, also das weiß ich, aber ich will jetzt niemandem Böses und ich will jetzt da nicht irgendwie hinschreiben, so ihr seid alle doof oder so. Ich habe dann halt irgendwie, das war auch
kurz, was wirklich böse. Ja.
Das war irgendwie kurz vor Weihnachten und dann habe ich irgendwie so ein irgendwie.
Frohe Weihnachten, alle.
Ihr seid doch ein bisschen doof.
Du warst so ein richtiger Millhaus, oder?
Auf alle Fälle. Naja.
Okay.
Aber ich hatte halt Glück, ich musste da keine so große.
Und die Moral von der Geschichte.
Einfach alle zum Admin machen, das muss ich sehr voran.
Ja, genau.
Reddit hat das mal gemacht, einen Tag lang. Irgendwie am 1. April haben sie mal alle zum Admin gemacht. Die waren auch relativ well behaved, wohl.
Oh. Das ist mal eine gute Studie.
Hm? Alle User auch zu
Admins gemacht?
Ja. Okay. Wahrscheinlich haben sie einfach ein Backup gefahren, als im Admin gemacht und dann am nächsten Tag alles wieder gelöscht. Okay.
Der 1. April ist nie passiert.
Ja, bei uns zu Schulzeiten gab es sowas wie, also wir hatten nicht mal Internetzugang in der Schule.
Wir hatten auch kein Internet, wir hatten Novell Network. Das war nicht mal IP, das war IPX.
Ja, stimmt, das war auch so. Und aber SQL mussten wir auch lernen und das war so ein bisschen und das war furchtbar. Das war also so, man musste lange SQL-Statements abtippen und wenn man sich irgendwo vertippt hatte und Return gedrückt hat, dann hat man eine Fehlermeldung gekriegt und dann konnte man wieder von vorne anfangen. Weil Cursor, Hochtaste und so, das war damals noch nicht erfunden.
Und wir hatten und ja nichts. Das ist ja wie in frühen Tagen
des Alters. Ja, und das war wirklich, ich habe es...
Ach ja, stimmt ja. Das verdränge ich ja immer.
Dass wir kein Clipboard hatten?
Ja, mein blödes Sony Ericsson Bullshit-Telefon hatte Copy and Paste.
Ja, das iPhone, das hat ein bisschen gedauert.
Ach, ja,
aber es hat sich gelohnt zu warten, oder? Ich meine, das ist, da müssten sie sich erstmal ausdenken, wie das geht.
Wir brauchen eine neue Geste.
Die API ist aber auch 1:1 die vom Mac, oder?
Nee, das ist, ich habe vorhin noch nachgeguckt, ist UI-Pasteboard, nicht NS-Pasteboard.
Aber und
die Methoden.
Das kann nichts, was man nicht mit einem Makro lösen kann. Mut zum Makro.
Ja, Mut zum Makro.
Das geht mit einem.
Geht mit einem C-Makro nicht.
Ich habe ja ein Makro eingeführt, NX-Image, was auf dem iPhone zu UI-Image konvertiert und auf dem Desktop zu NS-Image, zusammen mit einem Haufen Category-Methoden, die so die Common Funktionalität sicherstellen. Mhm. Funktioniert prima.
Würdest du es heute auch noch so machen?
Ja.
Ernsthaft?
Ich habe das aus dem NX-Kit raus extrahiert und als separaten Cocopod. Nicht public.
Das musst du jetzt aber machen. Das musst du jetzt bringen. Erst erzählen und dann
sein. Ich werde das Montag mal besprechen.
Ja, mach das mal. Mut zum Cocopod.
Mut zum
Cocopod.
Und Mut zum Makro. Aber Gernot hasst das ja. Der hat ja gesagt, das ist eine schlechte Idee.
Man kann mit dem NX-Image?
Ja. Wobei, ich finde es total geil.
Ne, es ist so, wenn plötzlich NS-Image irgendwas kann, was UI-Image nicht kann oder sich ein bisschen anders verhält oder sowas.
Die verhalten sich auch komplett anders, aber und du musst dann einfach, wenn du irgendwie eine Data Representation willst, musst du einfach die Category-Methoden nehmen, die das dann im Hintergrund mappt auf die verschiedenen Behavior.
Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, einfach eine eigene NX-Image-Klasse zu schreiben, die transparent das für einen handelt im Hintergrund? Die je nach Plattform
auf der Seite. Du willst eine Category haben, damit also du
die Idee war, wir haben das in einem Framework verwendet. Wir haben das in einer Library verwendet, die, also in einem Stück Code verwendet, was man auf iPhone und Desktop gleichzeitig verwenden können sollte.
Und du solltest halt immer das jeweilige native Bildformat reinhauen können und alles ist gut, oder wie
war
das?
Ja, du sollst halt auf dem iPhone, ohne dass du drüber nachdenkst, UI-Images benutzen können.
Ja. Yeah.
Du hattest da zum Beispiel dein User-Objekt und konntest sagen, gib mir das Avatar-Image. Und auf dem iPhone hat er dir halt ein UI-Image zurückgegeben, auf dem Desktop ein NS-Image.
In beiden Fällen NX-Image.
In beiden Fällen NX-Image, ohne dass du dich irgendwie um irgendwas kümmern musstest.
Ach so, und du konntest es dann auch direkt an den View übergeben.
Genau.
Aber es ist natürlich dann auch schöner, wenn du es in einem Makro hast, weil es zur Compile-Zeit schon da und der Compiler sagt dir dann auch, was der Return-Type ist.
Genau, und wenn du es fürs iPhone kompilierst, hast du halt UI-Image und wenn du es für den Desktop kompilierst, du hast auch Compile-Time-Errors. Genau.
Ja. Ja.
Wenn es die Methode nicht gibt.
Ich weiß nicht, ob ich es gut finde.
Es ist halt pragmatisch. Also du kannst jetzt, die Alternative wäre halt Code-Generierung.
Makro-Programmatik.
Ja, Code-Generierung ist natürlich, immer eine schlechte Idee.
Für so eine Sache will man das nicht machen und, oder den Code zweimal schreiben willst du auch nicht. Dann musst du.
Ja, stimmt schon.
Ist ein doofes Problem. Und man könnte jetzt halt irgendwie hingehen und sagen, du machst dir ein Protokoll für NS-Image und für UI-Image und dann schreibst du den Code nur einmal und swizzelst den irgendwie da rein oder sowas.
Ja, das ist auch doof.
Also
mir fällt jetzt auch Anhieb auch, also es ist keine bessere Lösung ein, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als ob es einen ziemlich schnell in echte Probleme, in echt schwierige Fahrwasser
bringen kann. Ich glaube, wir hatten nie Probleme damit bei...
Okay.
Also wir hatten genug Probleme, aber nicht damit.
Der Code ist in der Soundcloud-App drin. Also wir hatten keinen Schmeißen.
Also der Teil würde problemlos auch auf dem Desktop funktionieren.
Würde. Hätte Fahrradkette, wie der Thüringer sagt.
Ach ja, nee. Aber du hast, Rob hat ja auch mal underscore.m geschrieben, eine Portierung von underscore.js.
Kann ich aber nicht empfehlen.
Ein Port kann man das nicht nennen, also das ist schon...
Das
haben andere versucht, auf alle Fälle.
Ja. Und denen ist es auch geglückt?
Nee. Die haben... Also wir haben Robs Bibliothek innerhalb von einem Monster Pull Request umgebaut zu einem Syntax, zu einem JavaScript syntaxkompatiblen Port von Underscore.
Ja, also Underscore M ist halt von Underscore JS, einer JavaScript Library inspiriert. Und was es halt macht, ist, es erlaubt einem halt so Datenstrukturen zu manipulieren. Also du hast irgendwie ein Dictionary und da hättest du jetzt gerne alle Values draus und die möchtest du irgendwie alphabetisch sortieren und dann möchtest du nur noch die NS Numbers rausziehen oder weiß der Geier was. Und das kannst du halt da schön chainen und du musst hier nicht ganz viele so. Genau,
dieses Chaining, was ja durch JavaScript beliebt geworden ist.
Na, das gibt's auch, das haben wir auch schon in Java gemacht früher in der Schule. Also das hat schon.
Ja, gibt's das in Java auch?
Ja. Okay. Also gerade wenn du so dein Bilder-Pattern hast und dann irgendwie deine, naja, sei es drum. Habe ich halt geschrieben und es spaltet so ein bisschen die Leute, weil es ist halt...
Du hast eine komplett eigene Syntax gebaut.
Naja, das machen auch andere. Also zum Beispiel Spectre, das ist so ein TDD-Framework für Objective-C. Die machen sowas ähnliches für ihre Matcher. Also die,
TDD?
Test-Driven Development. Ach so. Oder X-Spectre ist das, um genau zu sein. Die Idee ist halt, du hast halt dein Objekt und das hat eine Methode, die kein Argument kriegt und die gibt einen Block zurück. Und die kannst du natürlich dann seit Objective-C 2.0 oder so mit dieser Punktsyntax aufrufen. Also genau. Anstatt irgendwie eckige Klammer auf, Underscore Array, eckige Klammer zuzuschreiben, kannst du Underscore Punkt Array schreiben.
Mhm.
Und diese Methode gibt dir dann einen Block zurück. Und den kannst du natürlich dann mit runde Klammer auf, runde Klammer zu.
Und plötzlich hast du mitten in Objective-C so eine Syntax drin, die erschreckend an JavaScript erinnert.
Genau, oder an Java an all diese Sprachen. Und das hat halt den Vorteil, dass man halt ganz viele Statements hintereinander hängen kann,
ja,
ohne dass sich vorne halt diese eckigen Klammern ansammeln wie nichts Gutes.
Das stimmt, aber man musste, was der Nachteil war, dass man es immer am Anfang seines Calls einpacken musste, alles in deine interne Struktur.
Genau, weil ich halt
über diesen Wrapper.
Genau, das ist aber auch primär deswegen, weil ich das nicht mit Categories machen wollte. Wenn ich gesagt hätte, ich mache das mit Categories,
dann wäre es problemlos.
Dann wäre es kein Problem, ja, weil dann hast du ja immer ein Array, was dann hinten rauskommt. Ich will aber mir so ein bisschen die Freiheit nehmen, da also ich wollte zum Beispiel nicht Categories haben, die irgendwie also irgendwie so ein Präfix haben, weil das muss man ja eigentlich machen. So eine Category-Methode sollte man immer schön präfixen.
Mhm. Sonst hat man Category-Collisions.
Genau, das will man halt nicht und dann wird es sehr schnell sehr hässlich. Und ich finde es halt auch nicht, bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, so viele Methoden in Categories reinzuhauen, die halt auf so fundamentale Sachen gehen, wie Array zum Beispiel. Und ich will halt auch zum Beispiel, ich will mir zum Beispiel die Option offen halten, vielleicht irgendwann mal was für Objects zu machen oder so mit Key-Value-Setting oder so ein Scheiß. Und dann eine Category auf NS-Object zu schreiben, ist dann immer schon so ein bisschen. Mhm. Und so habe ich halt das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr kreativen Spielraum mir gelassen. Und es gibt halt auch schon, also Blockskit zum Beispiel macht das mit Categories.
Ja. Welches ich ja bevorzuge. Du hast übrigens pünktlich zur Zeit, ich habe das hier schon in den Shownotes reingeschrieben, dass ich allerdings Blockskit bevorzuge.
Aber Blockskit macht zum Beispiel halt noch tausend andere Sachen mehr. Ja, also Blockskit genau. Ist halt auch noch ein Block-Wrapper für
Key-Value-Observation,
ja,
für
genau. Notifications. Und mein Ansatz ist halt, es ein bisschen kleiner
aber fokussierter zu halten. Aber das Key-Value-Observation von denen, das ist echt nicht schön. Das ist buggy. Das ist mir heute ein bisschen um die Ohren geflogen. Und zwar ist das, die haben nach draußen teilweise, gerade beim Key-Value-Observing schmeißt du unterschiedliche Blöcke rein mit unterschiedlichen Parametern, die du übergibst. Also du kriegst bei einigen, also du hängst halt, sagst add observer for event, for key pass und da gibst du nur eine Methode rein, die nichts weiter macht, ein Callback, das nichts weiter als Parameter entgegennimmt, als das Objekt, auf dem das abgeändert worden ist. Und dann gibt es da entsprechende komplexere Strukturen, die dir dann mehr zurückgeben, die dann zum Beispiel noch sagen, welcher Keypass war das denn jetzt, der gerade manipuliert worden ist und dergleichen mehr. Und dann kriegen sie es intern nicht ausklamüsert, welches Paradigma haben wir denn jetzt gerade? Wie viele Parameter muss ich jetzt übergeben, sodass es dir dann irgendwann zur Runtime um die Ohren fliegt?
Da hast du die Möglichkeit nicht, das zu... Du müsstest halt den Typ überladen und das kannst du
ja
in Objective-C
nicht. Ja, aber... es funktioniert einfach nicht. Also der Code funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte. Also und wenn ich dann die richtige Syntax angegeben habe mit der entsprechenden Anzahl an Parametern, dann hat sich wieder die Methode beschwert, dass das eine andere Signatur ist. Und dann musste ich es casten und es war wirklich nicht schön. Also ich habe es jetzt erstmal so gemacht, aber ich glaube, ich werde das noch umbauen.
Ich habe das noch nie für KVO benutzt, Key-Value Observation.
Aber ansonsten ist es schön. Also für die anderen Sachen, die es bisher genutzt hat, war es super.
Was es halt auch schön macht, ist, erweitert halt ein paar UI-Kit-Komponenten, zum Beispiel UI-Control, du brauchst nicht mehr Target-Selector machen, um an deinen Button irgendwelche Actions ranzuhängen, sondern kannst du direkt Blocks ranhängen etc. pp. Dafür benutze ich es halt sehr gerne. Und dann liefert es halt automatisch noch MapReduce und Kollegen mit, wofür ich jetzt Underscore benutzt hätte.
Obwohl jetzt ja auch mit seit Underscore 02 du nicht
mehr. Also 02?
Ja, 02.
Du wirst ja nicht erwachsen.
Also ich muss mir
Underscore.m2000.
Das kann ich ja beliebig treiben, das Spiel. Also warum hier LaTeX, die Versionsnummer nähert sich ja nur Pi an. Das geht ja auch
irgendwie. Ist
das
nicht LaTeX?
Das ist LaTeX. Oh. Ist wie in Bach. Und so.
Probier's mal kurz
auch aus. Wenn die Leute immer sagen, es wäre, aber da gibt's ein Paper von Knut, wo
Knut.
Das ist ja auch Knuf, nicht Knut.
Oh. Was?
Sei es, du hast nicht Informatik studiert, oder?
Nicht lang genug.
Ah. wie dem auch sei, jetzt muss man halt nicht mehr, wenn du jetzt nur eine Methode aufrufen willst, irgendwie Map oder Filter oder so, dann musst du nicht mehr wrappen und unwrappen. Da gibt's jetzt einen Shortcut für oder so eine funktionalere Syntax. Kannst du einfach underscore.filter schreiben.
Kannst du nicht ein Makro dafür bauen, was das automatisch dann einpackt mit deiner Syntax?
Nee, ich hab's probiert, aber das lief dann daraus irgendwie 3 Makros zu schreiben, die 90% der Fälle abhandeln und dann wird es so schnell unübersichtlich.
Ja.
Dafür sind 10 Makros nicht mächtig genug. Einfach mal. Und so viel, es ist halt jetzt auch kein anspruchsvoller Code. Also es ist einfach nur, ich rufe halt, was ich halt mache, wenn du halt underscore.filter machst, dass ich das intern wrappe, filter und unwrappe.
Okay.
Also da kann jetzt nicht so viel falsch gehen. Ich habe auch Tests dafür geschrieben und fertig ist es. Also Klopf auf Holz, aber so bis jetzt habe ich noch keine großartigen Bugs gefunden in meinem GitHub Repo.
Also diese ganze Blocks, das artet ja auch mal schnell in Höllen aus, habe ich das Gefühl. Also ich finde ja, das ist schwer, das hinzukriegen. Also zum einen habe ich das bei JavaScript eben dieses ganz große Problem, dieses gerade jetzt bei Etherpad, dass ich irgendwie, ich habe irgendwo einen Fehler eingebaut und der Code von Etherpad ist wirklich nicht schön und er ist null dokumentiert und er ist und es gibt keine Naming Conventions und jedes Callback heißt bei jedem Aufruf anders und es ist wirklich, also es ist, da haben offensichtlich viele Leute dran geschrieben und es ist alles nicht so super toll. Und doch, aber ich glaube, der hat das nicht so wirklich gut im Griff.
Ist ja auch schwer.
Ja, klar, ist es. Also es ist, aber es ist, und dann habe ich so ein, stürzt mir mein Node.js ab und ich habe irgendwo ein Traceback drinne und es ist so die ersten 20 Callbacks sind alles anonyme Callbacks, ohne irgendwie auch nur den geringsten Hinweis drauf, was da gerufen wird. Und ich habe mehrere Methoden gehabt, die Callbacks übernehmen, um dann mit Callbacks Callbacks zu generieren. Und das ist, und so ein bisschen verleitet Blockskit auch dazu, so einen Code zu schreiben, habe ich so das Gefühl. Dass man das ein bisschen über die, wo man es eigentlich nicht mehr einsetzen sollte.
Ich beschäftige mich ja gerade mit Reactive Programming. Da gibt es gibt's von GitHub so eine schöne Library, die nennt sich Reactive Coco.
Ja.
Und das Konzept in Reactive Programming, das klingt jetzt so hochtrabend, genau wie Extreme Programming.
Erklär mir das mal.
So am Abkotzen, Extreme Programming. Egal. Also die Idee bei Reactive Programming ist, wir kennen ja das Iterator-Pattern. Es gibt ja so NSFast Enumeration oder Enumerable oder Iterable in Java oder was auch geil. Du hast einfach eine Methode, die gibt dir irgendeinen Wert zurück, also so Next, und die kannst du aufrufen, bis halt irgendwann nichts mehr rauskommt oder bis isFinished True zurückliefert. Aber das ist halt so das generelle Konzept, dass du halt über so eine Liste gehen kannst. Und dann gibt's das Observer-Pattern, wo du halt irgendwie so ein Callback irgendwie registrierst und dann kriegst du da Werte zurückgeliefert. Und Reactive Programming hat quasi sich überlegt, warum kombinieren wir das nicht beides und machen das ein Interface, was quasi ein Iterator ist, der push-basiert ist. Also du hast, stell dir vor, du hast so ein Objekt und das kann dir, da kannst du irgendwie subscriben und du kriegst entweder einen Wert zurück, das ist dann subscribe next, du kriegst einen Fehler zurück im Fehlerfall, danach kommt auch nichts mehr, also wenn Fehler, dann Schluss,
dann tot,
oder du kriegst ein complete Event.
Das dann nämlich sehr an unsere repeating requests,
genau.
Herzstillstand.
Und nach completed kommt natürlich auch nichts mehr und complete hat auch kein Argument. Und wenn du diese Sachen hast, dann hast du quasi so einen push based Iterator, also du sagst, ich hätte gern Werte und
liefern mir die mal, pumpen.
Die kommen dann halt irgendwann. So.
Ja.
Das ist dann nicht weiter spezifiziert. Und dann ist es halt sehr einfach, diese Sachen irgendwie miteinander zu so Compositing zu betreiben. Also du kannst zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, ich habe zum Beispiel einen HTTP-Request, der über so ein, bei Reactive Core nennt sich das ein RAC-Signal, also ein RAC-Signal. Wenn du dann einen, du machst einen HTTP-Request, der dir so ein RAC-Signal zurückliefert. Das heißt, wenn da irgendwie ein 200er zurückkommt und du kriegst irgendwie was, irgendwie ein Body zurück, dann würde der Send Next was rausgeben,
ja,
und dann completed machen. Wenn das irgendwie ein 500 ist und der Server abgeschmiert ist, dann gibst du dir den Error zurück.
Mhm.
So, dann kannst du diesen Request nehmen und einfach auf die, dieses REC-Signal hat so eine Methode concat, da kannst du einfach das nächste REC-Signal ranhängen. Und dann werden diese beiden asynchronen Requests automatisch hintereinander ausgeführt.
Ah, okay.
Du kannst aber zum Beispiel auch Fete, also du hast ja den ganzen Higher-Order-Functions, die wir auch, die auch in Underscore existieren, die kannst du dann auch drauf anwenden. Du kannst also Fete an dieses Signal ranhängen,
mhm,
und jeder, der dann zu diesem neuen Signal, was daraus entsteht, subscribe, der kriegt nur die Werte, die durch diesen Filter gehen und, mhm, halt valide sind. Also du könntest dann zum Beispiel, was ich jetzt, ich habe ein bisschen damit rumprobiert für SoundCloud, und was ich da zum Beispiel gemacht habe, ist, der erste Schritt ist, ich hole mir einfach das das JSON vom Server.
Mhm.
Und im zweiten Schritt hole ich halt in das JSON rein und hole mir und probiere mir die ganzen Tracks oder Sounds daraus.
Ja.
Das heißt, der nächste Subscriber, der ist schon in auf Model-Ebene und der kriegt einfach nur, jeder, der da subscribt, der kann einfach Sounds abhandeln, die über diesen Bus, mhm, quasi kommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal einen anderen Endpoint nehme, der einfach dieses ganz simple Protokoll hat, dass er einfach Track- oder Soundobjekte darüber schickt, dann kann ich das beliebig austauschen.
Mhm.
Oder ich kann zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich, ich hatte da zum Beispiel einen Endpoint gebaut, der für einen Sound mir weitere relevante Sounds gibt. Und da hatte ich erst eine ganz billige Implementierung, die ich halt, wo ich halt irgendwie drei Requests mache. Ich hole mir den User, der den Track gemacht hat, und hole mir seine anderen Tracks und so weiter und so fort. Und dann habe ich rausgefunden, wir haben da so einen Endpoint für, der jetzt nicht unbedingt public ist, aber der gibt's.
Und den kann man benutzen.
Unbedingt public ist. Und wenn man weiß, wie der heißt, dann könnte man den benutzen. Aber ich werde das jetzt nicht erzählen. Der ist auch nicht so schnieke, da verpasst man nichts. Und den konnte ich dann einfach austauschen. Und das, ja, war dann nur noch eine Zeile Code. So. Und das ist halt sehr mächtig. Man muss halt so ein bisschen sein, in dieses Mindset kommen, weil Objective-C halt auch keine Sprache ist, die es einem leicht macht, das zu machen. Also es kommt aus der C-Sharp-Welt, oder da ist es zumindest halt sehr populär.
Mhm.
Und C-Sharp ist halt eine Sprache, die Generics hat. Das heißt, wenn du ein Array hast, kannst du das Array zum Typ-Parameter geben,
ja,
und dann weißt du, mhm, was da für Objekte drin sind. Und das gleiche hast du halt mit deinen, die nennen sich dann Observables in der C-Sharp-Welt. Das heißt, du weißt, dass über diesen Bus Sounds kommen. Oder das, mhm, kann halt auch, ich hatte dann so ein Beispiel, wenn ich Paging implementiere, dann habe ich ein Signal, das mir Signale zurückgibt, die einzelnen Pages repräsentieren. Und dann kann ich sehr leicht Paging generalisieren.
Okay.
Das ist ziemlich mächtig. In Objective-C ist es halt ein bisschen schade, weil dadurch, dass du halt keine Generics hast, geht dir halt permanent Typinformation verloren.
Ja.
Und du weißt halt nur, dass auf SendNext, also SendNext gibt es einen Block, und dieser Block,
du kriegst ein Objekt zurück.
Du kriegst halt ein ID, mhm, zurück. Aber du kannst halt jetzt nicht, der Compiler kann dir da nicht unter die Arme greifen und sicherstellen, dass es halt wirklich das ist, was du halt erwartest, weil die Blöcke alle kovariant sind zu diesem ID-Block.
Komm doch einfach morgen mal nach der Arbeit bei uns vorbei. Ich kann nur mal kurz unser Problem erklären. Wir haben so eine Polling-API.
Mhm.
Wir rufen mehrfach den gleichen Endpoint auf.
Mhm. Eine immer, merkwürdige Entscheidung, aber ja, funktioniert.
Funktioniert halbwegs. Und bekommen immer das gleiche Objekt, aber immer mit mehr Daten. Das wird immer mit mehr Daten angereichert.
Die sammeln Daten im Laufe der, im Hintergrund,
ja,
liefern einem das, was wir schon mal haben, und dann kriegst du jedes Mal.
Wir kriegen sozusagen immer ein Full Update. Das ist keine Pagination, wir kriegen immer ein Full Update von allem. Und das so lange, bis wir okay bekommen, completed bekommen.
Mhm.
Und das wäre genau der gleiche Fall.
Ja, genau. Das ist halt auch sehr schön. Also, was bei diesem Paging-Example, das ist ein bisschen, also.
Das ist ein bisschen over the top klingt.
Naja, es ist
Reactive Coco braucht einen Blogpost. Also.
Ja, ich habe mir auch.
So schwer zu verstehen.
Ich habe mir auch vorgenommen, dass wenn ich wieder einen Computer habe, dass ich mal ein schönes Tutorial schreibe für ein Beispiel.
Flattert mal den Rob, damit er sich schneller einen Computer.
Flattert mir mal einen schönen Computer zusammen.
robb.is.
Genau, einfach irgendein Scheißflatter, den ich da gepostet
habe. Hast du da Flatter drauf?
Ja, klar.
Super. Ja.
Ich habe auch bestimmt schon 3 Mark verdient.
Ich habe bei mir noch kein Flatter. Ich kriege immer meine ganzen Flatters.
Ja, mit deiner Raubkopier-Way hast du auch kein Flatter verdient. Oh. Wie dem auch sei. in dem Fall ist es halt ganz schön, weil du kannst halt diesen Paging-State oder in eurem Fall, ihr wollt ja wahrscheinlich was haben, was euch einfach nur das Neue geben würde. Also müsstet ihr ja irgendwo so ein Diff verwalten, wo ihr quasi den State
habt. Ach so, nee, das brauchen wir gar nicht. Den Diff verwalten?
Was meinst also, du? Nee, wir tauschen einfach immer komplett alles aus und laden die
Telefon. Ach so, na gut, was halt mir bei diesem Paging-Beispiel so gut gefallen hat, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass ich diesen State, wo ich gerade bin in dieser Collection, der halt auch von Endpoint zu Endpoint wieder mal ein bisschen unterschiedlich ist, dass ich den halt hinter diesem Observable, hinter diesem Signal verstecken kann. Und mein View-Controller muss einfach nur diesem Protokoll folgen, hier sind halt irgendwelche Sounds, die reinkommen. Mhm. Und wie der paged und ob der paged, kann ich halt relativ gut kapseln in dem API-Controller, der die Signale ausspuckt. Das ist halt echt ziemlich mächtig. Ist halt nur schade, dass es halt so ein bisschen schwer ist und ich habe mich da auch jetzt noch nicht so, ich mache da bestimmt auch noch viele Sachen falsch, die da irgendwie bestimmt eleganter gingen. Die haben auch so ein bisschen Scheduling mit eingebaut, also du kannst dann sagen, führ mal den Block bitte auf der Queue aus. Da gibt's dann so ein schönes Beispiel, wo sie irgendwie, da kommt eine URL rein und sie laden einfach der NSData vom URL oder so die Daten halt, weil sie wissen,
wir laufen auf einem eigenen Thread, wir brauchen
keine Gedanken drum zu machen. Du sagst dann einfach auf deinem Signal deliver on und dann hast du das nächste Signal. Und das läuft dann halt auf dem Thread oder auf dem Scheduler, den du deliver on übergeben hast. Sieht halt auch nur leider, das hat auch dieses gleiche Problem, Entschuldigung, dass ich mit underscore m halt vermeiden wollte, dass ich halt, dadurch, dass du halt da auch sehr viel chainst,
ja.
Sammeln dann sich halt da auch die eckigen Klammern so an. Und ja. Da musst du dann schon so ein bisschen von Hand nach schieben, so in Sachen Whitespace, damit das halt alles ein bisschen lesbar ist. Das ist so ein bisschen unangenehm.
Und dann, wenn Xcode dir wieder dein ganzes Formatting zerhaut.
Ja, also Xcode-Formatting kannst du echt nicht verwenden. Und das ist halt ein bisschen doof. Vielleicht kann man sich damit an Krustify was bauen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich diesen underscore m-Hack, den ich da mache, quasi als Category für Reactive Coco bereitstelle, dass man diese gleiche Chaining-Syntax, die ja schon besser geeignet ist für Chaining, auch in Reactive Coco hat. Das hat dann auch wieder ein paar.
Wir kommen übrigens Problemchen. Mit den Shownotes nicht mehr hinterher. Also von jetzt an bitte alles googeln.
Aber Reactive
Coco. Wer jetzt noch zuhört, der also
wer jetzt noch zuhört, der muss sich ganz schön was trauen.
Der soll mal auf dem Vorstellungsgespräch vorbeikommen. Ja, oh, nee, jetzt kommt das schon wieder durch.
Nee. Also wir.
Nee, bloß nicht. Bloß
wir
nicht
wir suchen, aber so dringend dann auch mehr nicht. So nötig haben wir es
dann. Themawechsel. Star Wars Episode 7. 7.
Nicht wirklich.
Kommt 2015. Regisseur J.J. Abrams wurde gerade bestätigt.
Das ist gute Nachricht. Also, Nachricht. Wenn dann der, sage ich mal. Aber ich meine, momentan hat der Star Trek und Star Wars in einer Person.
Oh mein Gott.
Wer hat denn das confirmed?
Das steht hier auf IGN.
Da waren wir mal.
IGN? Wann war ich damit?
Ja, da war der Spotify.
Und man muss das einfach mal googeln, dann steht das in mehreren News-Outlets.
Aber wo wir gerade bei Jobs sind, nochmal der WWDC-Jacke vorhin, mir ist das ja passiert, dass ich mit...
Dass du bei der letzten WWDC J.J. Abrams live gesehen hast.
Das stimmt, das habe ich gesehen.
Okay.
dass ich mal mit der WWDC-Jacke, die Rob sehr hässlich findet, ich finde die, wie gesagt,
also
hässlich.
Können wir einfach, da könnten wir jetzt mal so einen TED machen.
Es gibt ja verschiedene WWDC.
Wenn ihr die schön findet, schenkt eine kostenlose SMS, ansonsten kostet die SMS 2,80 Euro. Damit war ich mal in einer Dönerbude und bin in der Dönerbude von einem anderen Gast angesprochen worden, was denn das für eine Jacke sei. Und er wusste dann Bescheid und hat mir direkt einen Job angeboten. Also wenn man mal mit so einer WWDC-Jacke einfach in die Dönerbude rennt, dann kriegt man...
Was für einen Job hattet ihr denn angeboten?
Als Dönerverkäufer. Nein, bei einem, so als iOS-Entwickler.
Ja gut, aber also natürlich erkennt man an der Jacke vielleicht noch.
Ja, aber das ist ich habe noch nie in einer Form von einer, also das ist ein lustiges Erlebnis, dass man aufgrund seiner Kleidung angesprochen worden wird und direkt sozusagen ohne weiteres wissen, also wenn ihr dringend einen Job braucht,
dann kommentiert,
dann gewinnt die Jacke von
dann ist euch ein Basecap und eine Sonnenbrille auf und fahrt U8, dann geht das schnell in den Job als Drogendealer.
Welche Jacke verlost du denn eigentlich?
Von welchem Jahr, genau.
Ich habe die letzten beiden Jahrgänge noch original verpackt.
Original verpackt?
Ich habe den nie angezogen. Ich hasse das, wenn du bei WWDC sind 5000 Entwickler, alle haben die gleiche Jacke.
Das stimmt.
Und plötzlich ist ganz San Francisco voll von
vor allen Dingen die Ecke da.
Leuten, die dicker sind als Max, die weißer sind als Max und sich in eine
L das Jacke auch trotzdem die gleiche Jacke an habe ich.
Und alle haben die gleiche Jacke an.
Ja, das ist halt aber sowieso so ein Problem bei der WWDC. Und
dann haben die alle noch hinten die Rucksäcke vom Vorjahr auf.
Also der durchschnittliche WWDC-Besucher hat so 1,05 mal die Breite von dem durchschnittlichen WWDC-Stuhl. Das heißt, wenn man in eine begehrte Vorlesung geht, ich habe ja Glück, ich bin im Vergleich zu diesem Stuhl
noch wie Rob das hier erzählt.
Auf alle Fälle. Also ich habe Glück, dass ich marginal schmaler bin als dieser Stuhl, das hier ergibt, und ich so ein bisschen Sicherheitsabstand zu den Männern neben mir wahren kann. Aber irgendwie von drei Dicken, der in der Mitte, möchte ich da echt nicht sein. Ganz ehrlich.
Das war auch so bei diesen Lunch-Sessions immer, wenn dann so diese...
Das Essen ist auch so grauenhaft.
Weißt du, das war mal anders, ne? Früher, als
Gernot noch da war und wir nicht. Da war das Essen viel besser. Das kann nur keiner bestätigen.
Ich find's beeindruckend, wie sie es hinkriegen, 5000, oder wie viele Leute sind 5000 Besucher innerhalb von 20 Minuten mit verwertbaren Lebensmitteln zu versorgen. Also das ist
Chicken, Vegetarian.
Wie man da so durchrennt und wie sie dann ja oben auch bei diesen Lunchtime-Sessions dir das in der Schlange, wenn du dann in der Schlange nur so im Vorbeigehen reingreifst und dann den halben Vortrag irgendwelche Leute mit ihren Plastikverpackungen rumklappern.
Open Radar ist down. Ich wollte gerade schauen, ob es irgendwie einen Bug gibt, von wegen das Essen ist scheiße. Nee, es gab ja einen, die Jacke hat keine Taschen, dann hat sie jetzt ja wirklich Taschen bekommen.
Das stimmt. Mhm. Vielleicht mal die Verpackung von diesen Lebensmitteln, dass die nicht so knistern.
Das stimmt.
Und nicht so knackigen Salat, der
leisere Lebensmittel, wir verstehen nichts.
Genau. Mehr Milchreis.
Ich habe ja bei den Lunchtime-Talks schon mal Buzz Lightyear, Dr. Rendezvous, Buzz Aldrin.
Was hat er denn?
Gesehen. Und wen habe ich noch gesehen? Was gab's denn so für Prominenz? J.J. Abrams war für mich ein persönliches Highlight.
Ja, LeVar Burton waren wir nicht da, oder?
Mhm. Der war auch.
Warst du da?
Ja, ich war da und der war so mittel. Also er hat sehr viel Werbung für seine kleine App gemacht und er hat so ein bisschen.
Das machen die immer.
Ja, aber das war auch so sehr Tränen, also er hat so, dass es darum geht, Kindern das Lesen beizubringen. Das scheint ja irgendwie auch sein persönliches Anliegen zu sein und da auf der Ebene ist das so ein bisschen rum. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob er mit diesem Jordi LaForge abgeschlossen hätte und dass das eben gar nicht mehr so wichtig wäre 20 Jahre später. Aber es ist...
Naja. Ja, dann ist jedes Mal immer noch jemand von Pixar dabei und erzählt alles, was alles so toll ist.
Von Pixar war diesmal keiner dabei, oder?
Da war einer dabei und hat wieder irgendwelche tränenrührenden Szenen aus Up gezeigt.
Das war aber auch wirklich gut, da hast du einiges verpasst.
Ach, siehste.
2012 war, glaube ich, die letzte gute WWDC.
Ja, auf alle Fälle.
Für immer.
Nee, 2011.
Ja. 2011, genau. Ab sofort fährt man lieber zur BlackBerry-Konferenz.
Kriegt man da 10.000 Euro für?
Ich habe heute irgendwo gelesen.
20% BlackBerry-Aktien.
Ich habe heute irgendwo gelesen, auf Heise so eine Statistik. Ach stimmt, Ulrich besitzt ja eine Apple-Aktie.
Ich besitze mittlerweile mehr Apple-Aktien.
Oh.
Hat er sein Portfolio
Hast du letzten Sommer noch schön zugegriffen zum Preis?
Ich hatte, ist die niedrig.
Was? Wie teuer ist er denn gerade?
450.
Wow, langsam wird man ja einsteigen.
Ich hätte sie bei 700 verkaufen sollen. Ja. Also jetzt würde ich vielleicht wirklich mir überlegen einzusteigen. Die hat ja gestern geschlossen mit
550. Das war übrigens keine Rechtsberatung.
Das war übrigens keine Aktienberatung. Und dann ist im Aftermarkt runtergegangen, After Hours.
Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade erzählen wollte. Ich wollte gerade irgendwas erzählen.
Ich habe ja eine Apple-Aktie, wolltest du erzählen.
Du warst eine Apple-Aktie, aber vorher wollte ich noch was anderes erzählen.
BlackBerry,
genau. Ich habe auf Heise so eine Statistik darüber, für welche Mobilsysteme am liebsten entwickelt wird. Und das hatten sie dann so getrennt nach und iOS ist jetzt gefallen in der Popularität bei den Entwicklern und Android ist gestiegen und so. Und bei den Tablets ist es so, dass das iPad vorne liegt, knapp gefolgt vom BlackBerry. Also von diesem BlackBerry Playbook. Und da ist so, das war der Moment so, hä? Irgendwas stimmt doch mit dieser Statistik nicht. Und ich frage mich, also spätestens da habe ich es nicht mehr ernst genommen.
Ja. Obwohl ich das auch irgendwie gelesen habe, dass die jetzt irgendwie ihre Annahme da aufgemacht haben für Apps und das gab auch irgendwie so 10.000 Apps in 2 Tagen.
Ja, die geben irgendwie jedem, der da eine App reinstellt, irgendwie...
Genau, nee, genau, wenn du $1,000 machst, dann garantieren sie dir 10.000 oder so.
Was? Ernsthaft?
So einen komischen Deal gibt's da.
Ah, okay.
Aber wer soll denn bitte schon $1,000 im Rimstore machen?
Ich glaube, ich weiß nicht, also was sie haben...
Rimstore klingt für mich nach Rimstone.
Rimstone. Da, 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 da.
Der, also, nee, aber was die halt haben, ist diese perfekte Trennung zwischen Unternehmen und privatem Zeug und sind da
haben
ja auch
so
sehr stolz.
Haben Boss-Key auf ihrem Telefon, dass wenn du irgendwie Angry Birds spielst, hast du eine Taste und zack, bist du dein E-Mail-Programm.
Das wäre was wirklich Wichtiges, dass man irgendwelche Meetings...
das muss man dein Spiel einbauen.
Ich weiß noch, es gab früher mal so einen IRC-Klienten, der sah aus wie Excel. Und dann kam...
Es gab auch einen Twitter-Client, der aussah wie Excel. Ja, genau. Thingstick look like Excel. Das wäre mal eine, gibt's dieses Tumblr-Block noch nicht?
Things that look like Excel. Excel ja. Rose, zum Beispiel.
Oh. Ich möchte mich
hier okay. An dieser Stelle möchte ich diese Sendung hier abbrechen.
Ja, auf alle Fälle. Also,
wie lange macht man so einen Podcast eigentlich?
Ja, so lange, bis er alle ist.
Ja, ich glaube, da waren wir gerade.
Na gut. Bis kurz bevor man irgendwelche Excel Rose mit Excel X.
Schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn es heißt,
wir trampeln auf Ihren Pop-Idolen herum.
Ich fand ihn ja immer scheiße. Aber das war auch nicht meine Zeit.
Paradise City. Best Song in the World.
Na gut. Wen haben wir denn beim nächsten Mal als Gast?
Keine Ahnung, müssen wir rauskriegen.
Ich schon wieder.
Wo ist nicht?
Nee, wir wollen ja auch eine Frauenquote haben.
Gerne?
Ja, gerne.
Ja, das ist...
Also Frauenquote. Gerne auch irgendwann mal, aber vielleicht nicht in 2 Wochen.
Wenn wir mal im Urlaub sind.
Ja. Nee, mach das ruhig mal mit der Frauenquote.
Ja,
okay. Soll ich euch Frauen empfehlen?
Ja, gerne. Empfehle uns viele Frauen, die hier gerne was beisteuern.
Also es geht schon darum, dass es ein Nerd ist.
Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also heute ging es ja auch mehr um Bier als Programmieren, habe ich das Gefühl.
In den Kommentaren hat jemand November, also Nelly, vorgeschlagen, dass wir die mal einladen sollen.
Wir haben Kommentare.
Es gibt hier Kommentare, ja. Also auf
ist
der
WordPress,
danach.
Was willst du machen?
Natürlich gibt es Kommentare. Kommentare sind wichtig. Kommentare sind der Cornerstone jedes...
die 3 Säulen einer freien WordPress-Gesellschaft.
Genau, das ist...
Ach hier, die 31 Kommentare.
Nee, also wie gesagt, Gastvorschläge sind immer gern gesehen. Man kann sich auch bewerben. Vielleicht haben wir ja wirklich eine Call-In-Möglichkeit beim nächsten Mal.
Damenquote, ja.
Nee, ich glaube beim nächsten Mal vermutlich.
Aber lade doch mal November ein.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Na, die möchte ja eigentlich lieber zur Märchenstunde, glaube ich. Die will wirklich dringend zur Märchenstunde kommen.
Darf ich an dieser Stelle gestehen, dass ich Märchenstunde noch nie gehört habe?
Ja, klar. Ich auch nicht.
Der erste Podcast von Max, den ich gehört habe, war Nerds Not a Number.
Gute Wahl.
Ja, das war auch der beste bisher.
Und ich frage mich immer noch, warum ich gekommen bin.
Naja, weil wir hier dein Wunschbier. Ist das jetzt eigentlich immer so, kriegt jetzt jeder Gast irgendwie sein Wunschbier?
Sein Wunschgetränk.
Also wenn es nicht ganz so toll ist.
Das ist ja auch ein gutes Auswahlkriterium für Gäste in Zukunft. Was willst du denn trinken? Ach so, nee, da haben wir leider keine Zeit, Anne. Die Sendung fällt aus.
Die Sendung mit dir muss leider ausfallen. Oder dem
sprengt das Budget. Aber ich meine, wenn die Leute, wir können doch einfach so einen Flatter-Account für das Bierbudget dediziert aufstellen oder sowas.
Wir machen den Bierbutton noch extra. Obwohl, das ist ja immer, wenn man nur ein Item hat, dann können die Leute nicht mehrfach abstimmen für das. Also dann kannst du ja jeden Button nur einmal flattern.
First World Problems.
Holt euch doch einfach so eine Packstationsding und nehmt Pakete an.
Ja, das wäre auch, ich habe sogar so eine Packstationsnummer irgendwo.
Der feine Herr? Kennst du den Packstations-Song?
Hat den deine Band gemacht, Rob?
Nein.
Rob hat übrigens eine Band. Ich weiß nicht, ob wir die hier nochmal flattern.
Wir müssen jetzt hier ganz schnell abbrechen.
Robert?
Nein, aber es gibt den Packstationssong. Ich bin irgendwann mal auf der... Ich hatte irgendwas
Rob
bestellt.
Rob, seine Band hat eine
Hör auf hier. Wir sind im Stealth-Mode. Und da gab's einen ganz grauenhaften Song für die Packstation. Denn zum Glück gibt's die Packstation.
Piep, piep, piep.
Das muss ja auch
die Packstation.
Und pack das in
die,
das kommt in die Shownotes ganz unten hin.
Oh Gott, das ist schon ein YouTube-Link.
Ja, ja. Das wird dann die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Vielleicht können wir es auch zum Thema machen bei der nächsten Sendung. Der ist wirklich herzallerliebste Song. Ich möchte dir gar nicht zu viel verraten.
Okay. Und niemand vorgoogeln, bitte.
Wir haben noch, ja, mach mal weiter. Wir haben aber noch nicht über Ashton Kutcher als Steve Jobs gesprochen.
Kacke.
Dafür stimmt, ist jetzt das aber ist eigentlich ein gutes Thema. Aber es ist jetzt...
Ja, das wäre ein super Thema.
Ja, das ist zu spät.
Wollen wir noch zurückspulen?
Nee.
Doch, jetzt können wir das, jetzt machen wir hier noch kurz so als Abschluss.
Ihr habt mich ja hier für den guten Themen eingestellt.
Ulrich, was bringt dich eigentlich in unseren Podcast? Nee, ich muss ganz, also ich bin persönlich, ja,
haben wir doch schon besprochen.
Ich bin gar nicht so emotional, also Ashton Kutcher geht mir relativ, ist mir relativ Wurst.
Das geht mir genauso, das ging meiner Freundin etwas anders. Als ich ihr mal erzählt habe, dass ich heute im Büro Ashton Kutcher getroffen habe, da ist sie wirklich umgefallen. Also es war, ja, das war wirklich so. Und als ich dann noch erzählt habe, dass ich es erst beim dritten oder vierten Anlauf mitbekommen habe, dass irgendwoher habe ich den schon mal gesehen und dass ich mir vorher wirklich nicht klar war, wer das ist.
Sowas passiert, wenn man bei Soundcloud arbeitet.
Ja. Kommt, ich habe ihn ja verpasst. Dass man jemanden sieht, der fast über tausendmal so viele Follower hat wie ich. Egal, auf jeden Fall.
Simple Mathematik.
Versuchst du gerade, 1 Million durch 10.000 zu teilen?
4 Millionen durch 10.000,
genau. Ich gehe schon mal Wolfram Alpha.
warte, 12, 4 im Sinn. Ah, oh, kacke.
Ihr habt die MacBooks, ich sitze hier ohne irgendwas da.
Ja,
ist auch nur, damit es nicht so kalt wird.
Ja, wie gesagt, und
Ashton Kutcher ist jetzt also in der Verfilmung der Steve Jobs Biografie.
Heute ist irgendwie der Trailer rausgekommen, oder?
Das ist seines Lebens.
Das sind doch nur so die frühen Jahre.
Die frühen Jahre. Steve Jobs, die frühen Jahre. Steve Jobs Episode 1.
Und warum heißt der Film eigentlich Kleines J, Großes Ops? Soll das machen, wollte ich dann auf dem Plakat
heißt wie so
iOps machen?
Na, ich glaube, das ist so wie iPhone und das halt der kleine Buchstabe.
Ja, aber das OBS ist alles groß. Eigentlich müsste nur das O groß sein. Aber dann sieht's komplett bescheuert aus.
Heißt das echt so?
Ja, ja.
Ich finde den Namen nicht gut.
Ich finde auch, also mit dieser willkürlichen großen und Kleinschreibung.
Wenn ich Jobs eingebe, komme ich direkt auf jobs.github.com.
Aha.
Wo treibst du mich denn den ganzen Tag so rum?
Ich schwöre, ich war noch nie auf der Seite.
Euch gehen also wirklich die Großkunden aus, ja? Gut, Next Big Thing sucht übrigens einen neuen Geschäftsführer. Interessenten können sich gerne melden.
Wenn ich schon mal auf der Seite bin.
Habt ihr, ja, ohne Scheiß, ihr könnt euch doch nextbigthing.jobs holen.
Ich kann mir auch steve.jobs holen.
Dann musst du erstmal eine Firma namens Steve gründen.
Ach so, braucht man da wirklich so ein
Zertifikat? Ja. Also, du musst, glaube ich, ein bisschen Jobs. Was machen.
Was ist das dann deine Recruitment-Seite?
Ja, kennst du nicht rim.jobs?
Hier, so sieht das
aus. Nee.
Rim hired. Auf rim.jobs.
Ja, das war das jetzt eine Fangfrage, ob ich mich.
Rim.jobs ist relativ rumgegangen, weil Rim.jobs halt auch ein bisschen komisch
ging. Ja. Hired dann auch Flow?
Badum. So, das Niveau sinkt rapide. Wir sollten, glaube ich, die Reißleine ziehen.
Und das zu einem Zeit.
Flowjobs geht auf Jobs.
Jobs. Suchen Sie einen Job bei Jobs?
Na das gut. Ist eine Meta-Jobsuche. Du kannst da verschiedene Arten von Jobs suchen.
Aber man muss sagen, dafür hätte es sich gelohnt, die Firma Blow zu gründen.
Für die Domain,
ja. Ja, um an diese Domain zu kommen.
Ich guck mal, wem die gehört.
Ja, wir brauchen wirklich eine Frauenquote, ja.
Ja.
Okay, dann.
Also ich meine, da hätte man wirklich da mit Affiliate-Links. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte die hatten sexyphone.de hatten die als Domain.
So wie du sagst.
Sexy Phone.
Max.
Also ich glaube, war Sexy Phone, war irgendwie sowas in der Richtung. Und da war nichts weiter drauf, als irgendwie so ein paar halbnackte Frauenfotos von denen und dazu eine 090-Nummer, die man von anrufen konnte. Nee, nur so Affiliate. Das gab's damals auch schon. Und damit haben die irgendwie 400 € im Monat gemacht oder irgendwie sowas. Einfach nur, dass die Domain da war. Unter dieser Seite.
Heutzutage machst du es ja so, dass du dir beim Mechanical Turk Leute besorgst, die dir zu einem Thema, was wir irgendwie bei Google in Search-Statistiken hoch im Thema steht, sinnlose Blogartikel schreiben.
Ja.
Irgendwie einfach so ein menschlicher Text.
Und dann meldest du dich noch nebenbei bei der VG Wort an. Weil dann kriegst du nochmal. Das ist ein Geschäftsmodell, was sich richtig lohnt. Okay. Weil ich glaube, ab 5000 Visits kriegst du von der VG Wort pro Artikel im Augenblick so 12, 13 Euro.
Oh.
Und da lohnt sich so schon mal irgendwie. Und genau, das ist, du musst aber ein Verlag sein, das ist wichtig, weil als Selbstständiger kriegst du eben einmal die 12 Euro. Wenn du aber ein Verlag bist, dann kriegt einmal der Autor, in Anführungsstrichen, des Artikels Geld und einmal kriegt der Verlag Geld. Und wenn du Verlag und Autor in einer Person bist, Katsching!
Bam.
Also das ist...
Hast du ausgesorgt.
Es ist so, ich glaube, das ist sowas, was die VG Wort so von hinten, sie werden überrollt werden von diesem Betrug, von dieser Betrugswelle und werden nicht mehr wissen, warum sie pleite sind.
Und dann noch ein Flatterbutton.
Ja, das ist ja... Aber mir geht die Top-Level-Domain, also rim.jobs geht nicht bei mir.
Echt? Haben sie das... Haben sie das echt runtergenommen? Das war aber so ein Ding. Das ging auch irgendwie durch die Blogosphäre.
Ich bin jetzt auf www.rim.jobs gelandet und jetzt geht's plötzlich nicht mehr weiter.
Ach so, haben sie ihr
Dings HTTPS probieren. Das geht meistens noch. Nee, geht nicht.
Aber Google schlägt mir vor, rim.com zu nehmen.
Das ist ja langweilig.
Und dieses Rob-IS geht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt einfach doch. Vielleicht ist hier auch. Seht ihr, wir hätten keine Witze über die Telekom machen sollen. Schon haben sie hier.
Also ich finde
in
den Google Results noch Links auf Rimjobs, aber.
Im IRC sind auf jeden Fall noch Leute munter.
Gut.
Aber die sind bestimmt in anderen Channels aktiv.
Na gut. Bis in zwei Wochen.
Was ist schon?
Ja.
Hab mich gerade so an euch gewöhnt.
Wir können ja privat noch ein bisschen.
Genau, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir können ja mal, gebt mal Feedback, wenn ihr bis hierher tatsächlich zugehört habt. Das würde mich mal interessieren. Wie viele?
Ich glaube, wir haben relativ früh Feedback, relativ viele Leute verloren. Einen
Podcast aufmachen soll.
Ach.
Echt? Hast du das im Führerob?
Ja, na ich muss mal, um jetzt mal hier so ein bisschen das
Review. Ich hab noch nicht.
Ja, wir machen das Review mal live hier.
Wenn
wir eins von Roschenbürger
machen. Sagen wir mal, der Podcast ist jetzt hier vorbei und jetzt ist quasi die Nachbesprechung. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen träge war.
Ja, aber das muss nicht schlimm sein.
Das sag ich auch nicht, aber ich finde ein bisschen zackiger und ein bisschen fokussierter.
Dann brauchen wir wirklich ein Skript, ne?
Naja, nicht unbedingt so. Ich glaube, die eine bessere irgendwie Organisation also von den Themen.
Ich bin ja morgen weg. Ich bin ja gleich hier. In 10 Minuten geht meine Bahn.
Ja. Aber das kriegen wir schon.
Achso, kriege ich eigentlich ein Taxi bezahlt?
Ja, hätte das Bier nicht das gesamte Budget gesprengt.
Da wäre jetzt noch ein Taxi bis Potsdam drin gewesen sogar. Raus aus Berlin.
Nichts wie weg hier. Ja. Aber du, Ulrich hat jetzt auch so viele eigene Themen eingebracht, dass es eigentlich auch schwer wäre.
Seit 2 Wochen drehe ich am Rad, weil ich so aufgeregt bin. Ich hab mir so viele Themen ausgedacht.
Extra noch ein Bier aufgesetzt.
Genau.
Na, wir können ja mal in den Kommentaren dann. Kommentiert mal, wie es ihr so fand, ob zackiger, ob länger. Es gibt ja dann mal kontroverse Meinungen oder breiter oder.
Ja, wenn ihr jetzt gerade auf der A9
mit
seid
ohne WWDC-Jacke.
Immer noch bei Nürnberg und noch nicht in Berlin zurück. Dann.
Genau.
Wir könnten noch, ja, also ich gewöhne mich langsam an diese Telefonnummern-Idee.
Ah, okay.
Vielleicht ist es auch einfach nur mein innerer Domian.
Gibt's schon einen Call-In-Podcast?
Naja. Bestimmt, aber solange wir das nicht googeln, können wir so tun, als wären wir die Ersten.
Don't google it!
Na gut.
Okay, vielen Dank Ulrich, vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen.
Bitte.
All beide.
Tschüssi,
danke fürs Einladen.
Bis zum nächsten Mal.
Und danke fürs Bier. Und bis zum nächsten Mal, dann ich als Hörer wahrscheinlich, oder?
Ja, du kommst sicherlich schon noch.
Ja,
die Gäste werden uns so schnell ausgehen.
Tschüss. Tschüssi.